Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Moin moin Madrosen! So, die heutige Folge von Im Autokino wird euch präsentiert von Audible. Audible, das ist die App, wenn es um Hörbücher oder Hörspiele geht. Ihr kennt das sicherlich, schön aufs Fahrrad und dann Hörbücher hören. Das ist mega. Ich bin eher so der Typ Podcast und natürlich liebe ich, genau wie ihr, Filmpodcasts mit top ausgebildeten Moderatoren und prominenten Gästen. Und wenn es um Filmpodcasts geht, dann wisst ihr sicherlich, welchen ich meine. Richtig, Süß oder Salzig mit Steven Gätjen. Steven, das muss man neidlos anerkennen, ist teilweise, ich sag ganz wichtig, teilweise besser informiert als ich und spricht in seinem Audible-Podcast-Format mit prominenten Gästen über deren Lieblingsfilme. Das ist doch mega. Audible könnt ihr jetzt 30 Tage lang kostenlos testen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in den Shownotes auf unseren Link klicken und euch anmelden, registrieren und so weiter. So, das war's dann auch mit Werbung. Los geht's mit einem anderen Top-Film-Podcast, nämlich Im Autokino. Da sind wir. Mega, ab geht's. E benvenuto a un nuovo episodio nel Cinema Driven di nuovo oggi con il mio amico Max. Ciao Max!
Ciao Chrissy!
Ja, für alle, die sich wundern, warum wir jetzt hier auf Italienisch angefangen haben, wissen viele ja nicht, aber Max, du und ich, wir sind ja recht berühmt in Italien, ne?
Ey, den Italienern ist es so langweilig, dass die sich gesagt haben, hören wir doch mal deutsche Filmpodcasts. Und deswegen sind wir da in den Film- und TV-Podcasts in Italien auf Platz 37.
Genau. Das ist einfach nur unglaublich. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Narr, der irgendwann mal im Italienurlaub alle Folgen durchgehört hat oder so. Ja. Und in Italien gibt es vielleicht nicht so viele Filmpodcasts und deswegen sind wir auf 37. Aber ich rede mir irgendwie ein, dass irgendwie so eine Mutter, während sie so die Spaghetti kocht, irgendeine Mama, während sie die Spaghetti kocht, kurz bevor sie sagt, Frederico! Also, dass er da halt die ganze Zeit uns zwei beim Brabbeln zuhört.
Ha, die Krise und der Maxi, so lustig.
Diese zwei Junge wissen nichts, aber ich liebe sie, weil sie reden viel über die Mangiare.
Ja, große Stars in Italien jetzt auch im Autokino.
Stark, vielleicht auch machen wir bald die große Italien-Tour.
Ja, die große Italien-Tour von dem Autokino. Aber die müssen erstmal alle da gesund werden, die Mausis.
Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich glaube, dass es da jetzt auch langsam in die, also dass sie sich mit der schrecklichen Situation etwas besser arrangiert haben. Ich habe neulich bei Fest und Flauschig so eine Reporterin gehört, die hat erzählt, wie es da so in Italien abläuft, also in der Großstadt. Gerade die Lombardei hat es ja übel getroffen und so. Und dann gibt's ja dann halt auch, was ich immer so krass finde, so Situationen wie, wenn es halt so ein Total Lockdown ist, dass du halt, wenn du jetzt, sagen wir mal, bei deiner Tante im Urlaub warst als Kind und du hast es nicht rechtzeitig geschafft, da wieder rauszukommen, dann musst du jetzt einfach so 8 Wochen bei deiner Tante bleiben oder so, halt bis diese Nummer durch ist, was schon extrem ist. Hier ist es ja echt noch locker. Wir waren jetzt, also ich war gestern, wann war ich? Jetzt muss ich mal überlegen. Vorgestern war ich mal ein Eis essen. Habe ich mir gedacht, ey, schönes Wetter, ich will jetzt mal einen Spaziergang machen. Dann sind wir so spazieren gegangen. Und in Aschaffenburg, da kannst du relativ viel spazieren gehen, ohne dass du Leuten begegnest eigentlich. Und dann waren wir aber so auf Höhe, für die, die es wissen, Wurstbändel, und da ist so eine Eisdiele, die ist Frieders Eiscreme, und dann haben wir uns dazu entschlossen, uns da anzustellen, weil wir gesagt haben, ey, fuck it, die Leute stehen wirklich 2 Meter auseinander, ist eine riesige Schlange, aber also da kann man sich wirklich nicht in die Quere, und da kann man dann nach und nach immer nur eine Person in den Laden rein und du kannst dir dann Eis auswählen. Da habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, ich will jetzt einfach mal ein Eis essen. Und dann hatte ich ein gutes Spaghetti-Eis für 7,50 €.
Die wissen auch, was sie machen, ey.
Ey, also bei 7,50 € für ein Spaghetti-Eis zu kaufen.
Das ist echt ein Spaghetti.
Ja, es war wirklich, muss man wirklich sagen, es war wirklich so, 15 € bitte. Ich war so, bitte? 15 €. Achso, okay, ich dachte nur, ich hätte falsch gehört. Alles gut. Dann habe ich so bezahlt und war so, naja, warum auch nicht? Also das ist halt auch schon ein Dessert in einem Restaurant. Ja, also von daher, ich glaube, den kann man dann auch unterstützen, wo es geht. Und ansonsten sind wir wieder heimgelatscht. Aber da war wirklich in der Stadt die absolute Hölle los. Und da hast du wirklich gemerkt, ey, gerade natürlich, was diesen Lockdown auf der einen Seite, finde ich, immer ein bisschen erträglicher macht, ist, wenn es draußen schönes Wetter ist, weil dann fühlt man sich irgendwie drinnen, scheint die Sonne rein, man kann mal auf den Balkon gehen kurz oder so. Man hat so das Gefühl, auch die Straße ist noch ein bisschen belebt. Also ab und zu hört man mal jemanden was sagen oder so von draußen. Und dann ist es irgendwie so ein Gefühl von, yo, das ist ein normaler Tag. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, weil das Problem ist, das gute Wetter animiert die Leute natürlich auch rauszugehen. Das ist nicht geil, wenn die Leute so viel rausgehen. Also ich finde halt, dieses mit diesem Spazierengehen und so, es wird teilweise echt noch sehr, sehr locker gesehen, wo ich immer so 5 Leute sehe und so, wo ich mir denke, ah, schwierig. Aber das Ding ist halt, wenn du jetzt drin sitzen würdest und es würde wirklich schütten wie aus Eimern und es wäre so 2 Wochen lang grauer Himmel, ich glaube, dann wirst du wirklich hardcore depressiv. Also selbst wenn du gar keine Anleihen da drin hast, wirst du irgendwann, das zieht dich ja auch runter, und diese Sonnenstrahlen helfen halt, glaube ich, noch so ein bisschen aus, wenigstens.
Ja. Voll.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also ich muss sagen, natürlich hat sich das ja total normalisiert. Ne? Also man ist halt, ich finde, das Einzige, was halt wirklich anstrengend ist, ist immer einkaufen zu gehen. Das ist wirklich was mich unfassbar stresst, weil das einfach gar nicht so aus dieser Angst, dass man sich ansteckt, sondern halt einfach so dieses komische Gefühl, was halt in Supermärkten herrscht. So. Also es hat sich jetzt hier auch vor ein paar Tagen einer im Supermarkt Aschaffenburg anscheinend heftig aufs Maul gehauen. Habe ich im Mein Echo gelesen. Ich lese nämlich jeden Tag das aktuelle Mein Echo, um nach den Corona-Zahlen zu gucken in Aschaffenburg. Wir stagnieren seit einer Woche übrigens bei 107 Infizierten. Also die Stadt, da tut sich tatsächlich gar nichts irgendwie. Aber der haben sich ja Leute anscheinend auf die Schnauze gehauen, schön im Rewe vorne.
Ja.
Naja, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Es ist jetzt viel zu tun die ganze Zeit gewesen, und das ist ja irgendwie, also ich merke ja gar nicht so viel, was jetzt Arbeitspensum angeht und sowas, was zu Hause passiert. Ich habe es halt auch immer versucht, Leute zu erklären, in dem Moment, wo irgendwie viele Leute zu Hause waren. Es geht dir ja genauso, hast du halt auf einmal, bist du der Harlekin für alle, weil du halt merkst, die Leute wollen unterhalten werden, dann machst du halt Podcasts, dann machst du, ne, dann ist ja jeder von uns auch noch in fünf verschiedene Sachen integriert. Und dann machst du, und dann ist die Woche auf einmal rum. Und
voll.
So jetzt dieses große, so ich arbeite den ganzen Tag Pile of Shames ab und gucke nur Filme oder sonst irgendwas, das muss ich mir gerade wieder so ein bisschen aneignen, weil ich eigentlich nur den ganzen Tag am Computer sitze und irgendwas runterarbeite. Ich frage mich selber, was ich den ganzen Tag mache, aber gezockt wird eigentlich nur in Streams. Und jetzt habe ich mir vorgestern und gestern habe ich mir dann endlich mal ein paar Filmchen wieder reingeknallt, privat, und ein bisschen Lego dabei gebaut. Das hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich dann auch gemerkt habe, so ab und zu dieses Privatleben, also nicht so dieses alles vor der Kamera machen, sondern auch irgendwie alles vor der Kamera machen, Leute. Aber so einfach mal so sich hinsetzen und einfach mal so ein Filmchen gucken und sowas, das hat mir dann doch, das ist schon Balsam für die Seele für mich dann auch mal. Mhm. Und deswegen habe ich auch schöne Sachen geguckt und habe heute auf jeden Fall ein paar Sachen, über die man quatschen kann. Und du ja auch.
Wie bist du in der, wie hältst du soziale Kontakte in der Corona-Zeit? Wie gehst du mit deinen sozialen Kontakten um? Was hast du da gemacht? Wie hast du das umstrukturiert?
Ich bin es ja wirklich so krass gewohnt, dass es so ist, wie es ist. Also bei mir ändert sich ja wirklich gar nicht so viel. Es gibt viele Leute, mir fehlt halt schon, was mir am meisten fehlt, ist, glaube ich, so, dass wir mal was machen. Weißt du, so, dass man mal was essen geht, dass wir mal ins Union gehen, so dieses gesellschaftliche, so Marek sehen oder sonst irgendwas, Stenger mal sehen. Das ist halt einfach alles irgendwie so, dass wir uns alle hier so sehen, das fehlt mir schon. Und dass man auch mal irgendwie, also was halt auch gar nicht geht, ist halt so irgendwie so, wenn man sagt, ach komm, wir machen jetzt mal was. Ich habe so ein paar Freunde, die sehen das ein bisschen lockerer, aber ich merke dann halt auch immer so, wie ich immer sage, so ey, ganz ehrlich, muss ich jetzt irgendwie rausrennen und mich mit Leuten treffen, kann ich nicht die paar Wochen noch warten, weil umso mehr ich warte, umso besser wird's irgendwann und dann ist wieder cool. Und diese Sache geht ja nicht für immer so klar. Also dieses, dass Leute dann so zusammenbrechen nach zwei Wochen und sagen, ich muss hier raus, denke ich mir so, ja, ist ja gut, kannst du mal beruhigen, ist so jetzt okay. Das hältst du jetzt auch mal ein paar Wochen aus. Deswegen, für mich ändert sich nicht so viel. Meine sozialen Kontakte finden halt dann hauptsächlich über, ja, ich habe keinen Bock, ich habe nach wie vor keinen Bock zu telefonieren. Wahnsinnig viele Leute wollen mit mir telefonieren. Das habe ich keine Lust drauf. Deswegen bin ich immer so, ja, WhatsApp, Sprachnachrichten, Discord tut tatsächlich ganz gut mit der Community, so ein bisschen da mit dem engsten Kreis und ja, das ist alles nicht so.
Also meine Avancen hast du ja jedes Mal abgelehnt, wenn ich gefragt habe, ob du mal mit uns kribbeln willst oder Stadt, Land, Fluss spielen, was für mich ehrlich gesagt nach einer sehr, sehr langweiligen Beschäftigung immer klang. Und es ist ehrlich gesagt so eine Mischung aus kurz vor ein bisschen zu langweilig und gerade noch so, dass man denkt, yo, es ist irgendwie ganz nett abends mal 2 Stunden. Ich mache das so, dass wir fast jeden Abend treffen wir uns im Skype, also ich und meine beste Freundin und natürlich meine Freundin und manchmal live ist manchmal dabei und Lea oder sind auch mal andere Leute dabei gewesen schon, aber die wechseln immer so ein bisschen durch und wer da eigentlich wirklich nur Bock drauf hat, sind wir und Lisa und manchmal noch eine weitere Person und ja, Live und Lea sind eigentlich auch recht oft dabei. Und dann zocken wir Stadt, Land, Fluss oder zocken halt Scribble. Und das ist irgendwie ganz witzig. Also Scribble, für die es nicht kennen, das ist so Montagsmaler, nennt man das wohl. Du bekommst einen Begriff auf deinem Laptop angezeigt, zum Beispiel Fisch, und den musst du dann malen und die anderen müssen schnell versuchen, das zu erraten. Wir haben mal so ein ähnliches Spiel gespielt, Max, und dieses Drawful. Mhm. Was ein super geiles Spiel ist, kann ich wirklich euch nur empfehlen. Also wenn ihr eine Switch zu Hause habt und Skype oder so und eure Freunde auch, dann macht das auf jeden Fall. Weil damit kriegt man halt auch mal abends irgendwie sowieso 2-3 Stunden rum. Und es geht ja nicht darum, die Zeit rumzubekommen, sondern finde ich einfach irgendwie, weißt du, ich finde zum Beispiel, ich bin kein Freund von Telefonieren, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Weil was ich ganz oft mache ist, ich muss jetzt irgendwo hinlaufen oder so. Also zum Beispiel, gestern musste ich zum Markt laufen und da habe ich mir gedacht, rufe ich doch jetzt mal den Max an, ne? So, weil jetzt habe ich irgendwie mal Zeit, ne? Aber das ist ja irgendwie so, dann labere ich dich irgendwie voll, weil ich den Weg nicht alleine hinnehmen will. Das habe ich gestern in Baywatch Berlin, die haben das so gut erklärt, die haben gesagt, die haben so einen Bekannten, der fährt immer um 18 Uhr los, mit dem Auto fährt er immer nach Hause und hat so 2 Stunden Fahrt vor sich, dann labert er dich 2 Stunden lang voll und dann fährt er dann einfach und sagt, du, ich bin jetzt aber auch zu Hause, alles nicht so wichtig, können wir ja morgen noch klären, tschüss. Und da ist mir aufgefallen, oh, ich glaube, sowas mache ich auch manchmal. Und ich will mich dann auch irgendwie gar nicht so sehr unterhalten oft, sondern was ich irgendwie ganz witzig finde, man spielt dann halt dieses Spiel und unterhält sich eigentlich nur über das Spiel. Also man muss sich ja konzentrieren und tippen bei Stadtlandfluss, dann heißt es, okay, jetzt geht's los und wer als erstes fertig ist, ruft fertig und drückt dann auf so einen Knopf und dann wird es ausgewertet und dabei wird auch argumentiert und das macht total Spaß und manchmal wird auch ein bisschen sich gezofft. Also aber man muss sich nicht wirklich unterhalten, man hat irgendwie das Gefühl, man ist nicht alleine, man ist irgendwie in Gesellschaft. Und man hat irgendwie den Abend über 2-3 gute, witzige Momente gehabt. So.
Aber das hole ich halt über die Dings rein, über die Streams, ne? Also weil ich halt, da ist ja auch eine Interaktion da mit den Leuten. So, ich glaube, das ist halt bei mir dann so, du bist ja 3-4 Stunden mit Leuten im Dialog.
Naja, glaube ich auch. Ich glaube das wirklich. Aber wollte ich dir nur sagen, also das ist für alle Leute, die gerade zu Hause hocken und sich fragen, wie kann ich denn mal mit meinen Leuten, weil ich will nicht die ganze Zeit nur mit denen quatschen und telefonieren, weil das ist ja auch so ein Thema, was will man sich denn eigentlich erzählen? Ich find's ja absurd, dass wir es immer noch schaffen, uns den ganzen Tag Sachen zu erzählen. Ich habe so das Gefühl, ich werde überhaupt nicht müde an neuen Ideen und Gedanken und so, die ich den ganzen Tag habe. Aber also manche Leute hocken dann auch einfach wirklich jetzt den ganzen Tag nur zu Hause und Netflixen halt und streamen und da passiert dann halt auch nicht so viel. Habe ich übrigens gestern auch gemacht. Also mein Tipp ist Scribble oder Stadt, Land, Fluss. Kann man gut über Skype zocken, also sich anrufen und dann nebenbei zocken. Das macht schon irgendwie Spaß. Hier diese ganzen neuen Sachen, Zoom und so, das habe ich alles noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ja.
Was für eine neue Sache? Zoom?
Ja, Zoom ist doch dieses, wo man sich so trifft, um zu reden und so verschiedene Gesprächsgruppen aufmacht und so.
Hangout oder sowas.
Ja, das ist mir alles zu modern. Deswegen spiele ich Stadt, Land, Fluss.
Ich verstehe auch kein TikTok. Deswegen ist mir letztens aufgefallen, dass ich richtig alt geworden bin, als ich gemerkt habe, ich verstehe einfach TikTok nicht. So, okay.
Jeder hat jetzt diesen einen Bekannten im Freundeskreis.
Der TikTok macht.
der sich jetzt an TikTok ausprobiert. Ich will euch nicht verurteilen, macht ruhig weiter so. Aber kommen wir mal. Mir ist aufgefallen, ich finde es ganz gut, dass Leute jetzt sich so in die Kreativität rauswagen und was versuchen auf einem Gebiet, wo sie eigentlich noch nicht so so viele Anleihen drin haben. Aber weißt du was? Ich finde, dann kann man ja einen Podcast machen oder ein YouTube-Video oder mal kochen auf Instagram oder so. Das kann man ja alles mal machen. Und das finde ich so total geil. Aber weißt du was? Ich habe oft das Gefühl, bei TikTok ist doch ja, da steht jemand vor der Kamera und tanzt oder so oder macht irgendwie komische Grimassen und dann verändert sich das Bild und es kommt Musik rein und ist super hektisch. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sich das jemals angeschaut hat und sich gedacht hat, das finde ich richtig gut. Also als erwachsener Mensch guckst du doch nicht einen TikTok an und denkst dir, I like. Sondern du guckst dir das an und denkst dir so, das ist eine richtig komische Art von Medien, so, also finde ich halt irgendwie, ich finde, es sagt halt nichts aus, es ist einfach nur zum Teil sehr, sehr anstrengend, sich anzugucken und dann machen das jetzt aber Leute nach und ich frage mich, ob die das nachmachen, weil die denken, dass sie dadurch berühmt werden oder ob die das nachmachen, weil die denken, dass denen das vielleicht Spaß macht, das interessiert mich, aber.
Das, ich glaube tatsächlich viel oft Zweiteres, aber natürlich auch immer ein bisschen mit so, ja, wenn es Erste passiert, ist auch okay, aber viele sagen, ich mache es einfach nur für mich. Aber da kommen manchmal echt komische Sachen mal raus. Naja, ich habe aber wirklich auch keine Aktien drin. Ich verstehe das nicht so richtig. Und habe da mal mit Christian Göhnt rumdiskutiert, weil der ist da ziemlich drin. Also der kapiert das zumindest alles. Und er sagte mir, ja, du musst das auch machen. Und da war ich so, ja, ich weiß, aber vielleicht will ich das jetzt auch einfach mal nicht machen. Vielleicht muss man auch manchmal einfach was skippen. Auch wenn das vielleicht dann rein wirtschaftlich oder reichweitentechnisch dumm ist. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf.
Ich glaube auch nicht, dass das, guck mal, es ist doch immer so, glaube ich, dass wenn sich das für dich doof anfühlt, dann fühlt sich das auch für deine Zuhörer doof an und oder Zuschauer doof an und dann denken die sich, warum macht denn der das jetzt? By the way, heute Abend, das können die Leute leider jetzt nicht mehr, das wissen die Leute jetzt leider nicht mehr, aber wahrscheinlich haben sie es geguckt, heute Abend läuft ja um 20:15 Uhr, also am Sonntag, wir nehmen am Sonntag auf, Ostersonntag,
Traumschiff.
Läuft ja das Traumschiff.
Aufs Traumschiff auf ZDF, ja.
Sehr gut. Und da könnt ihr alle mal reingucken.
Guckt doch alle mal am Freitag 15 ins Traumschiff rein.
Nee, Quatsch, aber dein Comedy-Programm hast du ja jetzt irgendwie nochmal online gestellt, aber das geht irgendwie nicht on demand, das verstehe ich nicht so ganz, weil du noch nicht wahrscheinlich weißt, wie du das dann nachher verwerten willst, ne?
Ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit machen will. Ob ich das überhaupt nochmal ganzen oder ob man nur Teile davon nimmt. Ich möchte mir einfach darüber Gedanken machen in Ruhe. Und jetzt erstmal ist der Abendprogramm. So.
Ja, okay, das ist auch
mal
gut.
Ich finde es auch mal wieder schön. Und das merke ich auch am Feedback. Klar, es sind Leute, die sagen so, ich verstehe nicht, warum das nicht sofort auf YouTube geht. Aber ich finde es auch mal wieder ganz schön, dass man sagt, heute Abend gucke ich mal was. Heute Abend um 20:15 Uhr ist mal was. Und darauf lasse ich mich ein, in seiner Gänze. Und entweder machst du das oder machst es halt nicht.
Voll. Ich bin total begeistert von sowas und ich finde, dass sowas viel öfter stattfinden sollte, weil, das habe ich jetzt neulich gemerkt, Frank Ocean hat ja auch so eine Vinyl rausgebracht und die hat der ja nicht digital veröffentlicht, sondern hat gesagt, nö, gibt's nur auf Vinyl, fertig aus. Wenn ihr die Songs hören wollt, müsst ihr euch einen Plattenspieler kaufen. Und und müsst euch diese Vinyl vor allem kaufen. Und das finde ich hat wieder so eine, Wahrhaftigkeit. Ja, weil du guckst ja dann auch, du bestellst dir diese Vinyl, da kommt die zu Hause an, du freust dich richtig drauf, du freust dich schon drauf, wenn die kommt, dann kommt die zu Hause an, dann legst du die ein, dann guckst du die richtig das Plattencover nochmal an. Und ich glaube, wenn ich nochmal ein Album mache, nochmal vor allem, also wenn ich jemals ein Album mache, dann würde ich das, glaube ich, wahrscheinlich eh nicht so machen. Ich finde diesen Gedanken zu sagen, das gibt's irgendwie, man macht das, aber das ist nicht für alle verfügbar und auch nicht für immer verfügbar. Das hat sich ja Finn Kliman auch so ein bisschen zu eigen gemacht, dass er oft so Sachen raushaut, die man dann nur einmal irgendwo sich bababa bestellen kann und so. Also zumindest so ähnlich macht er das ja auch. Und ich finde, wenn so eine Sache kriegt, dadurch eine ganz coole Exklusivität, finde ich, wenn du das kennst du ja von den Klamotten her, limitierte Klamotten gehen wahrscheinlich immer besser als nicht limitierte Klamotten. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache.
Ey, ich habe aber gestern. Das war ja auch so ein bisschen der, aber das war so ein bisschen der Gedanke auch so, dieses, ne? Also wir haben ja auch so ganz viel drumherum gebaut. Zum Beispiel die Pause, die im Programm ist, die bleibt ja auch komplett heute Abend bestehen. Und da in der Zeit ist ja dann ein virtueller Merch-Stand aufgebaut, wo dann der virtuelle Max Lessmann, der aussieht wie ein Southpark-Männchen tatsächlich, weil er sich so lustig bewegt mit seinem dummen Kopf, dann ein kleiner baut sich so ein Merch-Stand auf und du kannst dann halt auf NTG gehen und dieses exklusive T-Shirt holen, was wir nochmal da limitiert extra für den Abend gemacht haben und so. Das hat ja so ein bisschen, das sollte halt nicht so wirken wie, ja, wir haben uns jetzt einfach das Video nochmal schnell irgendwie da rausgerendert und stellen das online, tschüss, sondern das hat schon irgendwie alles irgendwie Hand und Fuß. Auch am Ende gibt's Credits, wir haben einen Trailer gemacht, wir haben Computer nochmal extra was einsprechen lassen. Weißt du, also man
Stehe ich in den Credits?
Für was? Saß im Publikum?
Wie für was?
Also in den Credits steht einfach nur von und mit Max Nachtsheim. Das war's. Das sind die Credits. Und ansonsten fahrt aber die Tour jetzt für das 2021er-Ding durch.
Dann ist okay.
Süß, wir haben das echt süß gemacht so und der Dominik hat da super viel geholfen, der Crystal Pep und der Aldan hat da viel geholfen, hat das ganze Ding nochmal jetzt ordentlich geschnitten und das ist dann einfach cool, finde ich. Weißt du.
Hat eine echt gute Qualität, also ich habe es jetzt in den Stories schon gesehen ein paar Mal, ich finde, das sieht schon, ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, damit es wirklich aussieht wie eine Netflix-Produktion, ist ein bisschen besseres Licht, aber das ist, glaube ich, der Location geschuldet,
ja,
aber ansonsten sah das richtig fett aus, also da ich glaube halt, du kannst super gut später noch verwerten und irgendwann wahrscheinlich in kleinen Clips oder so auf Instagram TV hochladen oder das keine Ahnung.
Das sehe ich auf jeden Fall, so dass man vielleicht nochmal die Emoji-Nummer oder sowas online stellt, aber ob man jetzt den ganzen Abend nochmal online stellen muss, das kann man sich überlegen oder ob man das sich aufhebt für irgendwann anders, was weiß ich. Ist auch, glaube ich, jetzt einfach gerade nicht so mega, mega wichtig. Freue mich auf jeden Fall und abends Feedback sehr gut. Es haben sich sehr, sehr viele Leute, man kann sich also in diese Countdowns eintragen. Haben sich über 1000 Leute eingetragen, mal gucken, wie viele jetzt heute Abend kommen, aber ich bin gespannt.
Ist immer aufgefallen, dass wenn man was released, hat man sich ja früher immer so ein bisschen die Frage gestellt, vielleicht wird das der Big Shot, vielleicht ist das der große Schuss, vielleicht werde ich jetzt hiermit berühmt. Also so, aber so auf so einem Level, dass so, also bei mir steigen jetzt zum Beispiel in letzter Zeit wieder die Instagram-Zahlen. Echt, ich habe jetzt ein paar hundert Follower gemacht die letzten Wochen. Was viele nicht wissen, ich lade viel, sehr, sehr viel sexy Content hoch in letzter Zeit auf Instagram und deswegen kriege ich so viele Follower. Und die Sache ist die, dass ich mir so das angucke und denke so, ja, cool, aber es wächst alles in so einem vernünftigen, normalen, es entwickelt sich einfach. Es ist eine völlig normale Entwicklung. So, man, 2-3 Leute erzählen was über einen, dann kommen wieder so 10-20 Leute dazu. Ne? Also ganz normale Entwicklung. Und das Ding ist halt, dass mir aufgefallen ist, auch schon bevor ich jetzt Mundschutz-Talking gemacht habe mit der Paula, da habe ich mir gedacht, ich habe mir diese Frage gar nicht mehr gestellt, ob vielleicht jetzt durch dieses Ding, was wir da machen, wir jetzt wie eine Bekanntheit erreichen, die nie da gewesen ist. Also das quasi auf einen Schlag, wie das ja da manchmal so passiert bei Gemischtes Hack oder gibt tausend Sachen. Oder wie es auch bei dir damals war, als du mit Crow auf Tour warst und so, als es so explodiert ist, ne, wo man ja schon sagen kann, das war wahrscheinlich der Moment in deinem Leben, wo am meisten neue Leute täglich dazugekommen sind, wo du auch gar keine Kontrolle mehr darüber hattest und nicht mehr erklären konntest, wo die jetzt genau herkommen und wie das passiert ist. Ich glaube aber, dass mir ist aufgefallen, dass ich sowas gar nicht mehr habe, dass ich diesen Glauben daran überhaupt nicht mehr habe, sondern eigentlich nur noch versuche, coolen Content zu machen, so der zu sein, der ich bin halt irgendwie, auf eine gute Art. Manchmal ist man ein bisschen drüber, manchmal ist man auch ein bisschen langweilig, ne? Aber manchmal ist man saugut, manchmal ist man gut, dadurch, dass man halt täglich Content abliefert, ist es halt nie so, dass halt, glaube ich, nochmal so extrem sein könnte, dass ich das Gefühl nochmal hätte, oh, jetzt könnte was richtig Krasses passieren. Hab ich überhaupt nicht mehr. Hatte ich das letzte Mal, glaube ich, als wir mit Autokino gesagt haben, wir fangen jetzt an mit diesem Podcast und es ging so langsam los. Und das war es, glaube ich, das letzte Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, jetzt könnte es sein.
Prosecco-Laune.
Nee, überhaupt nicht mehr bei Prosecco-Laune. Quatsch, gar nicht mehr. Weil bei Prosecco-Laune war ich eher so, da hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt so erfolgreich wird, wie es jetzt ist. So, sondern bei Prosecco-Laune dachte ich ja, yo, das sind ja nur zwei Bekannte aus Aschaffenburg, die sich da unterhalten. Und ich dachte mir immer so, wenn das mal so erfolgreich wird, dass man das nicht lassen muss nach einem halben Jahr, weil es keiner hört, dann finde ich das schon einen kleinen Erfolg. Und ja, und dann haben wir das ja auch erstmal ein Jahr lang nur auf Patreon hochgeladen. Dann wussten wir, okay, die Leute mögen das. Dann sind wir mit der zweiten Staffel hier rausgegangen, haben dann so ein Best-of veröffentlicht. Dann, weißt du, das war auch so normaler Wachstum.
Ja, stimmt schon.
Und das ist halt irgendwie aber bei mir so.
Hast du nicht zwischendrin so dieses Ding gehabt, wo du gesagt hast, guck mal, jetzt ist doch nochmal ganz schön big geworden?
Ja, das hatte ich neulich im Badezimmer. Nee, hatte ich nie. Also es ist nie so mir nochmal der Moment gekommen, wo ich dachte, yo, im Gegenteil, also ich habe das Gefühl, zum ersten Mal seit, also ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kenne meinen Wert. Also ich bin überhaupt nicht überrascht, wenn mich jemand gut findet. Gar nicht mehr, sondern ich bin so, ich bin auch gut, ich finde mich gut. Ich denke so, ey, ich mache gute Arbeit, ich bin sau fleißig. Seit 3 Jahren, 4 Jahren sind wir mit Autokino unfassbar fleißig. Wenn ich mir andere Podcasts angucke, ich glaube, wir sind einer der beständigsten Podcasts, die es überhaupt gibt, so mit unserem Patreon, mit unseren Folgen, die wir da immer raushauen. Haben eine saugute Community darum aufgebaut, die zu denen man einen super guten Bezug hat. Das sind Leute, die kennt man mittlerweile richtig. Da sind zum Teil Freunde draus geworden oder gute Bekannte auf jeden Fall auch draus geworden. Das ist auf jeden Fall also ich kenne einfach meinen Wert. Ich kenne meinen Platz auch so ein bisschen, glaube ich. Mhm. Und ich weiß, was die Leute von mir erwarten. Und ich weiß auch so ein bisschen, was ich bereit bin zu geben. Und ich weiß auch, was ich dafür verlangen kann. Also wenn jemand sagt zu mir, ey, wollt ihr auf unserem Festival spielen? Und dann sagt er für 200 Euro. Dann gucke ich mir den an und sag so, ey, vielleicht machen wir das sogar. Wenn ich merke, du bist ein cooler Typ. Aber wenn du kein cooler Typ bist, kommen wir auch nicht für 2000 Euro. Weil wir sagen, ey, wir sind jetzt mittlerweile, und das heißt nicht, dass wir uns das leisten können, finanziell können wir uns gerade überhaupt nicht leisten, aber wir haben irgendwie so, finde ich, einen sehr, sehr guten moralischen und ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, wir funktionieren einfach saugut. Und zum Beispiel bei uns ist ja auch so ein bisschen beim Autokino, wir haben ja sowas wie ein Vetorecht. Das war schon ein paar Mal so, dass ich zum Beispiel gesagt habe, hey, das ist doch eine gute Idee. Und du hast gesagt, du willst es einfach nicht machen. Oder es war auch andersrum schon so, dass ich gesagt habe, können wir das bitte so nicht machen. Dann ist es immer für den anderen super cool. Und dann geht's, dann ist auch egal, ob man da jetzt irgendwie 300 Euro verliert oder so. Dann muss man da einfach gemeinsam durch. Mhm. Und ich finde, das haben wir jetzt schon ein paar Mal sehr, sehr gut gemacht und deswegen hat man sich so wie, man weiß genau, was erwarten die Leute von einem, was fänden auch unsere Hörer scheiße, da muss man auch ein bisschen immer danach gucken, Gott sei Dank ist denen grundsätzlich fast alles scheißegal, die denken, habe ich so manchmal das Gefühl, die denken sich so, ja Leute, macht einfach, egal. Und das ist sehr, sehr wichtig, aber ich habe so das Gefühl, ich habe so meinen Platz gefunden und ich habe auch meine Leute gefunden, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und ab und zu kommt noch irgend so ein Verwirrter und sagt so, ja doch, den finde ich ganz gut und das mag ich auch total, freut mich immer mal wieder neue Gesichter zu sehen, das motiviert einen ja auch selbst wieder, ne? Wenn man das Gefühl hat, da kommen jetzt, sind jetzt 5, 6 neue Gesichter dazugekommen, aber grundsätzlich denke ich einfach, das sind unsere Leute. Wir wissen so ein bisschen, wie unsere Arbeit ist. Die helfen uns auch, dass man quasi, also die helfen einem ja auch dabei, populärer zu werden, indem sie Sachen von einem teilen oder so manchmal. Und ab und zu klappt es, dann kommen Sachen sehr, sehr gut an. Und ab und zu zum Beispiel ich sag dir, wie es ist, ich finde, wir haben die krasseste Folge Prosecco-Laune abgeliefert, die du nur abliefern kannst. Also meiner Meinung nach war die letzte Folge Prosecco-Laune, die wir auf YouTube hochgeladen haben, Krimme-preisverdächtig. Das sage ich, ist mir scheißegal, was da jemand von hält, wenn man das so sagt. Das Ding ist aber, dass diese Folge Prosecco-Laune normales Feedback hatte. Also es waren schon viele so, die gesagt haben, wow, richtig krass, krank, hahaha. Aber dann war ich am Ende, und dann hörte das aber so nach dem Tag wieder auf. Und da war ich so, schon Wahnsinn manchmal, was man für eine Energie reinsteckt. Und dann ist es nach dem Tag.
War das die, wo Stenger und Conny euch synchronisiert haben, beziehungsweise ihr die synchronisiert habt?
Ja. Und das war schon krass genial, meiner Meinung nach. Und dann denke ich mir so, ey, aber eine Folge Prosecco Laune, die machen wir halt, dafür brauchen wir 2 bis 3 Tage, ne? Und dann denke ich mir so, das ist okay für mich, dass es nach einem Tag verpufft. Und dann denke ich mir so, ey, stell dir mal vor, ich wäre heute so Musiker und du machst ein Album und einen Tag lang nach dem Album reden alle über dich. Alle sagen, wow, hat ein neues Album, mega, mega, mega. Dann geht es noch einen zweiten und einen dritten Tag. Aber ey, sind wir mal ehrlich, nach einer Woche, nobody gives a shit. Dann geht's nur noch darum, gehst du noch mal auf Tour, dann kommt da noch mal vielleicht ein kleiner ab. Aber ansonsten, oder ein so ein verspätetes Video, weil du noch irgendwo ein Interview hattest mit irgendeinem Netzreporter und das kommt ein bisschen zu spät online, gibt's da vielleicht nochmal ein kleines Feedback drauf, aber im Prinzip ist nach einer Woche das ganze Gulasch gegessen.
Ja, wenn du nicht gerade irgendwie Bones und Raff bist, dann ist das Ding durch, ja. Und das ist echt, das war ja bei Cobblepot so deprimierend. Also das war so deprimierend. Das war auch bei Pubertät deprimierend. Dieser eine Tag, wo ich damals auch so unnötigerweise von so einem Fahrer in den Osten zu verschiedenen Radiosendern gefahren wurde, abends wieder nach Hause. Und dann bei Pubertät war das. Und dann irgendwie so einen Tag hat's noch Feedback und dann war sonntags, war das Thema halt schon durch, so gefühlt. Und dann hat keiner mehr großartig drüber geredet. Und das fand ich, das ist schon echt irgendwie ja, krass. Ne? Deswegen Podcast, das ist da nicht so, da ist die Fallhöhe nicht so groß.
Ja, es ist so. Du kannst halt, du baust eine viel engere Beziehung zu den Leuten auf, du lernst deine Leute auch besser kennen. So, stell dir mal vor, du hättest einfach 5 Jahre lang kein Album gemacht oder so. Ich glaube, Cobblepot und Ding waren 5 Jahre auseinander, ne? Pubertät oder 4.
4, irgendwie sowas.
Also Pubertät ist jetzt 6 Jahre alt geworden, ne? Also 4 oder 5 Jahre war das ja auseinander. 4, und jetzt stell dir mal vor, du hättest in der Zwischenzeit kein Album, keine Podcasts gemacht, dann hättest du ja gar keine Beziehung mehr zu deinen Leuten gehabt, gar nicht gewusst, was die wollen, wie es denen geht, wie die es finden und auf was die eigentlich Bock haben, ob die dich überhaupt noch wollen. Und so war es auf jeden Fall dahingehend, glaube ich, ein bisschen dann so eine Abfederung, dass du wenigstens nicht ins Nichts fällst, sondern du fällst wenigstens in deine Podcast-Bubble wieder rein. Mhm. Ich glaube, das ist dann doch schon irgendwie, yo, ganz gut. Aber
ach, das ist alles cool.
Auch mit dem Comedy-Programm, also das muss man ja mal neidlos anerkennen, das Comedy-Programm war ja mega gut. Und dann, ehrlich gesagt, habe ich mir das angeguckt und war so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was daraus jetzt passiert. Und daraus sind 2, 3 Sachen entstanden, keine Frage. Und auch noch Sachen, von denen die Leute jetzt nichts wissen und du fürs Gespräche und so, das ist alles schön gut. Aber Max, sind wir mal ehrlich, das Comedy-Programm war besser als das, was dann daraus entstanden ist. Normalerweise hättest du dann eigentlich 2 Wochen später bei Dingsi Bumsi, bei Kanal und Caroline Kebekus mal in der Show auftreten müssen. So gefühlt, von der Qualität her. Aber
Problem ist halt natürlich, wenn du halt irgendwie nur vor, ich guck mal, es gab ja nichts außer die Gigs und auf den Gigs waren 150 bis 300, 400 Leute und wenn da nicht der ganze Raum voll ist mit irgendwelchen krassen Medienfuzzis oder sowas, aber das ist, und du hast kein Management, klar, es war eigentlich, mir war völlig klar, dass nach dieser Tour erstmal gar nichts passieren wird, sofern du damit nicht ins Netz gehst. Das Netz ist da auf jeden Fall viel ausschlaggebender. Also das Netz kann da auch viel mehr drüber bestimmen. So, ich glaube, wenn Kristall damals, nehme ich jetzt mal als prominentes Beispiel, ob man da mag oder nicht, wenn der jetzt auf Tour gegangen wäre vor insgesamt 1500 Leuten, egal ob der Hype, den er heute hat, also den hätte er nach der Tour ja auch nicht rausgeschöpft, weißt du, wenn nichts weiteres passiert. Das lag ja auch in meiner Hand, das so ein bisschen erstmal runterzudrücken und sowas. Jetzt ist es natürlich blöd, weil wenn man sich halt gerade mit einem Management am Verhandeln ist, was sehr gut ist und was, wo man halt Bock drauf hat, auch mit denen zu arbeiten, und du natürlich jetzt ein Jahr hast, in dem einfach gar nichts geht, gar nichts, keine Veranstaltung, keine Fernsehsachen oder sonst irgendwas. Deswegen ist es jetzt auch, ist ja diese Idee entstanden von mir sozusagen. Ey, wir gehen damit mal raus und gucken mal einfach, wie es ankommt. Ist heute Abend auf jeden Fall interessant zu sehen danach, so, ob dann Leute sagen so, ja, nein, tschüss. Und dann gucken wir mal weiter. Aber das lag auch ein bisschen in unserer Hand. Aber klar, die Arbeit, die drinsteckt, also dieses 6 Wochen lang, 7 Wochen lang schreiben, sich abkapseln, in 8, 9 Stunden im Badesalz-Proberaum stehen, die Wand anschreien, sich überhaupt erstmal das Handwerk drauf schaffen einigermaßen. Da ist ja dann trotzdem noch wahnsinnig viel zu tun. Aber so sich generell so die Grundpfeiler drauf schaffen und sonst irgendwas, gemessen an dem, was da drin steckt. Und dann über den finanziellen Gewinn dieser Tour brauchen wir mal gar nicht reden. Also der ist halt, der liegt ja bei, also sag ich mal,
liegt bei null.
Vodafone-Deals, da ist das auf jeden Fall übertroffen. Aber
der liegt bei null, weil du, das hat neulich ein Kumpel zu mir gesagt, der hat gemeint so, die Leute sagen manchmal, yo, Podcast, wie sehr lohnt sich das? Und wenn man, jetzt mal ganz ohne Quatsch, die Arbeitszeit, die da schon immer drin steckte, also bei Autokino zum Beispiel, haben wir ja das erste Jahr, wir haben ja nicht nur keinen Gewinn gemacht, sondern wir haben sau viel Miese gemacht, sodass du irgendwann gesagt hast, Chris, also entweder machen wir hier Schluss oder wir müssen Patreon eröffnen. Das war unser Krisengespräch nach irgendwie einem Jahr oder so. Mhm. Und bei dir habe ich ja miterlebt, wie du jeden Tag bist du in Rottgau gefahren, hast dich in den Proberaum gestellt und da warst du ja nicht nur eine Stunde drin, sondern du warst da mehrere Stunden. Dann musstest du dir da was zu essen irgendwo holen, weil du hast keine Küche gehabt. Das kostet auch nochmal Geld. Wenn du das alles summierst, dann muss man leider sagen, bist du wahrscheinlich mit Miese aus der ganzen Nummer rausgegangen. Aber das ist ja eine Investition gewesen. Voll. Also so bestenfalls ist es ja so, dass du in zwei Jahren einfach dann ein sehr, sehr erfolgreicher, übrigens wäre das auch für mich ganz gut, weil dann wird der Podcast ein bisschen populärer. Sieht man ja auch bei Tommy Schmidt, guck mal, ganz ehrlich, Tommy Schmidt, ey, der macht gar nichts, hat 345.000 Follower auf Instagram oder so.
Ich hab auch gestern gesehen, ich wusste gar nicht, wie der aussieht.
Also ey, ich war da auch vorgestern auf dem Profil oder so, da habe ich mir gedacht, was ist denn da eigentlich los? Einfach nur der Sidekick von Felix Lobrecht. Und,
das ist halt der erfolgreichste Podcast Deutschlands, oder? Neben Fest und Flauschig, glaube ich. Schon krass.
Und uns.
Und uns.
Und ja, einfach sowas mal.
Und Mundschutz.
Und Kau und Schluck.
Ja, gut, aber ihr habt jetzt prominente Gäste dazu geholt.
Ah, ja, wir hatten jetzt einmal einen prominenten Gast.
Okay, einer.
Gut. Gut, obwohl, wenn man sagt, okay, die Salt and Silver Jungs, die sind natürlich auch noch prominent, das stimmt. Aber so ist das. Du, aber ey, ich habe gestern so viele Sachen geguckt, wir müssen auf jeden Fall langsam anfangen, über Filme zu reden. Ich würde mich mit dir gerne noch ein bisschen so unterhalten, weil ich da gerade voll Bock drauf habe. Rattern wir einfach mal drauf los, würde ich sagen. Du wolltest über Better Call Saul heute reden, oder?
Ja, du hast es ja extra auch geguckt, ne?
Ja, aber jetzt haben wir auch noch 5 andere Sachen geguckt. Wie gehen wir jetzt mit diesem Problem um?
Also ich habe mir generell über das Better Call Saul Problem nochmal Gedanken gemacht, in den letzten Tagen, weil viele Leute vielleicht ja irgendwie auch noch gar nicht mal sich dazu durchgerungen haben, Staffel 1 anzumachen und jetzt irgendwie die 5. Staffel inhaltlich abzuhandeln, die jetzt gerade ja noch wöchentlich ausgestrahlt wird. Wir haben ja noch 2 Episoden vor uns, diesen und nächsten Dienstag. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich Better Call Saul auch nur mal so anreißen. Also das reicht auch tatsächlich, wenn man das einfach anreißt und jetzt gar nicht die ganze Staffel komplett runterspoilert und bespricht. Wo die Staffel so aktuell steht. Man kann ja trotzdem so einen kleinen Status sagen, ohne groß zu spoilern, was jetzt gerade passiert. Ich würde mal ganz kurz nochmal so, nur wo sich Better Call Saul einordnet für Breaking Bad Fans. Also Breaking Bad bleibt ja für mich und ich glaube für dich auch immer noch eine der wichtigsten und bahnbrechendsten Serien der letzten Jahre. Also ich fand es fantastisch. Ich finde, das hat auch nichts an Charme verloren. Luggi guckt es jetzt auch gerade zum Beispiel zum ersten Mal. Unser Luggi, und der meinte gestern zu mir im Mando-Talk so, ey, das ist immer noch so geil zu gucken, auch wenn man das noch nie gesehen hat. Also Breaking Bad sollte man einfach gesehen haben, weil das einfach so wichtig für Popkultur war und so wichtig für das Medium Serie war und auch das wie Serien gemacht werden, einfach nochmal so krass auf ein neues Level gehievt haben. Breaking Bad war dann das Spin-Off, was am Anfang so ein bisschen belächelt wurde, von dem man gesagt hat, ja, mal gucken und so, Better Call Saul, braucht das jetzt? Und ich weiß auch noch, dass ich am Anfang war so, ja, ey, ich fand halt immer Saul schon so eine der geilsten Figuren, aber ich weiß nicht. Wir haben das ja auch dann schon vor 4 Jahren knapp schon mal die 2. Staffel oder so besprochen hier beim Autokino. Hm. Auf jeden Fall ist es so, dass Better Call Saul sich inzwischen nach meiner Meinung nach und auch nach der Meinung vieler anderen inzwischen einen Status erarbeitet hat, der dem Breaking Bad Level mindestens erhaben ist und vielleicht aufgrund der Weiterentwicklung momentan mit einer der modernsten und auch besten Serien macht, die es gibt. Die 5. Staffel, also was bei Better Call Saul so unfassbar gut funktioniert, ist die ganze Machart, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Die Story ganz kurz, es spielt alles vor Breaking Bad, es geht sozusagen um Jimmy McGill, aka Better Call Saul, der sich als Anwalt probiert, der unter seinem sehr, sehr erfolgreichen Anwalts Bruder leidet, der bei Hamlet und Gill arbeitet, der ihn schon immer unten gehalten hat, der schon immer gesagt hat, du bist ein Loser, er war immer der Erfolgstyp. Der Bruder hat aber auch ein riesengroßes Problem, der hat nämlich so eine Psychose, dass er denkt, alles, was irgendwie elektrisch ist, würde ihn verbrennen. Das ist aber keine wirkliche Krankheit, die er hat, sondern das findet alles in seinem, also es ist eine psychische Krankheit und ist keine physische Krankheit. Deswegen bildet er sich das alles nur ein, hat sein ganzes Haus irgendwie, hat sich vom Strom abgekapselt und lebt da vor sich hin in diesem Haus ohne Kühlschrank und so weiter und so fort. Also alles ziemlich weird und noch ein bisschen eklig, wie der da lebt. Also so lernen wir das Ganze kennen, der Konflikt zwischen den beiden, wie sich das über die Staffeln zuspitzt. Gleichzeitig taucht Gustavo Fring auf. Wir haben immer noch den ganzen Salamanca-Clan. Wie der sich aufbaut, wie der im Konkurrenzkampf mit Gustavo Fring und Paulos Hermanos steht. Wir sehen die ganze Zeit Mike. Und es werden eigentlich Dinge erklärt, die man sich bei Breaking Bad immer schon gefragt hat. Zum Beispiel so, wie haben die eigentlich dieses Labor unter diese Waschkrüge gekriegt? Also wie haben die dieses komische Labor unter der Erde gebaut, was einfach in so einer Wäscherei unten versteckt liegt und sowas. Mhm. Und solche Sachen, so ganz viele Dinge beantwortet Better Call Saul. Die Entwicklung von Figuren, von Saul, von Gustavo Fring, von Mike, gibt den ganzen noch mehr Profil, gibt den Figuren noch viel, viel, viel mehr Schleif. Die viel mehr. Natürlich liegt der Fokus auf Saul und seiner Frau Kim Wexler, die das fantastisch spielt und die das perfekte, der perfekte Ausgleich für die wahnsinnig nervige Skyler ist, finde ich immer noch. Und in der fünften Staffel dreht sich eigentlich alles immer mehr darum, dass Jimmy immer mehr seinen Namen ablegt, dass er inzwischen als Saul Goodman tätig ist, dass er sich in diesen ganzen, wo er merkt, so er, bei den oben, das nervt alles nur bei den ganzen feinen Anzugträgern, er geht lieber zu denen, die unten auf der Straße sind, vertickt immer diese Handys mit seiner Nummer eingespeichert, 50% off und so. Darum geht's, es geht um sein Verhältnis mit Kim, was halt aufgrund der Situation mit sich selber und seiner Wandlung immer mehr auseinanderdriftet. Es geht um natürlich Gustavo Fring und den Streit mit dem Salamanca-Clan, in dem Mike auch immer eine größere Rolle spielt. Und ich glaube, mehr braucht man an der Stelle gar nicht sagen, was die Story angeht, wenn man spoilerfrei bleiben will. Aber es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Ich gucke das jede Woche dienstags direkt morgens am Aufstehen auf dem Crossi und bin wirklich so, Mann, das ist jede Folge ein Geschenk. Wie geht's dir denn? Du hast jetzt die fünfte Staffel zum ersten Mal gesehen.
Genau. Ach, also ich muss sagen, Better Call Saul ist bei mir irgendwie, hat einen ganz komischen Stellenwert für mich. Weil ich die Serie jedes Mal, wenn ich sie schaue, liebe ich die und freue mich total, die zu schauen, aber so richtig drauf freuen tue ich mich irgendwie nicht. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Immer wenn ich mit der Staffel fertig bin, denke ich mir, ja, war wieder gut. War richtig gut wieder. Richtig gut. Aber die wird, glaube ich, so gediegen erzählt, diese ganze Geschichte, dass man da manchmal, glaube ich, dass man das nicht so extrem abfeiert und daraufhin sich freut. Also so geht's mir irgendwie, wie ich mich zum Beispiel jetzt auf andere Serien gefreut habe in letzter Zeit.
Ja.
Diese ganzen Geschichten, die da erzählt werden, auch manchmal sind die Charaktere irgendwas, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, es wirkt irgendwie alles so ein bisschen eingestaubt. Aber das meine ich gar nicht schlecht. Und dadurch wirkt es auch irgendwie so, als wäre alles so wie aus der Zeit gefallen. Ich finde nämlich, Better Call Saul schafft es nicht nur also auszusehen, als ob man eine Serie genommen hätte, die in der Vergangenheit spielt, sondern als wäre das einfach eine alte Serie. Es fällt mir ganz oft auf, dass irgendwas daran wirkt auf mich, als wäre das einfach eine alte Serie. Und nicht eine auf alt gemachte, sondern die ist einfach alt. Das finde ich irgendwie komisch. Aber
das finde ich überhaupt nicht.
Ja, das geht mir total krass so. Und aber das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern ich denke, dass das einfach so extra so gewollt ist. Und das finde ich auch total gut. Ich liebe natürlich Bob Odenkirk als Saul Goodman oder als Jimmy McGill. Kim Wexler und so, das ist natürlich auch so eine Beziehung, die man sich manchmal anguckt, die weird ist, muss ich auch sagen, ist auch so eine weirde Beziehung. Mhm. Ich glaube, diese komplette Serie besteht natürlich aus weirden Beziehungen, aus Leuten, die irgendwie zusammen sind, aber man merkt denen auch an, dass sie nicht unbedingt sich dass das jetzt nicht das Perfect Match für die ist. Und das ist aber nicht nur zwischen Kim und Saul so, sondern das ist auch so zwischen Kim und ihren Anwalts, hier Rich, dieser Anwaltschef von ihr, dieser Bürochef. Dann ist es so zwischen der Firma Mesa Verde quasi und dieser Anwaltskanzlei. Da hat man ausgefühlt, das ist auch nicht das Perfect Match. Die sind auch nicht so richtig glücklich miteinander. Dann Mike, der ja für Gustavo Fring arbeitet. Da hat man auch irgendwie das Gefühl, ist auch irgendwie nicht so eine geile Beziehung. Hier Nacho, glaube ich, heißt er, der zusammenarbeitet auch mit zwei, drei Leuten. Hat man auch das Gefühl, das sind alles, der will mit beiden nichts zu tun haben. So, und dann fällt mir irgendwann, und irgendwann merkt man so, eigentlich alle Leute, die in dieser Serie was miteinander zu tun haben und gefühlt in Beziehung sind, sogar diese Beziehung zwischen Mike und seinem Enkelkind ist gerät ins Wanken so ein bisschen, wo man irgendwie, das war so die einzige emotionale Konstante, wo man sich sicher war, die wollen miteinander rumhängen. Selbst diese Beziehung kommt in dieser Staffel natürlich ins Wanken und irgendwann fällt einem so auf, ey, ich glaube, eigentlich mag sich keiner so richtig. Und das ist eine absurde Situation, finde ich. Also man merkt schon, finde ich, dass Kim und Saul, die mögen sich natürlich schon sehr, sehr gerne, aber das ist ja nicht leidenschaftlich und das ist ja wohl auch keine leidenschaftliche Liebe, die beiden da miteinander haben. Und deswegen finde ich, hat diese Serie immer so was sehr, sehr pragmatisch Kaltes. Das finde ich aber nicht schlecht. Und ich mag natürlich total, dass das in diesem ganzen Breaking Bad Umfeld spielt. Das ist ja, als hätte man irgendwie ein Breaking Bad Disneyland gebaut und darin wird jetzt quasi eine andere Serie gespielt. Manchmal erkennt man Spots, manchmal erkennt man, gut, die Zwillinge sind schon mal aufgetaucht, aber sowas ist natürlich dann irgendwie ganz geil, wenn man solche Leute dann wieder sieht, ne? Oder hier, wer jetzt aufgetaucht ist, ist Hank in der fünften Staffel mit seinem was ist Tuco oder
wie heißt? Tuco ist der böse, ich weiß auch nicht, wie der heißt, ja. Weißt du, wie du meinst. Aber wie viel Bock hatte denn eigentlich Hank Schrader, als er ins Bild kam? Der hatte so Bock, oder? Der hat so gestrahlt, er war richtig so, ey, ich darf's nochmal machen. Ich darf's jetzt für den Cameo hier nochmal machen. Lieb ich.
Ja, genau. Also ich liebe das auch total. Ich glaube auch, dass der noch ein paar Mal öfter vorkommt. Wie viele Staffeln soll es denn geben?
Ich glaube, es kommt die letzte jetzt.
Also sechste.
Und dann kommt noch eine sechste und dann ins Feierabend.
Ja, okay. Und das ist dann auch eine, finde ich, eine gute Länge. Also ich finde durchaus, das ist alles sehr, sehr gut erzählt. Es gibt zum Beispiel aber auch so einen Moment, wo man sich denkt, also Saul oder Jimmy, der immer wieder schafft, dass man denkt, ey, ich glaube, wenn du das jetzt machst, gab es schon mal eine Situation. Und zwar, der konnte in so einer Anwaltskanzlei anfangen, die richtig gut war. Und da ist er dann nach einem Tag rausmarschiert. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das genau war, aber da hat er auch relativ schnell wieder gekündigt, wo man sich so war, ey Digga, das ist auch ein geiler Job, den du hier gerade hast. Also immer, wenn es irgendwie für ihn auf einer legalen Art und Weise hätte gut werden können, kann er nicht. Mhm. Und also ich sag's mal ganz grob, die Bowlingkugelsituation. Ne? Und generell die ganze Beziehung zu Howard von ihm ist natürlich, das ist so. Howie? Das ist wirklich so absurd. Und da denkt man sich auch so, jetzt ist der Typ zum ersten Mal, kriecht er wieder an und sagt, ey, ganz ehrlich, ich hab's verbockt. Und ey, er macht's ja wirklich auf einer lieben Art und Weise, weil er auch irgendwie zu sich selbst gefunden hat, ne? Sieht man ja auf seinem Nummernschild. Und dann denke ich mir so, ey, das finde ich so merkwürdig, wie der das dann einfach kaputt treten muss, dass ich mir dachte, ey Digga, du kommst einfach damit nicht klar. Du brauchst diese Reibung in deinem Leben. Und deswegen verhältst du dich immer so, manche Leute haben ja so eine zerstörerische, irgendwie sowas Zerstörerisches in sich. Mhm. Ne? Die halten das ja auch nicht aus, zum Beispiel, wenn Harmonie in der Familie herrscht oder so, und müssen das dann immer kaputt machen mit irgendwelchen Arschlochaktionen. Und das hat er auch so ein bisschen. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es natürlich sehr, sehr unterhaltsam, wie jetzt in der Bowlingkugelsituation oder mit den Nutten, aber manchmal ist es auch so ein bisschen so, oh, mach das doch einfach, dann wäre die Serie aber natürlich nicht gut. Naja.
Davon lebt ja die Figur.
Ich gucke die Serie super gerne, ich merke aber allerdings auch, dass wenn es heißt, yo, jetzt geht die neue Staffel Better Call Saul los, dann bin ich immer so, ja, lass die mal 6 Wochen, 7 Wochen senden und dann fange ich an, die zu gucken. Mhm. Weil dann kann ich mir mal so 2, 3 Folgen am Stück reingucken, denn mit einer Folge ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich nur eine Folge gucke, dann hat mich die Serie irgendwie nicht sofort. Sondern ich muss irgendwie immer so 2, 3, 4 Folgen gucken und dann komme ich rein und find's wieder richtig gut. Also, das ist bei mir schon immer so gewesen, von Staffel 1 an. Und das läuft jetzt auch schon eine Weile. Ich erinnere mich, dass ich nämlich die erste Staffel geschaut habe, da war ich nicht bei meiner Ex-Freundin, sondern bei meiner Ex-Ex-Freundin, die hat in Ravensburg gewohnt. Da haben wir, glaube ich, den Podcast noch gar nicht zusammen gemacht.
Nee, das war noch nicht.
Da haben wir gerade angefangen, das irgendwie so
uns ewig zu überlegen. Die Serie gibt es auch schon seit 2013 oder 14 oder so.
Nee, das ist Wahnsinn. 15,
oder?
15, ja. Also ich würde auch sagen so 15 rum. Also es ist total lange schon her. Wahnsinn. Aber es ist 15, 16 würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine super Serie. Man kann die sich super angucken. Qualitativ sehr, sehr hochwertig. Krass gute Schauspieler. Ich mag es, das zu schauen, auch wenn ich immer ein bisschen Anlaufschwierigkeiten habe.
Ja. Also ich fand jetzt gerade auch die letzte Folge, allein schon wie die anfängt mit diesen Loco-Jungs, die dieses Blut aus den Sätzen waschen und sowas. Und wie ich fand, also das Geilste an Better Call Saul ist halt immer dieses, es wird ein Handlungsstrang aufgemacht, ein kleiner, und man weiß erstmal gar nicht, wo lang der geht. Wie Jimmy McGill ewig lang in, ich glaube, Folge 6, 5, wo er ewig lang in diesem Gebrauchtwarenladen steht und Sachen sucht und guckt, wie schwer die sind und ob er sie werfen kann. Und du ja nicht weißt, was er da macht. Und das ist das Geile, dass er auch so Sachen vorbereitet. Und es geht ja schon durch alle Staffeln so vom Writing her, wie die auf gewisse Punkte hinarbeiten und du nicht weißt, was der macht. Auch dieses, wie Gustavo dann im Polos Hermanos steht und so dieses Hähnchen aufbereitet. Man weiß überhaupt nicht, warum. Und dann daraus was resultiert. Das ist alles super geil. Und das ist halt, glaube ich, die große Kunst. Und ich verstehe auch, ich glaube, das, was du sagst, diese Emotion, dass du sagst, das packt dich nicht immer gleich oder, ne, dass das auch sich so ein bisschen altbacken anfühlt. Das ist, weil die Serie sich so unfassbar viel Zeit nimmt. Also die nimmt sich ja ganz, 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 die ist ja ganz behäbig. So, die erzählt ja ganz langsam. Also die letzte Folge war ja ganz langsam auch erzählt. Aber das war halt wieder, die letzte Folge war für mich wirklich ein Triumph. Also habe ich wirklich davor gesehen, dass so, boah, das ist so eine Folge, die werde ich nicht mehr vergessen in meinem Leben, weil die so sich mein Gehirn gebrannt hat. Die fängt schon so geil an mit diesen zwei, mit diesen Zwillingen wieder, die dann auftauchen, die nicht notwendig sind für die Szene, aber die trotzdem geil sind und sich nicht nach billigem Fanservice anfühlen. Dann diese ganze Situation. Und dann kommt wieder was Breaking Bad auch schon so geil konnte und was Better Call Saul auch so geil kann. Die haben so eine nüchterne Darstellung von Gewalt. Also diese Schießerei in der Wüste, da bin ich ausgetickt, weil ich wirklich war so, boah, das ist so ekelhaft real alles und das hat alles so eine ganz komische, es hat auch trotzdem was Fantastisches und was Übernatürliches, aber gleichzeitig ist es so trocken und so ruhig und so unaufgeregt. Keine Ahnung, ist ganz eigene Machart von einer Serie. Dann noch die Musik, die Bilder, die Schauspieler, wie du sagst. Ey, da kommt alles zusammen. Das ist für mich, Better Call Saul ist für mich wirklich 10 von 10. Ist auch nicht so, dass wenn ich jetzt sage, eine neue Better Call Saul Staffel kommt raus, bin ich nicht so boah, krass, was wird passieren, so Game of Thrones mäßig, sondern eher so, ich weiß halt auch, und es ist aber auch schön, diese Sicherheit zu haben, ich weiß, ich werde jede Folge gucken und sie werden keine Fehler machen. Das ist, du lehnst dich so zurück und bist so, da wird einfach alles drin, ich habe doch keine Better Call Saul Folge gesehen, von der ich sage, die war scheiße. So, weißt du, es gab mal welche, die waren krasser und mal welche, die waren weniger krass, aber du hast immer mindestens ein krasses Maß an Qualität, wo du sagst, war immer, selbst die schlechteste Folge Better Call Saul ist immer noch saugut. So, und das ist, glaube ich, der größte Stempel, den du dieser Serie geben kannst. Und deswegen, ich bin froh, dass es die gibt. Ich bin froh, dass die Tradition von Breaking Bad so schön weitergeführt wird. Ich fand ja auch, sie sind da immer stilsicher. Der El Camino war ja auch cool, so den Film, den wir da vor ein paar Monaten geguckt haben. Also die machen da schon immer noch was Cooles aus der Marke und es fühlt sich alles nicht so so ekelhaft konstruiert an. Und deswegen nur Liebe für Better Call Saul.
Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Better Call Saul könnt ihr euch jetzt, Max hat's gesagt, morgen, wenn ihr den Podcast montags hört, morgen kommt die neue Folge raus. Guckt euch das mal an. Ich meine, ihr habt ja jetzt eh wahrscheinlich ein bisschen Zeit und seid eh gerade so ein bisschen alle auf der Suche, was ihr gucken könnt. Und da könnt ihr euch das auf jeden Fall schon angucken. Und dann seid ihr ja eigentlich wahrscheinlich dann in 2 Wochen so ungefähr fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir nach der letzten Folge hier mal einen schönen Abschlusstalk, oder?
Gerne.
Aber falls ihr sowieso gerade auf der Suche seid nach Dingen, die ihr gucken könnt, Max und ich haben sehr, sehr viel Zeug gesehen, glaube ich, und werden jetzt zu ein paar Sachen noch was sagen. Unter anderem würde ich sagen, kam ja vor kurzem, das hast du mir gesagt, die Harvey Weinstein-Doku Unantastbar raus auf iTunes. Im gleichen Zuge kam auch Bombshell raus, so ziemlich knapp hintereinander. Und Was habe ich noch geguckt? Da war da noch eine Sache in die gleiche
Richtung. Booksmart hast du noch geguckt?
Ja, und genau, Booksmart habe ich noch geschaut, aber war nicht noch irgendwas in, ja, aber war nicht noch irgendwas in die Richtung
Sonic.
Die Was?
Sonic.
Sonic, nee. Nee, Sonic habe ich mir habe ich ausgespart, genau wie Harvey Quinn, das ist da habe ich keinen Bock drauf.
Harvey Quinn.
Da. Harley oder Harvey?
Was Harvey gerade gesagt, wieder Haas.
Nee, achso, ich dachte Harvey Weinstein, aber das war ja.
Harvey Quinn. Ja, Harvey und Harley. Harley Quinn, Chrissy.
Harley Quinn. Und was ich mir auch ausgespart habe, war hier diesen neuen mit Ian McGregor, wo er quasi die Geschichte von.
Dr. Sleep.
Ja, genau. Dr. Sleeps Erwachen oder wie das heißt, keine Ahnung. Habe ich gar keinen Bock drauf, sag ich mal, wie es ist. Gut. Jupp, mein Lieber.
Ja, Jupp, mein Lieber.
Wollen wir erstmal über die Filme reden, die ein bisschen
Kost sind.
Die ein bisschen leichtere Kost sind, ja. Finde ich auch gut.
Mach doch mal den Anfang mit. Hast du jetzt Leuchtturm eigentlich gesehen oder nicht?
Bin bei Leuchtturm heute Nacht eingeschlafen, muss ich noch was dazu sagen. Muss ich mir noch fertig angucken. Deswegen, der wird heute nicht besprochen. Okay, aber klar. Die erste halbe Stunde, sag ich mal so viel, fallen, glaube ich, 4 Sätze.
Okay. Dann red doch mal über Booksmart. Von dem habe ich noch gar nichts gehört. Bin ich sehr gespannt, was du jetzt dazu sagst.
Oh, von dem hast du noch gar nichts gehört?
Nee, gar nichts.
Also Booksmart kam 2019 in die amerikanischen Kinos und war, wenn man den, wenn man sich schaut, was die eingespielt haben, ich glaube, es waren irgendwie 6,6 Millionen oder so, also war ein absoluter Flop auf dem Gebiet. Das ist so ein Coming-of-Age-Film und wer Regie geführt hat, ist interessant, denn es war Olivia Wilde. Sagt dir der Name was? Das ist diese wahnsinnig schöne Frau, die bei Dr. House die Ärztin gespielt hat, eine der Ärzte gespielt hat und auch schon mehrfach irgendwo in Erscheinung getreten ist. Das ist ihr Regiedebüt sozusagen und der Film geht 102 Minuten, also der ist auf jeden Fall easy mal wegzusnacken und erzählt eine richtig geile Geschichte zwischen Molly und Amy. Molly und Amy sind die absoluten Streber in ihrer Schule und wollen quasi im Prinzip nur auf so eine Elite-Uni kommen. Und dann ist es irgendwie der vorletzte Schultag und der letzte Schultag ist nur Graduation, also man trifft sich irgendwo auf dem Sportplatz und jeder wird aufgerufen und dann geht man hoch auf die Bühne und ne, also das ist nicht wirklich ein Schultag. Mhm. Und es ist der vorletzte Schultag, und sie geht irgendwie auf Toilette und da hört sie, wie über sie gelästert wird, über Molly. Molly ist ein bisschen, ich sag mal, ein Wonneproppen. Da können wir erstmal denken, dass über die gelästert wird, dass sie so scheiße aussieht, aber irgendwie sind die Schüler da Gott sei Dank nicht so oberflächlich. Das liebe ich an der Serie, dass die Serie nicht so oberflächlich ist und nicht auf so Oberflächlichkeiten abspielt, weil es ist natürlich total schlau gedacht, denn in dem Moment, wo du sowas in einem Film reproduzierst, dachte ich, also weil sie halt wirklich ein bisschen dicker ist und jeder, der auf der Schule war und ein bisschen dicker war, weiß, dass das auf jeden Fall halt da zum Thema wird, aber das wird dort nicht zum Thema gemacht und das finde ich total geil, weil man quasi sagt, nö, machen wir einfach nicht, wir reden viel lieber darüber, wie sie ist und sie ist folgendermaßen, die sagen, yo, sie ist zwar äußerlich schön, aber und sie ist wirklich eine schöne Lady, aber sie sagen halt, die ist halt super nervig und anstrengend und wahrscheinlich hat die die denkt doch nur über Noten nach und Lernen und so und das ist so lame und wenn sie so nicht wäre, dann wäre sie eigentlich ganz cool. Und dann hört Molly quasi auf dem Klo, wie über sie gelästert wird. Dann geht sie raus und sagt so, ach Leute, macht euch keinen Stress, ihr könnt ruhig weiterreden. Und sie ist super schlagfertig und geht dann so auf die zu und sagt so, aber nur zur Info, also wenn ihr, während ihr Handjobs gegeben habt, hab ich halt gelernt und werde deswegen nach Yale gehen, ba. Und dann sagt halt diese Frau, der sie gesagt hat, du gibst ja nur Handjobs, sagt sie, weißt du, was das Coole ist? Ich habe Handjobs gegeben und gehe trotzdem auch nach Yale. Und dann sagt Molly, das glaube ich nicht. Und sie so, doch, ich gehe nach Yale, wo gehst du hin? Und dann guckt sie ihren anderen Kollegen an, der sagt, ja, ich gehe nach Stanford. Und dieser andere Hänger aus der Klasse, der wird halt Programmierer bei Google. Und auf einmal merkt sie, ey, fuck, man kann ja irgendwie sein Leben leben und trotzdem noch lernen und erfolgreich sein. Das habe ich total verpasst. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Morgen ist die Schulzeit um. Wir müssen jetzt noch mal eine crazy Nacht haben. Also dieser relativ einfache Plot. Dann geht sie zu ihrer Freundin Amy. Genauso eine Streberin. Und die schleichen sich normalerweise abends immer nur aus dem Haus, um in die Bücherei zu gehen. Und das haben sie jetzt auch wirklich wieder vor und sagen, ey, wir müssen jetzt auf einmal auf eine Party, und zwar zu diesem Nick auf die Party. Mhm. Und dann wird auf einmal klar, Molly steht ein bisschen auf Nick. Nick ist der absolute Prollo auf der Schule. Sie weiß nicht warum. Sie sagt, ich kann es nicht bestimmen, aber irgendwas an ihm zieht mich wahnsinnig an. Und Amy erklärt halt, yo, ich stehe halt auf diese eine Skaterfrau. Also Amy steht auf Girls und steht auf dieses eine Skater-Mädchen, was übrigens ein bisschen aussieht wie Napoleon Dynamite mit Locken. Sehr, sehr gut. Und dann geht's halt die ganze Zeit darum, yo, wie kommen wir zu dieser Party? Und im Prinzip kämpfen die sich eigentlich nur dadurch, dass sie auf diese Party kommen. Wer auch noch mitspielt, übrigens, ist hier der bei den Righteous Gemstones, ist doch dieser Sohn dabei, der, ich sag mal, der bisschen so, der verschwindet. Weißt du, wen ich meine? Mhm. Also der ganz Junge. Mhm. Und der spielt in diesem Film auch mit und ist dort quasi so ein reiches Kind, also passt wieder, ein reiches Kind, der versucht sich die ganze Zeit Freunde zu kaufen, und es ist so albern, wie der spielt. Dann kommen noch so 2-3 andere Leute ins Spiel. Ich muss wirklich sagen, auch die Eltern von Amy, das ist dermaßen witzig. Irgendwann kommt halt so raus, Amy macht es halt regelmäßig selbst mit so einem Spielzeugpanda, der bei ihm im Zimmer steht, und der heißt Ling Ling, ne? Und dann kommt irgendwie, dann packt Amy halt, weil sie dann irgendwann nach Afrika will und so, und dann kommt halt die Mutter rein und sagt so, oh, zeig mal, was hast du alles gepackt? Oh nein, ich glaub's nicht. Ling Ling. Ling Ling, ich hab ja ewig nicht gesehen, dass es dich noch gibt. Dann hält die so Ling Ling hoch und küsst den so mehrfach so auf diese Stelle, mit der sie sich halt selbst...
American Pie mäßig.
Ey, genial. Und dann kommt so der Vater, läuft so an der Tür vorbei und sagt so, nein, das glaube ich nicht. Ling Ling, bist du das? Und läuft auch so auf Ling Ling, und da gibt's so eine 2 Minuten Ling Ling Liebkosungsszene, und man merkt so richtig, Amy versinkt so im Boden. Molly steht auch so irgendwie dabei, schlägt dieses Tier irgendwann aus der Hand vom Vater, nachdem er es versuchen wollte, auch zu küssen. Er sagt so, jetzt ist hier mal gut. Und ich muss sagen, das ist alles so lieb und süß erzählt, und gleichzeitig versucht man halt noch zu sagen, ey, wir wagen mal sowas wie Superbad, aber wir machen mal nicht die klassische Nummer, sind 4 Typen, weißt du, wie ich meine? Sondern wir machen mal die Nummer, okay, es sind 2 Mädels und es sind eigentlich Streber, die eine ist lesbisch, und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine geile Art, sowas zu erzählen, und ich fand den Film einfach nur unfassbar lieb, süß, sauwitzig, hab echt oft sehr, sehr viel gelacht, die 2 Mädels sind herausragend zusammen. Danach habe ich auf jeden Fall zu Paula gesagt, ey, eigentlich müsstest du da, das wirkt wie so eine geile Netflix-Serie, die so 8 Folgen hat und einmal im Jahr kommt und man freut sich übertrieben drauf. Leider ist es nur ein Film, und ich habe diese Charaktere in diesem Film und diese Kleinstadt und so die Eltern und so, das habe ich alles so lieb gewonnen in diesem einen Film, in diesen 102 Minuten, dass ich mir auf jeden Fall wünsche, mehr von denen zu erfahren. Ich will mehr aus denen ihrer Welt mitbekommen. Ich will öfter dabei sein, wenn die was erleben. Mhm. Und das haben die auf jeden Fall geschafft. Naja gut, am Ende gehen die dann halt auf diese Party, da passiert dann natürlich ein bisschen was und so, was erwähnenswert wäre. Und dann am nächsten Tag ist halt dieser Abschluss, und es ist natürlich irgendwie auf eine Art ein Happy End. Das ist ganz klar. Ich glaube, jeder weiß, was das für eine Art von Film ist, wenn er sich darauf einlässt, und dass da jetzt nicht die großartigsten Sachen passieren. Muss auch überhaupt nicht. Es geht eher darum, wie wird das erzählt und wie sind die beiden zusammen, wie schauspielern die, und das ist wirklich einfach nur saulieb, und es macht großen Spaß beim Gucken, und jeder, der so ein bisschen auf so Coming-of-Age-Sachen steht, guckt euch das auf jeden Fall an. Das wird euch große Freude bereiten. Gehe ich ganz stark von aus. Also ich hab's geliebt.
Mega.
Ja. Du wirst es auch lieben.
Ja, es klingt nach einem mega geilen Teenie-Film. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste nicht mal das Genre. Deswegen war ich jetzt auch super gespannt, was du sagst. Weil ich ja vorhin ja dann die Grafiken dafür gemacht habe. Und dann war ich, was ist das eigentlich für ein Film? Ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, so bei iTunes. Was ist der? Könnt ihr auch einen Trailer anmachen, aber ich lasse mir lieber von Chris zusammenfassen.
Ja, also ich habe das ja gepostet gestern Abend auf Instagram und gemeint, ja, nächste Woche beim Autokino, und habe all diese Filme gepostet. Ich muss sagen, auf den Film habe ich wirklich die meiste Rückmeldung bekommen. Ne? Und vor allem auch so von Leuten, wo ich mir dachte, ach geil, finde ich gut, dass die den geguckt haben und gut finden. Also alles so Leute, die gute Meinung haben mir geschrieben, ey, der Film ist so geil. Der gibt, weißt du, Max, der macht dir einfach einen wunderschönen Abend. Das ist ein toller Film, den du auf gar keinen Fall alleine gucken sollte. Es ist schön, wenn man jemanden zumindest am Ohr hat oder so. Oder das Gefühl hat, ey, wir gucken jetzt irgendwie gemeinsam. Also ist der perfekte Film, wenn ihr gerade in der Quarantäne seid, mit einem Partner. Wenn ihr in der Fernbeziehung seid, dann ruft den via Skype an und guckt das gemeinsam. Oder wenn nicht, dann macht irgendwie ein Date aus mit irgendjemandem, den ihr ganz süß findet und guckt diesen Film, weil der ist wirklich sausüß. Also das ist ein toller, toller Film.
Das freut mich. Den werde ich mir reinziehen. Das klingt sehr gut.
Ja.
Ich mache jetzt die nächsten zwei Dinge an einem Aufwisch, damit wir dieses Bombshell und Harvey Weinstein-Thema so ein bisschen als Finale setzen können gemeinsam. Deswegen mache ich die nächsten zwei Popcorn-Filmchen hier schnell in einem Zug. Das ist einmal Sonic und das ist einmal Birds of Prey, der Harley Quinn-Film.
Ey, das, was, also dass du die, ich habe ja das Plakat von diesem Sonic-Film gesehen, ne?
Ja.
Und das habe ich gesehen und habe gesagt, das ist ein Film, den werde ich mir in meinem Leben nicht anschauen. Und
ja,
das war so witzig. Ich habe den gesehen und ich war so, wusste sofort, Max hat ihn wahrscheinlich schon geschaut.
Ey, das Ding ist, ich habe auf den irgendwie, ich habe den Trailer auf Deutsch gesehen, der hat ja den deutschen Julian Bam synchronisiert und das ist leider, wir haben da gestern schon länger drüber geredet, der Luki und ich, das ist ja eigentlich immer so, was ist, wenn man das Angebot kriegt und dann wird er wahrscheinlich auch, dann, also allein das schon zu tun, ist wahrscheinlich ganz cool, einfach für einen selber und für die, weil man sagt so, ey Mann, ich habe Sonic synchronisiert oder sowas, ne? Aber für den Endkonsumenten ist das ja immer, weil das ja alles keine richtigen guten Synchronsprecher sind, ist das auch immer ein bisschen eine Qual, so dieses, wir entscheiden uns dafür, YouTuber einzusetzen für die Stimmen. Ey, Gronkh in Ehren, aber auch seine Arbeit als Joker in dem Lego-Batman-Film, das war ein einziger Graus. Das hat null gepasst. Das war einfach nur so eine Entscheidung aus dem Marketing. So, wir holen Gronkh, der ist bekannt, den lieben die Leute. Ja, die Leute lieben Gronkh, aber die Leute lieben halt auch eine gute Synchro. Das ist halt dann doof. Das fällt dann natürlich auf den Rücken von Gronkh, gegen den man einfach nichts hat, weil das ein lieber Kerl ist. Aber das war halt einfach de facto kein geiler Job. Deswegen habe ich den Trailer auf Deutsch gesehen, war wirklich so, oh Gott, das wird das Allerschlimmste. Dann hatte der Sonic-Film ja generell diesen Skandal, dass der Sonic am Anfang so super dumm aussah. Also einfach so wie so ein schielendes Monster, dass man irgendwann gesagt hat, okay, wir verlegen den Release von Oktober auf Februar und oder März, Februar, März und der Film wird nochmal überarbeitet und jetzt hat Sonic auch sogar einen Look, wo man sagen kann, ja, jetzt sieht er sogar einigermaßen aus wie der Sonic, den man kennt. Und klar gucke ich den, weil Videospielverfilmung, da habe ich natürlich ein Herz für. Auch wenn die zu 99% immer große Scheiße sind. Und weil Sonic auch überhaupt kein Film ist, kein Spiel ist, kein Franchise ist, das eine Geschichte erzählt, großartig. Geschweige denn, dass man daraus einen Film machen könnte, ist schon einfach nur dumm. Aber ich habe gedacht, ich ziehe mir den rein. Weil mir der Trailer auf Englisch tatsächlich irgendwie Spaß gemacht hat. Ben Schwartz synchronisiert ihn da und das macht er auf jeden Fall auch wunderbar, schon im Trailer und auch im Film. Und vor allem Jim Carrey spielt mit und Jim Carrey spielt Dr. Robotnik. Und alles, was ich gesehen habe von Jim Carrey in diesem Trailer, war so, das sieht aus wie eine Jim Carrey-Rolle aus Anfang der 90er. Das sieht überhaupt nicht mehr aus wie eine zeitgemäße Jim Carrey-Rolle. Das will ich sehen. Naja, gut. Und also diese ganzen Komponenten haben dazu geführt, dass ich tatsächlich richtig Bock hatte, den Sonic-Film zu sehen. Und als ich gesehen habe, dass der, ich habe Montag war ich auf iTunes, habe gesehen, der kommt am Donnerstag raus, da habe ich mir den sofort für 16 Euro vorbestellt und habe gedacht, den fahre ich mir sofort am Donnerstag, wenn der rauskommt, rein. Da habe ich richtig Bock drauf. Und das habe ich auch am Donnerstag gemacht und habe mir den sofort reingedonnert. Der Plot ist, also ich meine, gut, wer geht an den Sonic-Film und sagt, ich habe richtig Bock auf den Plot? Niemand mit Verstand. Der Plot ist deswegen natürlich auch absolute Grütze und vernachlässigbar. Der lebt in der Green Hill Zone, das ist das Hauptlevel, in dem Sonic startet, dieses ikonische, was auch so ganz ikonische Farben und sowas hat. Da fängt das alles an, er wächst auf als kleiner Sonic unter so einer Eulenmutter, dann kommen auf einmal ganz viele Knuckles angerannt, wollen den abschlachten und jagen, weil er so super schnell rennen kann. Der flüchtet durch diese Ringe, die man aus Sonic kennt, flüchtet er in eine andere Welt, sagt irgendwie Green Hill und landet dann statt in der Green Hill Zone, aus der er kommt, auf seinem Planeten in Green Hill, das ist so ein amerikanisches Kaff, wo er dann Jahre oder über 13 Jahre oder sowas halt aufwächst, alleine, ohne dass es irgendjemand mitbekommt, dass da ein blauer elektrischer Igel wohnt. Naja. Und der wohnt dann in so einer Höhle und trainiert da und ist da halt ganz, ganz einsam und hat so zwei Leute, die er so anhimmelt. Das ist so der Cop, den nennt er immer der Donut Lord. Der wird gespielt von James Marsden. Den kennt man auch schon aus Dead by Me oder der war auch der Cyclops bei bei X-Men und sowas in den früheren Filmen, der Typ, der sieht schon auch seit 20 Jahren aus, immer der gleiche Typ, hat sich keine einzige Falte, glaube ich, dazu bekommen. Der sieht schon immer so aus und der wohnt da mit seiner Freundin und ist halt so der typische langweilige Dorfkopf und den beobachtet er immer so ein bisschen, stalkt den so, guckt mit denen gemeinsam Filme durchs Fenster und so und hat sich so ein bisschen auf den eingeschossen. Und eines Abends guckt Sonic sich ein Baseballmatch von so Kids an und rennt, weil er, also erstmal will er halt das auch, weil er irgendwie merkt, dass er so alleine ist, geht er dann alleine auf den Baseballplatz und spielt, weil er sehr, sehr schnell ist, er ist ja schneller als die Zeit, spielt er mit sich alleine Baseball und geht dabei irgendwie so in 6 für 7, 8 verschiedene Rollen und macht ein ganzes Baseballspiel alleine mit sich selber. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Dann merkt er aber auch, wie einsam er ist und dann fängt er an, so schnell zu rennen, dass er eine elektrische Schockwelle auslöst. Also alles... Es fühlt sich beim Erzählen schon so dumm an. Naja, auf jeden Fall bringt das dann halt auch das Government wirft dann halt seinen Blick auf diese Stadt, weil sie sagen so, ob es ein terroristischer Anschlag war oder was auch immer das war, diese Druckwelle, die da ausging. Und sie merken dann halt, dass es mit was Übernatürlichem zu tun hat. Und dann holen sie halt Jim Carrey, aka Dr. Robotnik, dazu. Und eigentlich geht's nur darum, dass Sonic da weg will. Dann will er flüchten. Das will er dann bei dem Cop in der Garage machen, will sich so einen Ring da auf den Boden schmeißen. In dem Moment kommt der Cop rein. Warum auch ausgerechnet es zu dem Zeitpunkt in dieser Garage machen will, er schließt sich nicht, er macht es halt einfach. Das macht er auch genau zu dem Zeitpunkt, wo Dr. Robotnik vor der Tür steht von Tom. Und ja, dann geht halt so eine Verfolgungsjagd los. Also dann freunden die beiden sich an, er hält den erst unter seinen Fittichen, dann beginnt so ein Roadmovie und Robotnik verfolgt den halt so. Es ist alles Schwachsinn, es ist alles ein dummer Plot. Der Plot ist echt viel mehr Aufmerksamkeit gerade bekommen, als er verdient. Und trotzdem muss ich leider sagen, dass ich mit diesem Film, mit dem, was der ist, weil ich habe ja, was sind meine Erwartungen an Sonic-Film? Naja, ich krieg halt einen schnellen Igel, der im besten Fall ein paar coole Sprüche droppt und ich krieg vielleicht mal wieder einen richtig krassen 90er-Jahre Jim Carrey. Und das habe ich komplett bekommen. Also das ist wirklich, und deswegen ist der Film an einem seichten Mittag mit der Familie oder wenn man halt ein bisschen Bezug zu zum Spiel hat oder zur Figur hat, ist es ein super Film, der eine Kackgeschichte erzählt, der aber wahnsinnig gut aussieht. Also er hat einen wahnsinnig schönen Look, der Film. Das muss man wirklich sagen. Das haben sie gut hinbekommen. So diese Verknüpfung aus diesem Videospiel-Cartoon-Look gepaart mit der echten Welt ist gut gelungen. Und das ist der Jim Carrey ist fantastisch in dem Film. Der Jim Carrey ist einfach fantastisch. Der hat so Szenen, die dürfte kein anderer machen. Kein anderer dürfte diese Szene machen, weil man wäre bei allen anderen Schauspielern so, hä, warum tanzt der jetzt 3 Minuten in dem Wohnwagen? Was soll das? Was stehe ich nicht? Aber dadurch, dass Jim Carrey ist, bist du so, hä, krass, das ist so richtig so maskemäßig. Also das ist wie so eine Jim Carrey-Rolle, wie wir sie vielleicht seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und das ist halt das Geile daran. Und deswegen funktioniert der Sonic-Film für sich irgendwie total gut, auch wenn es de facto ein scheiß Film ist. Aber trotzdem funktioniert er und unterhält mich. Also ich meine, wir haben ja letztens Filme der Pressevorführung gesehen, in denen wir noch nicht reden dürfen. Aber das war halt so ein Film, der hat mir ja so gar nichts gegeben und der hat auch nichts mitgebracht, wo ich sage so, oh krass, der hat ja alles falsch gemacht, was ein Film falsch machen kann. Vor allem, wenn man das Original, auf dem der basiert, sich anschaut. Und der Film macht das nicht. Der Film hat auf jeden Fall eine ganz klare Linie, die der fährt und der erzählt halt eine familienfreundliche Geschichte mit einem eigentlich mit eingestaubten Helden. Auch Jim Carrey zu wählen als Bösewicht wäre jetzt nicht die erste Wahl gewesen, aber irgendwie macht er daraus irgendwas Cooles und der war ja super erfolgreich. Deswegen wird auch ein zweiter Teil wahrscheinlich kommen. Am Ende gibt's auch so 2, 3 Hints auf was mit Robotnik noch wird und dass Tails wieder auftaucht, dass dieser zweischwänzige Fuchs aus dem Sonic-Franchise, dass der am Ende auf einmal auf so einem Hügel steht und sagt so, oh ja, ich finde dich doch und so. Also es deutet darauf hin, dass ein zweiter Teil kommt und das könnte dann sogar irgendwie ganz cool werden. Also, keine Ahnung. Klar, dass dich das null interessiert und dass du das nicht angucken wirst, brauchst du auch nicht. Aber ich glaube, zumindest die Jim Carrey-Szenen, da hättest du Spaß mit. Also hättest sogar du Spaß mit, weil es halt einfach so Dinger sind, wo du sagst, ja, dafür lieben wir den halt auch. Ne? Und das kriegst du halt so selten die letzten Jahre so. Und ich fand's cool, dass er nochmal so eine Rolle gemacht hat. Deswegen ist der Sonic-Film okay, tatsächlich. Jetzt auch nicht gedacht, aber der ist tatsächlich ganz cool. Irgendwie.
Was glaubst du, bekommt Jim Carrey für sowas?
Keine Ahnung, für den Film gab's bestimmt 20 Millionen vielleicht?
Ich habe ja neulich mal geguckt, was so Seriendarsteller bekommen zum Teil für ihre Rollen. Und erinnerst du dich noch American Vandal?
Ja.
Was glaubst du, haben die Boys bekommen pro Folge?
Für American Vandal? Nicht so viel, oder? 100. Ja.
Ha? Pro Folge. Schätz einfach mal. Mach eine Schätzung.
150.000.
1.500.
Was?
Da war ich genauso.
Wer jetzt? Nicht die Produktion der Serie.
Die Jungs, die da mitspielen, die Schauspieler.
Ach so, okay, ich dachte eben, wir reden von vom Produktionswert. Okay, ja gut, aber ja, das ist halt auch eine kleine Serie, es sind keine bekannten Schauspieler, das ist alles Blow Budget produziert, ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch gedacht, dass die nicht mehr als 2.000, 3.000 kriegen.
Ich habe das total falsch eingeschätzt. Ich dachte, wenn was auf Netflix läuft, dann haben die Leute da, dann gibt's Millionen.
Wie bei Friends, jeder kriegt 1 Million pro Folge.
Ja, ja, das war doch früher immer so dieses Ding, ne? Jeder kriegt 1 Million pro Folge. Auch Charlie Sheen hat, glaube ich, irgendwann in seiner besten Zeit.
Bei Two and a Half Men ja auch 1 Million bekommen. Und die Big Bang-Leute auch. Und How I Met Your Mother auch.
Es gibt jetzt auch Leute, die verdienen mehr. Also ich habe gesehen, hier Handmaid's Tale, die Lady bekommt wohl mehr als 1 Million. Also das gibt's auch immer noch. Ganz oft natürlich, keine Frage. Aber zum Beispiel so Millie Bobby Brown oder so, die kriegt 500.000, glaube ich.
Für Stranger Things.
Okay. Pro Folge.
Ja, aber so. Stranger Things sind da doch so viele ikonische Figuren.
Also die Bestverdiener sind wohl Millie Bobby Brown, Winona Ryder und hier
David Harbour, oder?
Ja, genau. Und Gaten Matarazzo und so, die bekommen irgendwie so ein bisschen weniger, also nicht ganz die Hälfte. Weil es halt anscheinend an denen nicht so liegt, dass die Serie erfolgreich ist. Das stimmt auch.
Also ich finde, Steve und Dustin tragen inzwischen viel dazu bei, dass man die Serie auf jeden Fall mit großer Freude weiterschaut. Aber gut.
Aber ich meine, gut, die kriegen, wie gesagt, also die kriegen halt auch irgendwie 53.000.
Die kriegen jetzt keine 350 Euro.
So. Nee, die kriegen 350.000 Euro pro Folge. Ja. Ich weiß nicht, eine Staffel hat wahrscheinlich 10 Folgen. Jetzt kommt die Staffel 5. Das bedeutet, ganz kurz, lass mich mal überlegen. Ah ja, stimmt. Die haben sehr viel Geld.
Sau.
Stell dir vor, wir bekämen 350.000 Euro für jede Folge.
Ja, dann würde ich noch genau 3 machen.
Ja, dann würde ich
nee, das weiß ich nicht mal, das wäre sau dumm, aber.
Ja. Nee, ich würde weitermachen. Ich würde jede Woche eine Folge releasen, ist doch sau geil. Was glaubst du, was wären so Sachen, wie exzentrisch wäre mittlerweile dein Lebensstil? Also wenn wir ab Folge 1 für jede Folge 350.000 Euro bekommen hätten, was glaubst du, wie exzentrisch wäre mittlerweile dein Lebensstil? Glaubst du, wir hätten so eine Situation, dass ich dich anrufe und sag so, Max, wegen Skype, das können wir nicht machen, weil ich bin leider auf offenem Gewässer. Ich bin von Montag bis Freitag auf offenem Gewässer. Wir können hier leider nicht skypen.
Liebe ich aber auch.
Also das könnte ich mir schon vorstellen. Wie exzentrisch wär's? Was denkst du? Würdest du noch in deiner Wohnung leben? Ich safe nicht.
Natürlich nicht. Ich hätte alle rausgeschmissen in den anderen Wohnungen und hätte gesagt, so Leute.
Mein Haus. Nee, ich würde nicht in der Stadt wohnen. Würdest du in der Stadt wohnen, wenn du so richtig
rich wärst? Nee, natürlich nicht. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich auf jeden Fall weit rausziehen. Weg.
Also ich würde so leicht draußen wohnen, sodass man aber in die Stadt gucken kann und auch so in 10 Minuten in die Stadt fahren kann. Und ich hätte, hättest du, was wären so Gadgets, die dein Haus haben müsste, wo du sagst, ey, die müssen in mein geiles Haus. Ich fange mal an, dann kannst du noch kurz überlegen. Mhm. Also ich will auf jeden Fall eine richtig geile helle mit viel Glas drumherum, sodass man schön reinschaut, Küche. Mir ist ganz wichtig, dass die Küche wahnsinnig groß ist, lange Arbeitsplatten, tiefe Arbeitsplatten, also in die Breite auch tief, so große Schubladen will ich haben. Ich will mindestens 2 Gasflächen, mindestens 6 Induktionsflächen, eine riesige Kochinsel, natürlich, sehr logisch. Ich stehe auf Kochinseln. Und wenn ich an der Kochinsel stehe, will ich, dass ich so die halbe Küche so die halbe Wohnung überschauen kann. Und mir ist ganz wichtig, dass Esszimmer, Kochinsel und Wohnzimmer, Couch und so weiter, dass es so eine Fläche ist und dass man quasi sich da so hin und her bewegen kann dazwischen und auch alles sehen kann dazwischen. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich will am liebsten, dass ich von meiner Kochinsel, während ich gerade schnibbel, will ich rausgucken können, natürlich in meinen Pool. Ich habe einen Pool. Uneinsichtig für andere, aber ich habe einen Pool. Weil was wollen wir nicht, Maxi, ins Schwimmbad gehen? Aber was lieben wir natürlich trotzdem rumplanschen. Deswegen will ich meinen eigenen Pool und den habe ich draußen.
Bei mir wäre hundertprozentig auch einfach, ist immer das, wenn du mich fragst, kannst du mich nachts wecken, kannst sagen, was ist das Erste, was du in deinem Haus haben wolltest? Pool. Würde ich, ja. Sag ich seit 30 Jahren beim Aufstehen, würde ich sagen, Pool. Erstes. Ja, genau.
Pool hätte ich auf jeden Fall drin und dann hätte ich auch verschiedene Mitarbeiter und das ist für mich das Allerwichtigste. Und da fallen mir vier Leute ein, die ich auf jeden Fall hätte, die einmal die Woche vorbeikommen würden. Nummer eins ist der Friseur. Ich hätte einen eigenen Friseur, ist ja völlig logisch, weil was hassen wir Promis, Reichen, die wir dann sind, mehr als zu so einem, ich hock mich doch nicht, glaubst du, Bill Gates sitzt bei einem Friseur vorne im Warte-Dingsbums? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall sitzt er da. Das bedeutet, einmal die Woche, oder sagen wir mal alle zwei Wochen, kommt zu mir mein hauseigener Friseur. Und der ist aber nicht nur Friseur, Max, sondern das ist eine, der hat auch magische Hände. Und jedes Mal, wenn der kommt, schneidet er mir erst die Haare, dann sagt er, jetzt duschst du dich mal ab. Dann dusche ich mich warm ab. Und dann komme ich raus, nur mit einem Handtuch um die Hüften, leg mich auf eine Liege und dann werde ich von dem 1 bis 2 Stunden richtig schön durchgeknetet. Krieg alles, das ganze Programm, was ich nur will, Hotstone, die ganze Nummer, eine schöne Packung, so eine schöne Schlammpackung, alles, die ganze Nummer, dann macht er alles weg, der saugt alles weg. Die ganzen Haare werden weggesaugt, den ganzen Schlamm, der auf dem Boden fällt, der macht die Bude blitzblank. Kommt einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen vorbei, mein Arzt, Max, der mich auf Herz und Nieren prüft, der mich genau untersucht, der sofort feststellt, wenn irgendwas bei mir als Hypochonder, wenn da sofort irgendwas eine Schieflage ist, also dann sage ich ihm das, der erklärt mir das, der beruhigt mich da total. Also das ist auf jeden Fall...
Der kann auch alles heilen.
Bitte?
Der kann auch alles heilen.
Der kann alles heilen, der macht alles. Und der kümmert sich genau um alles, um jegliche Sachen. Und dieser Arzt ist aber nicht nur Arzt, Max, der hat auch noch eine zweite Funktion, und zwar ist das mein Personal Trainer. Der kommt 3-mal die Woche rein und macht mich wirklich fertig. Ja, also der macht mich richtig fertig. Der guckt, dass ich richtig fit bin. Der kommt zu mir und sagt, Chris, hör mal zu. 3-mal die Woche machen wir einen gesunden Tag. Da wird gesund gekocht, ja. Da gehen wir richtig schön joggen miteinander morgens oder was auch immer man für einen Sport macht oder so. Vielleicht gehen wir auch schwimmen in meinem Pool. Ich weiß es nicht. Der hält mich richtig auf Trab und damit ich keine Angst habe, dass der mit meiner Frau schläft, ist es natürlich kein Mann, sondern eine attraktive junge Frau. Ist ja logisch. So, dann dann geht's weiter. Dann auf jeden Fall auch noch ganz, ganz wichtig, Max, ich habe jemanden, der sich um meine Finanzen kümmert. Jemand, dem ich vertrauen kann, der mir sagt, Chris, es ist alles in Ordnung. Ich muss keine Briefe mehr öffnen. Ich muss Umsatzsteuervoranmeldungen, ja, so ein Scheiß. Habe ich nichts mehr mit zu tun. Das macht jemand, ja, den habe ich abgestellt, der kriegt seine Kohle. Das ist aber Geld, das interessiert mich gar nicht. Ja, der guckt nur, dass meine Konten alle passen. Der sagt sofort, wenn irgendwas los ist. So, der ruft mich an, sagt, Chris, bist du dir sicher, dass du noch ins Fitnessstudio ins Viva Vital nach Aschaffenburg gehen willst? Oder glaubst du, das wird nichts mehr, weil du hast jetzt dein eigenes Fitnessstudio? Kündig das alles für mich. Ich muss sowas nicht selbst kündigen. Ich muss keinen Router zu Vodafone tragen. Das macht der. Der kümmert sich um diese ganzen lästigen Aufgaben. Und jetzt kommen wir zu meiner vierten und fast wichtigsten Person, wenn es um lästige Aufgaben geht. Max, meine letzte Angestellte ist natürlich die Haushälterin. Ich habe natürlich eine Haushälterin, die kommt jeden Tag, kommt die. Und zwar von 8 Uhr bis 9 Uhr ist die in meiner Wohnung. Das ist die Zeit, wo ich gerade erst so langsam wach werde oder noch schlafe. Und dann kommt die rein und die macht erstmal alles so ein bisschen sauber. Ja, die Decke, die liegen geblieben ist, die Tüte Chips, die noch auf der Couch liegt, räumt hier alles weg, saugt einmal ganz schnell durch, guckt, dass alles einigermaßen Palette ist, holt die Post rein, gibt die Post, die Rechnungen sind meinem Typen, der sich um alles kümmert. Dann guckt die in meinen Kühlschrank und sagt, was fehlt? Aha, Milch fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Geht das schnell besorgen, räumt mir das alles einigermaßen ein. Ich habe ihr vorher eine Liste geschrieben und sag, fahr bitte dahin, hol das, hol das, hol dies, hol das. Und nimmt mir aber auch jedes Mal so 2, 3 Sachen mit, denen ich nicht gerechnet habe, wo ich mich vielleicht so ein bisschen drüber freue und macht das für mich. Die ist aber gleichzeitig auch noch handwerklich sehr begabt. Und wenn ich zum Beispiel mal ein Regal kaufe bei Ikea oder sonst irgendwas, dann baut die mir das einfach auf. Mein Max, das hassen wir doch. Sachen aufbauen, an die Wand Sachen nageln oder sonst irgendwas. Das macht alles meine Haushälterin. Die ist wahnsinnig groß und stark. Aber natürlich eine Frau, weil sonst habe ich Angst, dass sie mit meiner Partnerin schläft. Deswegen, alles das wird von sehr, sehr starken Frauen erledigt. Ich habe sehr viele, wahrscheinlich so Ex-Bodybuilderinnen, so Frauen, die bei mir arbeiten, die einfach alles Mögliche machen können, die viel Kraft haben und gleichzeitig natürlich auch Angreifer abwehren, falls ich mal überfallen werde. Und das alles habe ich plus einen wunderschönen Hund. Das ist mein Leben. Das ist schon sehr, sehr krass durchgetaktet dafür. Ich denke da sehr oft, sehr, sehr energisch drüber nach, muss ich ehrlich sagen. Was wäre, wenn ich unfassbar reich wäre?
Ja, ich glaube, also mein Lebensstil orientiert sich da auf jeden Fall an den Sachen, die ich früher zu viele MTV Cribs gesehen habe. Ich würde auf jeden Fall, also ich bin so krass auf diese ganzen Cribs. Weißt du, es hat mich immer so fasziniert, dass Snoop Dogg ein Haus hatte. Was ich an Snoop Doggs Haus, was mir hängen geblieben ist, so im Kühlschrank waren einfach sau viel Dosen mit Energy, mit Drinks. Also, ja, dass du halt immer so sagst, so, okay, alles klar, ich habe jetzt Bock, mir eine Dose Cola zu nehmen. Und ich finde, es strahlt was aus. Wenn du einen Kühlschrank aufmachst und da sind einfach Dosen drin, ja, also einfach nicht irgendwie Flaschen, so angebrochene, sondern Dosen. Das hat eine ganz andere Ausstrahlung. Ich weiß nicht, so umweltgeil, Leute, aber ey, weil du so einen Kühlschrank aufmachst, einfach voll mit, so ein riesiger Kühlschrank ist einfach nur voll mit geilen Snacks und Dosen von Getränken. So, das ist so eine Exklusivität auch für dich. Ja, das nehme ich jetzt raus, das ist mein Drink von vorne bis hinten, mega geil. Mhm. Habe ich schon manchmal in meinem Leben gemacht, dass ich einfach so zum Beispiel Kokoswasser, ich habe mal so eine Phase gehabt, da habe ich extrem viel, 2015, habe ich extrem viel Kokoswasser gekauft.
Wie so ein Samoaner, ehrlich, wie so ein dicker Samoaner, da wusste ich auch nicht, was mit dir los ist.
Ja, da hatte ich einfach immer den Kühlschrank voll und bis unter das Dach mit so kleinen Kokoswasserfläschchen, dass jeder, der vorbeikommen kam, sich ein Kokoswasser nehmen konnte oder auch mal eine Capri-Sonne. Also sowas würde ich auf jeden Fall haben. Nee, ich habe das ja auch schon oft gesagt, wenn ich ein Haus hätte, ich glaube, es wären verschiedene Abteilungen in diesem Haus.
Max, also, ich muss mal ganz kurz zwischengrätschen. Ja. Das ist ein Traum, den kannst du dir heute schon erfüllen. Max, weißt du, wir reden von ganz vielen Millionen Euro, die wir haben, und du sagst, ein Kühlschrank voller Dosen. Das ist einfach, Max, das kannst du jetzt schon ohne Probleme haben.
Ich fange gleich an.
Das ist wie wenn ich gesagt hätte, ich will viele Kugelschreiber, so mindestens 5.
Ja, das ist eines der Elemente, aber das muss halt so wirken, so nach dem Motto, so geil. Natürlich sind so Haushälter und sowas, das ist alles mega, ne? Also auch schon so ein bisschen so, ich bin ja immer noch Single-Lebemann, schon noch welche, die, oh Gott, das will, können nicht über Weinstein reden, dann so sagen. Ey, also ich habe auf jeden Fall immer, der Plan sind 4 verschiedene Häuser generell auf dem Grundstück. Natürlich das Haushaus, also das Haupthaus, so ein bisschen, weißt du, der Aschaffenburger Dog Endel, Leute. Ja. Und Haupthaus natürlich, das ist meins. Mit den schönsten Räumlichkeiten, richtig auch große Küche, kleines privates Kino noch mit drin, so ein schönes Fickzimmer auch nochmal mit so einem Matratzenboden oder so. Dann auf jeden Fall noch ein
Pool. Was man aber auch auskärchern kann, ne?
Einfach mal mit dem Kärcher. Wo man einfach mit dem Kärcher mal durch kann, nach einem wilden Samstag. Auf jeden Fall ein Poolhaus. Das ist ein ganz, ganz krasses Element. Ja. Das ist mir schon immer wichtig gewesen. Ich hatte ja früher mal einen kleinen Schwimmbecken im Garten. Nein, der leibliche Vater von Vivian, dessen damaliger Geschäftspartner, hatte im Haus einen Pool. Und da war ich als kleiner Junge so mit 5, 6 das ein oder andere Mal. Und das war halt das Allergeilste. Hast du auch manchmal so Räumlichkeiten in deinem Leben, an die du heute noch so wahllos denkst, die du vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hast, aber die einfach so in deinem Kopf auf einmal aufploppen, wo du sagst so, und auf einmal durch so Räumlichkeiten gehst, die du irgendwann mal erlebt hast, die es vielleicht auch gar nicht mehr gibt?
Oder nicht? Ja klar, also ein Kumpel von mir, der Jonas, mit dem ich mal gerappt habe, der Jiggy, der hatte auf jeden Fall, mit dem habe ich schon lange nichts mehr zu tun, aber der ist sehr reich und die hat einen Pool im Haus.
Das ist das Geilste, Mann. Ja. Ey, da gehe ich heute noch einen Gedanken auf durch. Du kamst so ein Treppchen runter und dann war links erstmal so eine Dusche, dann war da noch eine Sauna und dann hatten die ein riesiges Schwimmbecken und da waren aber so riesige Fenster, die dann noch in den Garten geführt haben. Dann konntest du einfach auch mal so, wenn das Wetter geil war, in diesen riesigen Pool springen, dann bist du raus in die Frische, bist mal kurz durch den Garten gelaufen, dann bist du wieder in den Pool. Das war einfach nur himmlisch. Das war ein riesiger Pool. Ich hab da wirklich die ganze Zeit einfach nur drin rumgehangen. Und das dadurch, dass der auch immer so abgeschirmt war und dass der auch so, dass da sonst jemand war, hatte der auch immer so einen ganz eigenen Klang und so eine ganz eigene Ruhe und immer dieses Wasser, was an die Decke geschimmert hat. Das lieb ich ja. Naja, also auf jeden Fall Pool, mega, mega Thema für mich. Dann natürlich auch noch ein Haus, weil wir über die Haushälter haben wir schon geredet. Und ich muss sagen, beste Haushalt.
Mir fällt gerade noch eine Sache zum Pool, sorry dafür unterbrechen, mir fällt eine Sache noch ein. Pool ist ein Thema hier in dem Podcast. Mein Firmenpeter hat immer so Getränke ausgeliefert, ne? Der hatte so eine Firma, die Getränke lieferte. Und es war ein heißer Sommertag und ich habe bei dem rumgehangen und dann hat er gesagt, scheiße, ich muss da wohin fahren, ich habe es total verrafft. Sonderbestellung. Sind wir wohin gefahren, ist ein reicher Geschäftsmann gewesen, so ein reicher Architekt, auch Pool im Garten. Wir so geklingelt, keiner da gewesen. Wir die Kästen reingetragen, den Pool gesehen. Er so, ganz ehrlich, fuck it. Haben wir uns die bis auf die Unterhose ausgezogen und sind einfach in diesen Pool gesprungen, sind da bestimmt 20 Minuten rumgeschwommen, haben uns wieder angezogen, sind abgehauen und sind wieder losgefahren. Das war genial.
Geil.
Ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
weiteres Element wäre natürlich, weil wir eben schon über die Haushälterin geredet haben. Ich sag dir, die beste Haushälterin, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ist und bleibt einfach meine Mutter. Deswegen kriegt meine Mutter auch einfach noch hinten ein komplettes Häuschen reingebaut, damit die auch nicht so weit weg ist, weil dann, die ist ja auch mal so ein bisschen, hat ja mit ihrer Einsamkeit zu kämpfen. Dann kriegt die da ein Häuschen hinten rein, dann kann die bei mir auf dem Grundstück wohnen. Auch vielleicht ein bisschen längerer Weg, kriegt auch noch von mir so ein Golfcaddy hingestellt, damit sie nicht laufen muss. Aber nur damit sie nicht, wenn sie mal nervt, irgendwie, weißt du, wenn wieder im Kercherraum irgendwie zu viel Party ist, dass die nicht so schnell da reinkommt. Aber die Mutter eigentlich in der Nähe haben, ist mir, glaube ich, schon wichtig. Und dann natürlich Max Nachtsheim, ihr wisst, die Man Cave wird natürlich perfektioniert. Es wird ein kompletter Raum gebaut, zweistöckig, unten eine komplette Arcade drin, mit ganz vielen Spielautomaten, so ein bisschen wie in Seligenstadt, wie wir das in Seligenstadt in der Arcade-Halle kennen. Natürlich aber noch ein bisschen geiler, noch ein bisschen hübscher, noch ein bisschen gepflegter. Das Ganze ein bisschen konzentrierter. Dafür auch extra so ein Techniker eingestellt, der das ganze Ding die ganze Zeit wartet. Und oben dann der ultimative Gamerraum, die weltgrößte Videospielesammlung mit 25.000 Videospielen, mehreren Fernseher, an original verpackte Sachen, mehrere Millionen Euro wert, die da oben drin stehen, einfach in einem Raum, ein ganz genaues System, wie alles angeordnet ist, riesige Listenführung, verschiedene Monitore, verschiedene Ecken in verschiedenen Themenbereichen, verschiedenen Ähren auch nachempfunden, je nach Ära auch den richtigen Fernseher hingestellt, also es wird fantastisch. Die obere Etage wird wirklich, das wird die Mona Lisa des Videospiels, das kann ich dir sagen.
Am meisten mag ich das Detail Listen. Das ist so, das kann ich mir, Max, aber ich stehe ja auch so auf Ordnung, ich kann es nur selbst nicht so gut herstellen. Also ich werde ja immer besser, aber ich stehe ja total darauf, wenn Sachen so geordnet sind. Das gibt so eine innerliche Ruhe. Deswegen verstehe ich das mit den Listen total. Bei mir, wenn es zum Beispiel dann, wenn ich an sowas denke, ist in der Küche für alles hat so einen kleinen Behälter. Und ich weiß ganz genau, das Mehl da drin ist noch frisch, der Reis, die Nudeln, alles hat so seinen Behälter, alles ist so nebeneinander aufgereiht. Man kann es total schön verstecken, irgendwie wegen so, vielleicht so, weil es sich so in die Wand einlässt oder so. Kann ich total verstehen. Super.
Gut. Ja, so
ich. Ein Haus ist noch frei, Max. Du hast vier Häuser. Eins kriegt deine Mutter, eins ist das Poolhaus und ein
Wohnzimmer. Poolhaus, Mutter, Man Cave, Haupthaus. Vier.
Ah, stimmt, die Man Cave ist ein eigenes Haus, okay.
Man Cave natürlich.
Also ich bin auch, ich finde
es. Und wenn ich noch ein bisschen Geld über habe, dann auf jeden Fall noch Achterbahnen. Dann wie bei den Gemstones. So einfach noch so einen kleinen Vergnügungspark hinten dran. Aber nur mit so Sachen, die ich geil finde. Geisterbahnen, auch einfach so Tower of Terror nachbauen aus dem Disneyland.
Ja, Max, weißt du was, du erzählst mir gerade einfach den Filmplot von Richie Rich. Das ist einfach, fällt mir gerade auf. McDonald's im Haus und dann ist es perfekt. Aber ich sag dir was, ich hätte auch noch so ein Haus und zwar wahrscheinlich sowas wie ein Studio, wo man Podcast aufzeichnen kann, aber auch Musik machen kann oder so, weil bei mir, wenn wir reich sind, kommen ja bei mir auch manchmal so Künstler vorbei, ne? Also es kann schon mal durchaus sein, dass bei mir dann irgendwie
Ozzy Osbourne, George Harrison.
Genau, wenn die in Deutschland sind, dann wird da natürlich einfach mal gejammt, die kommen vorbei, haben einen kleinen Hangout bei mir, essen frische Früchte und spielen Musik so ein bisschen wie bei Call Me By Your Name und genau, ich hätte wahnsinnig große, schöne Zitronenbäume und so im Garten stehen. Das ist mir einfach wichtig. Und ich hätte noch so ein Ablegerhaus, so ganz nochmal in klein, so in Norditalien irgendwo da, so, wo es so schön warm ist, aber das Klima noch zum Aushalten. Oh, toll. Mm. Herrlich. Krass. Ja, Max,
haben wir das mal. Pläne. Dann Leute, Patreon, ihr kennt's, patreon.com/imautokino, da nochmal ein bisschen die Schraube anziehen, damit wir bald unseren Traum verwirklichen können.
Traum. Für euch ist es ja nicht schlimm. Guck mal, wenn ihr 5 Euro jeden Monat uns abdrückt, ist nicht viel, ist gar nicht viel, 5 Euro. Aber wenn es jeder von unseren Hörern machen würde, dann hätten wir 500 Millionen Euro. Denkt da mal drüber nach. So, Max,
ja.
Was haben wir noch gekriegt? So, jetzt müssen wir zu Harvey Weinstein irgendwie kommen.
Ich baue die Brücke. Lass mich doch noch ganz kurz über Birds of Prey reden. Die Emanzipation von Harley Quinn.
Ja.
Den ich mir gestern Abend noch reingefahren habe, über den ich ja irgendwie auch keine Erwartungen hatte, weil mein Hassverhalten im Verhältnis zu Suicide Squad, das ist ja der Welt inzwischen bekannt, wer schon mal irgendwann einen Podcast von mir gehört hat. Selbst die, wo ich einfach nur zu Gast war, habe ich zwischendrin einfach nur gebrüllt, ich hasse Suicide Squad, ich hasse den einfach auch wirklich, es ist ein furchtbarer Film, deswegen war meine Erwartung an den Film so mittelmäßig hoch, Harley Quinn irgendwann, dass die natürlich irgendwann ihren Solo-Film bekommt, weil es Margot Robbie als Harley Quinn, war ja klar, weil die Figur so erfolgreich war, die war das Ikonischste, was aus Suicide Squad hervorgegangen ist und ich habe dann gesehen, Ewan McGregor spielt den Bösewicht, der spielt Black Mask, es spielen noch ein paar andere coole Leute mit, unter anderem Mary Elizabeth Winstead aus Scott Pilgrim oder auch der dritten Fargo-Staffel, die lieb ich ja, die finde ich auch einfach nur eine bezaubernde, schöne Frau, die ganz tolle Ausstrahlung hat. Deswegen, also der Cast war so okay einigermaßen. Und da habe ich gesagt, naja, guckst du es dir mal an. Das habe ich in den gestern Abend reingefahren. Der Plot dreht sich im Endeffekt nur darum, ganz kurz, Harley Quinn hat sich nach der Trennung des Jokers lebt sie noch in Trauer. Man kriegt so ein bisschen ihre Vorgeschichte erzählt, am Anfang in Form eines Comics, wie sie überhaupt wie ihre Jugend aussah, ihre Kindheit aussah, wie sie dann überhaupt als Psychologin irgendwann den Joker kennengelernt hat im Arkham Asylum, da durchgedreht ist. Das kriegt man alles am Anfang nochmal ganz kurz gesagt. Dann geht man kurz auf den Plot von Suicide Squad ein, wo der Joker ja sie im Endeffekt hintergeht und auf sie scheißt und sie dann hocken lässt und ihr Herz bricht. Und damit startet auch der Film. Ihr Herz ist gebrochen und sie will sich erstmal irgendwie rächen an Mr. J, wie sie ihn immer nennt, an ihrem Pudding. Und der Film dreht sich so ein bisschen, wie sie sich davon löst im Laufe des Films, dass sie immer noch eine verrückte Bösewichtin ist, eine sympathische Bösewichtin mit einem riesigen Knacks in der Schüssel und gleichzeitig sich eigentlich mit jedem auf der Welt verscherzt hat ungefähr, unter anderem auch mit Black Mask, der sie jagt mit seiner Gang und der aber auch gleichzeitig ein Mädchen jagt, das ist so ein kleines asiatisches Mädchen, die so Straßendiebin ist und die hat sich einen Diamanten vor dem geschnappt und er will sie suchen und sie macht sich dann auf die Suche nach diesem Mädchen und ja, der Plot ist sehr, sehr vorhersehbar geschrieben. Also der Plot ist auch wieder eher mittelmäßig, es geht dann vor allem halt um sie als Figur und um das, was der Film so in Bildern macht, was der Film so in Farben macht, was der Film, ja, wie er halt dieses ganze Ding aufgreift. Da muss ich sagen, gelingt dem Film eine Sache, die Suicide Squad halt einfach gar nicht hinbekommen hat. Und das war so dieses völlig überzeichnete und dieses Comicartige in so einen Film, in einen ordentlichen Film zu pressen, weil der traut sich zwar nicht so viel wie Deadpool und deswegen ist er auch schlechter als Deadpool, weil Deadpool hat einfach noch viel mehr auf, Deadpool ist A noch witziger geschrieben und B hat Deadpool halt diese unfassbare Gewaltkomponente drin und das macht halt Deadpool auch so krass einzigartig, dass der diesem Thema so erhaben ist und das traut sich Harley Quinn nicht so, das traut er sich vielleicht auch nicht, weil er noch für mehr Leute zugänglich sein soll. Deadpool zielt schon mehr so auf die Jugendlichen und dann halt auch Erwachsenen vor allem ab und ich glaube Harley Quinn wird sich einfach noch einem breiteren Publikum präsentieren. Der ist trotzdem witzig, Margot Robbie macht das ganz gut, der hat ein paar Szenen, die sind ein bisschen cringy, was ich aber mag, sind, der hat extrem gute Kostüme, der hat extrem geile Bilder, der ganze Schlusskampf in so einem kaputten Amusement Park, der so völlig überzeichnet ist, der gefällt mir teilweise richtig, richtig gut. Ewan McGregor als Black Mask ist leider vernachlässigbar, aber am Ende des Tages hatte ich den gestern Abend so geguckt und hat irgendwie so 90 Minuten eine gute Zeit, also der hat mich unterhalten, der hat mich halt auf diesem typischen, wie mich halt so eine Comic-Verfilmung unterhalten, aber dadurch, dass der halt so überdreht ist, also er ist wahnsinnig überdreht, der ist wahnsinnig laut und quietschig und bunt und es ist wie so ein 90-minütiger Zirkusbesuch, in dem so Clowns, 90 Clowns in Auto steigen, so fühlt sich der an. Aber das macht den Film irgendwie einigermaßen cool. Der hat ein paar Momente, wo der halt nicht so funktioniert, das ist halt manchmal, wenn die Witze daneben gehen oder wenn halt vor allem auch der Soundtrack manchmal so ein bisschen falsch gewählt ist. So, das habe ich ja schon oft gesagt, wenn man so zeitgemäßen Soundtrack nimmt, kann es manchmal irgendwie einen Film mehr schaden, als es dem Film
das gut ist tut. Das ist ganz, ganz schlimm, diesen zeitgemäßen Soundtrack. Das müssen die Leute endlich mal verstehen. Ich frage mich, warum die Leute das noch nicht raffen. Das kann funktionieren, auf jeden Fall, wenn diese Tracks dann wie so für diese Zeit auch so krass stehen, also in den 80ern oder so, dann kann das schon klappen. Aber ich finde, jetzt mittlerweile ist sowas ganz schlimm. Manchmal guckt man dann so Filme, die sind so ein paar Jahre alt und dann kommt dann so ein, wie hieß dieser eine Künstler nochmal?
David Guetta?
Ja, sowas zum Beispiel. Oder nicht A$AP Rocky, sondern der dieser andere, der so dubsteppige, fällt mir immer der Name nicht ein, Skrillex. So ein Skrillex-Shit, weißt du? So, wenn sowas dann da drin ist, das ist irgendwie, damit kann man vor einem Jahr, konnte man damit noch irgendwie dealen und das hat sich noch nicht falsch angehört. Leute, ich sag euch was, in 3 Jahren, wenn ihr den Film euch wieder anguckt, dann ist das ganz, ganz komisch und dann guckt euch das an und denkt euch, oh, irgendwie, nee. Und du hast es, glaube ich, an dem Beispiel genannt, damals von...
Große Fische, kleine Haie oder...
Genau,
große
ja, Haie, und kleine Fische. Findet Nemo und große Fische, kleine Haie oder so, ne?
Ja.
Und Findet Nemo funktioniert halt zeitlos, genau, und der andere halt nicht.
Ja. Und das ist genau das. Und das Witzige an Harley Quinn ist, dass der das so mischt. Also, dass der teilweise so geile Soundtrack-Einsätze hat Und manchmal, wo ich mir denke, ja, das passt jetzt gerade voll gut und das ist voll schlau und das macht auch auf lange Sicht Sinn, die Szene sich nochmal anzugucken. Und dann macht er das aber manchmal so gar nicht. Dann ist er so komplett vorbei am Thema. Bin ich so, boah, ey, das ist schade. Und ich glaube, das ist das große Problem von Birds of Prey, dass der manchmal so ein bisschen verpufft an manchen Stellen. Aber unterm Strich hat er mich, ich meine, ich bin ja in Sonic und auch in Harley Quinn mit so einem Ding so, ey, ich will jetzt einfach seicht unterhalten werden, ne? Weil der Leuchtturm liegt hier auch noch oder hier liegen noch ein paar andere Filme, die ich auf jeden Fall noch gucken will, so wie The Farewell oder sowas. Aber das, da muss man halt Bock drauf haben, ne? Und ich finde dann sowas, so eine seichte, auch mal so ein Actionfilm, ich habe da schon manchmal noch so ein Kink für, dass ich sag so, ey, ich guck mir jetzt mal so einen Sonic an, hab da auch richtig Bock drauf oder eine Harley Quinn. Und wenn man darauf Bock hat, dann machen die beiden Filme überhaupt nichts falsch. So, dann unterhalten die einen genau auf dem Niveau, wie man das möchte. Und Harley Quinn ist 100-mal besser als Suicide Squad. Also ist ohne Thema. Dafür ist er viel konsequenter erzählt. Dafür ist die Figur viel konsequenter umgesetzt. Wie gesagt, ich hätte mir, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Gewalteinsatz gewünscht. Der ist teilweise auch schon so ein bisschen blutig und krass. Aber halt Deadpool macht das halt alles ein bisschen eleganter auf seine Art und Weise. Und dann auch traut sich irgendwie mehr. Aber der hat schon Spaß gemacht. Der war ganz okay. Ich habe echt mit Schlimmerem gerechnet und nach dem Suicide Squad-Ding, also für mich war das jetzt einer von den DC-Filmen, wenn ich jetzt mal diese ganzen DC-Filme nehme, jetzt mal Joker ausgeklammert, weil der spielt ja nicht im DCU und ist eh nochmal ein ganz anderer Film so an sich. Aber so, wenn ich jetzt nehme, so Aquaman, Batman wie Superman, was waren da noch alles? Justice League und so, ne? Diese ganzen Sachen, die da in den letzten Jahren rauskommen, Suicide Squad, dann ist der Harley Quinn-Film auf jeden Fall die oberste Liga. So, das sagt natürlich auch viel über das DCU aus, aber das ist ein okayer Film. Der hat schon Spaß gemacht. Den kann man sich an einem seichten Sonntagmittag mal angucken.
Mhm. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über in die Harley Quinn, das ist eine gute Überleitung, genau, weil da spielt ja Margot Robbie die Harley Quinn und Margot Robbie spielt auch in einem Film mit Max, den wir uns angeschaut haben, der ja so ein bisschen um dieses Thema rumtänzelt, was auch dann später in der Dokumentation über Harvey Weinstein quasi, ja, worum es da halt eben auch geht. Es geht um Männer in Machtpositionen, die quasi Frauen dazu genötigt haben oder beziehungsweise gesagt haben, hey, wenn du das und das für mich machst, also sexuelle Handlung mit mir eingehst, dann verhelfe ich dir, einen besseren Job zu bekommen oder eine bessere Stellung. Und wie man sich natürlich das vorstellen kann, gibt es jede Menge Männer in solchen Machtpositionen, die sowas machen, und vor allem gibt es auch, und das finde ich mindestens genauso schlimm, ganz viele Leute, die das mitbekommen, aber das so unter den Teppich kehren, und das ist mir gerade in dieser Bombshell-Situation krass aufgefallen. In der Harvey Weinstein-Geschichte, by the way, wenn wir später drüber reden, finde ich übrigens, dass da noch viel zu wenig drüber geredet wurde, über die Mitwisser, aber reden wir doch mal über Bombshell. Bombshell ist ein Film, in dem ganz viele Leute mitspielen, die ihr schon kennt.
Cast.
Ja, die ihr schon kennt. Und zwar unter anderem Charlize Theron, die übrigens in jedem Film gefühlt anders aussieht. Also ich weiß auch nicht, ob die hat was machen lassen oder so. Also sieht ganz komisch, ganz anders aus.
Aber die hat sich sehr in dem Film die Kostüme, ich glaube, war Bombshell nicht auch für beste Kostüme nominiert, weil der, also auch John Lithgow als Roger Ellis sieht ja so krass nicht aus, wie er eigentlich aussieht.
Ja.
Oder Charlize Theron. Und die sehen aber super krass aus wie die Originale. Also Charlize Theron, such dir mal ein echtes Bild von Megyn Kelly raus und stell die mal nebeneinander. Es ist fast nicht zu unterscheiden. Die sehen so krass auch anders, also so krass gleich aus. Genauso wie Nicole Kidman und Gretchen Carlson. Die Original Gretchen Carlson und Nicole Kidman sehen sich richtig krass ähnlich, und bei Roger Ellis ist es auch heftig. Auch bei Rupert Murdoch und so. Also das ist auf jeden Fall krass, wie die alle gleich sind. Die Figuren von Margot Robbie, diese Kayla Pospisil, ist ja fiktiv. Die ist ja sozusagen eingesetzt worden in die Story, um zu vertreten, diese Person zu vertreten, denen um sie da tatsächlich geht in dieser Dokumentation. Oder die sind nicht in dieser Dokumentation, in dem echten Fall rund um Roger. Deswegen, die ist, ja, dazu gibt es kein reales Pendant.
Ach so, okay. Auf jeden Fall, ja. Wie kann man es ein bisschen zusammenfassen? Max, das könntest du mal gerade machen vielleicht. Das, da bist du besser drin.
Klar. Den Scheißplot zusammenfassen.
Ey, also ich finde auch wirklich, ehrlich gesagt, jetzt, du hast gesagt, den Scheißplot zusammenfassen, ich finde ehrlich gesagt, den Film, kann ich schon mal vorne wegstellen, fand ich jetzt, also ich habe ja The Morning Show geschaut und ich finde Bombshell ist die schlechtere Version von Morning Show. Aber es beruht natürlich wirklich auf einer wahren Situation. Fox News ist natürlich ein richtiger Drecksender. Falls du dich noch erinnerst, in der OJ-Fall war ja dieser eine Nazi-Polizist, der ja dann irgendwie für Fox News arbeitete. Und also ich meine, die sind ja auch so Trump-Supporter-mäßig unterwegs und so. Also das ist schon irgendwie ein richtiger Drecksender. Ich würde sagen, das ist die Bild-Zeitung als Fernsehformat. Aber
dadurch, dass er halt super konservativ eingestellt ist, dass er sich ganz klar auf die Seite der Republikaner stellt, deswegen auch ganz krasse Trump-Supporter sind, das ist halt krass. Also dass ein Sender, das haben wir ja in Deutschland gar nicht so, dass ein Fernsehsender sich so krass platziert. So. Mhm. Also ja, der Bild-Zeitungsvergleich ist tatsächlich ganz gut, weil die Bild-Zeitung sich ja auch platziert. Ja. Aber wir haben jetzt zum Beispiel RTL oder sowas, die platzieren sich ja so nicht, und unsere Nachrichtenquellen, sowas wie ich sag jetzt mal sowas, was im Fernsehen stattfindet, wie die Tagesthemen oder sowas, das platziert sich ja auch bei Weitem jetzt nicht so, rein auf Fernsehbasis, ne? Jetzt nicht, wie gesagt, Zeitungen oder sowas, aber so die Fernsehbasis, die platziert sich nicht so. Und Fox News ist aber ein Riesending in den Staaten, Riesending. Und ja, dieser Sender wurde irgendwann mal unter, also Rupert Murdoch ist ja Fox-Inhaber und Roger Ailes hat ihn aus dem Boden getreten. Roger Ailes hat schon sehr, sehr viele Kampagnen betreut von vom ersten George Bush, von, ich glaube, Nixon sogar, also hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Kampagnen betreut, ist jetzt auch bei Trump involviert gewesen, zumindest noch am Start, als das Ganze losging, und ganz klarer Sender, der zugunsten der Republikaner handelt. Und in diesem Sender arbeiten sehr, sehr viele Frauen, sehr, sehr viele blonde, schöne Frauen, unter anderem Megyn Kelly, gespielt von Charlize Theron, die sich aber gleich zu Beginn des Films schlecht über Trump äußert, weil Trump von seiner alten Frau Ivana Trump, heißt sie, glaube ich, ne, von der werden irgendwie Vorwürfe laut, dass er sie innerhalb der Ehe vergewaltigt hat. Und dann fällt dieser Satz, den irgendein Richter sagt oder der Anwalt von Trump, der dann sagt, Vergewaltigung der Ehe gibt's ja gar nicht. Darin spricht sie sich halt aus, womit sie eigentlich schon so ein bisschen gegen die Prinzipien ihres Senders handelt, weil die ja eigentlich Trump-Supporter sind, und jetzt spricht sie sich auf einmal gegen Trump aus. Mhm. Und sie nimmt schon so ein bisschen eine Position ein. Sie ist, glaube ich, sehr hin und her gerissen, auf der einen Seite zwischen Emanzipation, aber auch die Prinzipien des Senders verstehen. Das ist das eine. Dann haben wir Gretchen Carlson, gespielt von Nicole Kidman. Die ist super abgefuckt, die hat überhaupt keinen Bock mehr. Die sagt, dass sie sich aufgrund von, dass sie sich gegen die sexuellen Übergriffe, die, also es hätte Übergriffe von Roger gegeben, wo er gesagt hat, pass auf, du kannst nach oben arbeiten und sonst was. Als sie sich gegen all diese Sachen gestellt hat, soll es so gewesen sein, dass er gesagt hat, alles klar, dann lege ich dich ins langweilige Nachmittagsprogramm, da bist du tot. Und hat ihr einfach irgendwie einen schlechten Slot gegeben. Und sie dürstet jetzt sozusagen nach Rache. Sie spielt darauf an, dass sie sich feuern lässt, weil sie hat schon ein Anwaltsteam im Rücken, mit dem sie sich gegen Roger aufstellen lassen will, weil sie ja natürlich auch hofft und darauf pocht, dass sehr, sehr viele andere Frauen sich noch melden, die sagen so, ey, der hat mich auch irgendwie versucht zu nötigen oder hat mich genötigt, das gab einen sexuellen Übergriff, der möchte sich, der wollte sich an mir vergehen, um mir eine bessere Position zu geben. Also da möchte sie sich positionieren, lässt sich dann auch im Endeffekt feuern, um dann genauso gegen ihn vorzugehen. Und wir sehen noch die naive Kayla Pospisil, gespielt von Margot Robbie, die natürlich noch wahnsinnig jung ist, wahnsinnig attraktiv ist, die erst im Schnitt arbeitet, die dann aber sich weiter nach oben arbeitet, die totale Fox-Fanatikerin ist, die immer davon sagt, dass Fox News in ihrer Familie das Wichtigste und Krasseste sei und dass sie nur für Fox News lebt und dass es ihrer Familie so unfassbar wichtig sei. Und sie wird dann im Endeffekt, sie gerät dann in die Fänge von Roger, beziehungsweise hat dann so ein Meeting mit ihm, wo sie halt dasteht mit dem Rock und er dann immer sagt so, ja, jetzt den Rock noch höher und den Rock noch höher und sowas. Und Roger selber, gespielt von John Lithgow, den ich schon immer sehr mochte, der wahnsinnig guten Trinity Killer, der beste Bösewicht, den Dexter hier hatte im Übrigen, der Trinity Killer. Und der spielt halt diesen Roger und spielt ihn auch meiner Meinung nach wahnsinnig gut. Ist halt so ein dicker, sehr in die Jahre gekommener, aufgequollener Mann, der auch nicht mehr so richtig geil laufen kann, der halt seine besten Jahre hinter sich hat, aber immer noch ein sehr, sehr hohes Tier da ist und immer noch eine wahnsinnige Menge zu sagen hat und immer noch einen sehr wachen Blick auf den Sender hat. Also der macht seinen Job immer noch sehr, sehr gut, auch wenn er halt, sage ich mal, menschlich und körperlich nicht mehr auf dem fittesten Stand ist. Und der nutzt es halt aus, dass sie halt so geil auf eine gewisse Position ist. Und im Endeffekt geht es dann um die Geschichte, wie das alles aufgedeckt wird, wo das alles aufgedeckt wird, wer da am Anfang spricht, wer nicht, wie sie immer mehr Frauen aus dem hinterm Ofen hervorlocken und was dann im Endeffekt alles über Roger rauskommt. Und das alles basiert halt auf dem realen Fall, der 2015-16 stattgefunden hat, also kurz bevor, mitten in der Wahlkampagne von Trump. Und Trump ist auch ein Riesenthema in der Doku immer wieder, was er für ein Sexist ist. Sein Twitter-Account ist ein Riesenthema und sonst irgendwas. Deswegen hat der Film, verstehe ich den Morning-Show-Vergleich natürlich komplett, aber deswegen positioniert er sich auch so ein bisschen weiter am Rand, finde ich, weil der schon mal, der ist halt viel näher an der Realität. Also die geben halt ein Szenario wieder, was halt erst, weißt du, das ist keine 5 Jahre her so ungefähr. Und das ist halt das, was den Film so interessant macht, dass der mit so einem riesigen Cast auffährt, also wer da noch alles sonst noch so mitspielt, da spielt noch Alison Janney mit oder Kate McKinnon, so Leute, die halt echt irgendwie, die krass sind oder Oscars gewonnen haben und was weiß ich, und da kommen noch ganz viele, also ganz viele, auch selbst irgendwann ist die eine, die schminkt, ist ja einfach die eine aus Californication und sowas, diese Affäre von Hank Moody, diese über 4 Staffeln und so, also da sind ganz viele Leute dabei, die man irgendwann schon mal gesehen hat, die Dings ist auch dabei, die ich so liebe aus Atypical, die Schwester von ihm, von Sam, also ganz viele Leute dabei, die man liebt.
Mark Duplass ist auch noch dabei, hast du schon gesagt? Weiß ich gar nicht.
Nee, habe ich nicht gesagt.
Auch wichtig, weil der spielt witzigerweise auch in The Morning Show mit und da gibt es die Überschneidung.
Ach stimmt, ja.
Ja, da ist er der, ja, aber ey, großartiger Cast generell, ja, sorry.
Ja, ist ein krasser Film, ist krass besetzt, spricht ein krasses Thema an. Wenn man sich das in der Kombination mit der Weinstein-Doku anguckt, dann kriegt man, glaube ich, zumindest einen einigermaßen einen krassen Blick auf ein Thema, wo man merkt, so wow, das scheint echt, also ich für mich in meiner Bubble natürlich irgendwie, der ist mit so einem Thema einfach noch nicht so oft konfrontiert gewesen. Also jetzt natürlich ich selber eh nicht, dass irgendwann gesagt hat, ja, dann zeig doch mal mehr Bein, Max. Aber natürlich so, dass man, ich habe dann mal so ein bisschen auch noch mal so die letzten Tage so ein paar Freundinnen von mir gefragt, einfach mal gefragt, wie das so war. Weil ich das schon krass finde, wenn man das so hört, dass das halt auch so lange, und das kommt ja dann bei der Weinstein-Doku auch nochmal raus, wenn wir gleich darüber reden, dass so lange so krass unter so einen Deckmantel fallen und dass das so lange verschwiegen ist. Aber um das Fazit noch zum Film Bombshell zu bauen, ich finde den super interessant. Ich finde, der ist auch amüsant gemacht dafür, dass der so ein schweres Thema hat. Der macht es gut, der hat einen guten Grad, damit umzugehen. Der ist ernst, das ist trotzdem auch ein stilvoller Film. Der ist irgendwie schön gemacht, der hat ein paar gute Statements drin, der fängt die Situation ganz gut ein. Der hört halt irgendwann auf einmal so ein bisschen auf, hat man das Gefühl. Der ist dann irgendwann auf einmal so vorbei. Also irgendwann habe ich mal auf die Uhr geguckt, da waren es noch 20 Minuten, habe ich gesagt, ja, so richtig nah sind sie ja eigentlich noch nicht dabei, das aufzulösen. Und dann auf einmal wurde das relativ schnell alles aufgelöst. Auf einmal war Roger dann gefeuert bei Fox. Und ja, der geht so, der lässt einen mit so ein paar Fragezeichen zurück, finde ich. Der erklärt manchmal noch ein bisschen wenig. Das ist halt das Problem, wenn du einen Film machst, der 100 Minuten geht. Ich finde, so ein Film verdient eigentlich, das Gleiche habe ich auch gleich dann bei der Weinstein-Doku zu sagen, ich finde, dass diese Themen halt nicht nur 100 Minuten verdienen, sondern dass sie halt eigentlich 300 Minuten verdienen. Aber das ist halt bei einem Film sehr, sehr schwer umsetzbar. Und das ist dann vor allem halt auch bei einer Doku, wenn du nicht jetzt eine mehrteilige machst, sowas wie jetzt Tiger King, wo du halt 7 Folgen hast, 50 Minuten, und die, wo sich viel zu viel Zeit nehmen, dieses irre Thema zu beschreiben, aber wo du halt auch ein besseres Gefühl dafür kriegst. Das ist halt einem Film mit einer normalen Länge nicht gegeben. Und deswegen fällt immer ein bisschen was hinten runter. Aber um Gefühl fürs Thema zu kriegen und um sich generell einen guten Film anzugucken, finde ich das Bombshell auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Also mich hatte schon Spaß in Anführungsstrichen mit dem, weil mit dem Thema hat man jetzt so bedingt Spaß, aber der hat mir sehr gut gefallen, so rein einfach vom Handwerk her. Also es war einfach ein krasser Film und ist auch spannend erzählt und der hält einen noch die ganze Zeit bei der Stange und du bist die ganze Zeit so, okay, krass, und dann noch diese ganzen Schauspieler, ist ein gutes Ding, von denen sehr rund.
Also das Ding ist halt für mich, dass ich The Morning Show geschaut habe und in The Morning Show wird dieses Thema so gut beleuchtet, denn du gehst ja auch durch verschiedene Phasen als Opfer, du gehst durch verschiedene Phasen als Täter, du hast zum Beispiel überhaupt nicht das Gefühl, dass man hier von diesem Rogers, dass man da irgendwie mal so wie diesen Reuemoment hat oder so, es wird gar nicht auch gut genug beleuchtet, was seine Frau vielleicht, durch welche Gefühle die auch geht, weil die ja irgendwie wie so ein Dummchen die ganze Zeit noch so seine Propaganda weiter plappert, er hat auch überhaupt keinen Moment der Reue, es wird überhaupt nicht gezeigt, wie zum Beispiel, wie er damit umgeht in dem Moment, wenn das so richtig ja ans Tageslicht kommt und so. Das wird alles mir noch viel zu wenig beleuchtet. Und ich glaube, dass das halt so ein bisschen so ein Problem ist, warum ich sage, ey, bin ich voll bei dir. Da wurde sich für viele Sachen nicht genug Zeit gelassen. Auch Margot Robbie macht in diesem Film eine sehr, sehr krasse Wandlung durch zwischen diesem Blondchen, Dummchen, am Anfang sehr naiv und dann auf einmal aber so super straight, fand ich dann irgendwie auch so eine nicht nachvollziehbare Entwicklung, weil einfach weil die auch so ein bisschen, ja, aufgebauscht wurde als Hauptperson. Ich finde, man hat da irgendwie zu viele wichtige Personen gehabt in diesem Film und konnte die nicht richtig genug auserzählen, weil viel interessanter wäre doch auch so gewesen, wie fühlen die sich tatsächlich, was ist in denen vorgegangen, in den verschiedenen Situationen und wie mussten die auch mit sich ringen? Warum geht man eigentlich nicht so richtig an die Öffentlichkeit? Was ist das? Wie fühlt man sich da? Und wie kann man sich da vielleicht irgendwie motivieren, das dann doch zu machen? Und das fand ich leider da nicht so gut dargestellt. Aber was hat der Film? Der Film hat ein sehr, sehr interessantes Thema und es ist noch eine Sache, die wirklich passiert ist. Und deswegen ist der Film ja automatisch interessant. Wenn das noch einigermaßen gut aufbereitet wird, hat man automatisch einen interessanten Film, weil man sich sagt, okay, das ist ein Thema, das interessiert mich. Das ist auch noch ein wahrer Fall. Ist ein ordentlicher Cast. Das wird kein Scheißfilm werden. Und das war natürlich auch kein Scheißfilm. Ich fand ihn aber durchaus, wenn man ihn rein als Film betrachtet, nicht, wenn man die Wichtigkeit des Themas und so weiter, wenn man das alles mal ad acta legt, finde ich, hätte man daraus noch einen besseren Film machen können, der noch mehr in die Tiefe geht, der dich noch mehr hier und da bewegt, sodass du danach auch noch einen aktiveren Gedanken die ganze Zeit mit dir rumträgst. Und das hat der Film meiner Meinung nach nicht so ganz geschafft. Würde ich den trotzdem empfehlen zu gucken, auf jeden Fall. Weil der halt, wie gesagt, dieses interessante Thema hat. Absolut.
Und das ist ja auch ein Thema, von dem wir in Deutschland nicht so viel mitbekommen haben, ne? Weil bei uns von Fox News, also wer interessiert sich für Fox News? So, das ist halt einfach für uns ganz weit weg. So.
Ja, ich bin auch mal gespannt, also was wir in Deutschland haben, wann hier solche Fälle so richtig auftreten. Wir hatten ja nur diesen einen Typen da, der diesen Tatort Regisseur oder was auch immer, das ist auch so ein bisschen halbe unter den Tisch gefallen. Habe ich so das Gefühl gehabt. Und ich bin mal gespannt, weil natürlich gibt es solche Typen auch in Deutschland. Ne? Also das ist ja, ist ja nicht die Frage, gibt es ja nicht. Ne? Das ist ja nicht die Frage, gibt es sowas auch in Deutschland? Ja klar, sogar sehr, sehr häufig. Gibt es ja überall. Und die Frage ist, wann wird sowas hier mal rauskommen, wie wird sowas dann hier behandelt werden? Bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Fällt mir gerade gar kein Fall ein. Andreas Türk, Jörg Kachelmann vielleicht, aber das waren aber das ja auch... Waren ja,
also Jörg Kachelmann war ja dann nachgewiesenermaßen ein Betrugsfall. Das ist ja nicht so wahr, oder? Wurde doch zu Unrecht angeklagt.
Ja, genau. Also da ist... das ist so. Und ja, da ist halt auch irgendwie die Frage, wie wird mal in Deutschland mit so einem Thema umgegangen? Würde mich mal sehr interessieren, ob wir mal so ein Thema bekommen. Wir hatten jetzt vor kurzem ein sehr, sehr heftiges Thema, geht aber in eine komplett andere Richtung. Ja, also irgendwie Christoph Metzelder, ehemaliger Fußballnationalspieler, hat bei Schalke gespielt, hat glaube ich sogar auch bei Dortmund gespielt, hat bei Real Madrid gespielt und dem wurde... Also ich habe gelesen, dass wohl auf einem Computer in seinem Haus belastendes Material im Bereich Kinderpornografie oder so gefunden wurde. Eine Ex-Freundin hat ihm da quasi angezeigt und jetzt hat er halt mit einem Schlag sein ganzes öffentliches Leben reduziert. Also da passiert gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht, ob er in Untersuchungshaft ist. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da los ist. Und das Thema wurde wie totgedrückt. Das kam auf einmal auf und dann wurde das wie totgedrückt. Das ist ganz absurd gewesen. Bin ich mal gespannt, wie ob dann nochmal irgendwann was dazu rauskommt. Aber natürlich haben wir in Deutschland ganz viele Situationen, wo Leute ihre Macht ausnutzen. Und ich finde es... Ich kann natürlich auch die Opfer verstehen, wenn die sagen, ey, ich habe das dann in dem Moment nicht sagen können oder sonst irgendwas. Also ich verstehe da wirklich jede Seite und ich hoffe nur, dass solche Typen aussterben, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass das relativ bald ausstirbt, weil ich glaube... Und ey, by the way, wie findest du im Fall Harvey Weinstein, jetzt habe ich noch eine ehrliche Frage an dich, das war ja auch bei diesem Roger so, aber wie findest du es im Fall Harvey Weinstein, der muss ja jetzt in den Knast, ne? Und findest du das eine gerechte Strafe oder wie siehst du das eigentlich so?
Ich finde es krass, dass Roger nicht ins Gefängnis kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Prozess da ausgeht, aber der Film endet ja damit, dass Roger nicht ins Gefängnis kommt, sondern dass sie nur Geldstrafen zahlen. Mhm. Ich finde eine Strafe für Harvey Weinstein, dass er im Knast ist, das finde ich absolut gerechtfertigt, klar. Mhm. Weil er ist ja, also das Problem, aber Harvey Weinstein, ich glaube, wenn man jetzt die beiden nebeneinander stellt, dass beide Arschlöcher sind, ist klar, aber ich glaube, bei Roger kam halt nur diese psychische Komponente da hinzu und bei Harvey Weinstein, zumindest aus dieser Doku, geht ja vor, dass er auch so körperlich übergriffig war, ne?
Ja, also das ist schon auf jeden Fall der krassere Wichser gewesen, der dann auch gesagt hat, du kommst hier nicht raus, also der einzige Weg, hier rauszukommen, der führt an mir vorbei, du kommst nicht an mir vorbei. Da können wir jetzt mal direkt drüber reden, das ist, du hast mir gesagt, Chris, auf iTunes gibt's die Doku, die heißt Unantastbar, kann man sich jetzt runterladen, habe ich natürlich dann sofort gemacht, weil ich das Thema natürlich auch sehr, sehr interessant finde und weil ich das auch immer sehr, sehr unübersichtlich alles fand. Da wird es zum ersten Mal so ein bisschen aufgedröselt, aber auch da wird es nicht wirklich behandelt, sondern man kriegt einen Eindruck davon, wer ist Harvey Weinstein, und man kriegt einen Eindruck davon, wer sind die Opfer. Und man kriegt einen Eindruck davon, wie das ans Licht kam und wie das dann auch abgelaufen ist, dieser Prozess. Aber ey, da muss man ja mal wirklich, also ganz kurz zur Information, irgendwann Harvey Weinstein hat, glaube ich, Miramax gegründet, zusammen mit seinem Bruder Bob Weinstein. Das war ein Independent, sag mir den Namen.
Label,
genau, hat Filme realisiert, die vielleicht bei anderen größeren Labels keine Chance gehabt hätten.
Hatten viele Treffer, genau.
Mega viele Treffer, richtig geile Filme gemacht, muss man einfach sagen. Pulp Fiction zum Beispiel, kennt jeder von euch. Übrigens Harvey Weinstein auch sehr viel zusammengearbeitet mit Quentin Tarantino. Der kannte irgendwann alle und so schafften die das, sich im Filmbusiness zu etablieren, und irgendwann wurden die von Disney gekauft und haben dann quasi wie einen Blankoscheck bekommen und die haben gesagt, ey, macht einfach, wir vertrauen euch da. Irgendwann zur persönlichen Geschichte Harvey Weinstein, zum persönlichen Erfolg, ist es dann so gewesen, dass Disney irgendwie raus war, dann hatten die aber noch ein anderes Business am Laufen, also wieder eine andere Firma, die war auch recht erfolgreich, aber nicht mehr so erfolgreich wie die ganze Zeit, und er hat auf einmal, sag ich jetzt mal, nicht mehr diesen super krassen Erfolg gehabt, also er war halt mal the shit in Hollywood und irgendwann war er halt nur noch einer von vielen in Hollywood, denke ich, aber natürlich sein Ruf eilte ihm voraus. Dann muss man dazu sagen, dass sein Ruf ihm noch vorauseilte, weil er war ein ziemlicher Macher, er war anscheinend jemand, der sehr schnell gesagt hat, was er gedacht hat. Er hatte ein klares Ziel. Er war jemand, der absolut besessen war davon, Erfolg zu haben. Er hat auch so verstanden, wie er in Hollywood mit den Leuten umzugehen hat. Hat da verschiedene Sachen arrangiert, Partys und so weiter, um die Leute bei Laune zu halten, um die Academy bei Laune zu halten. Dadurch hat er natürlich auch viele Oscars gewonnen. Das fand ich auch absurd, wie das so ein bisschen erzählt wurde. Aber es wird natürlich alles nur so angeschnitten, in dem Nebensatz immer mal erwähnt, wie krass man die Oscar-Jury bestechen kann, ging da jetzt auch nicht hervor, aber es wurden wohl viele Partys geschmissen. So, und er kannte natürlich jeden. Also jeder Prominente taucht in diesem Film einmal auf. Ob Leonardo DiCaprio, Claudia Schiffer, keine Ahnung, Siegfried Roy hat man nicht gesehen, aber so die Nummer, also wirklich die Hollywood, LA, Superstars,
Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, alle.
Donald Trump auch ganz viel. Ja. Also alle am Start gewesen natürlich in Good Old America, und da hat natürlich auch Harvey Weinstein sein Unwesen getrieben. Man muss dazu sagen, Harvey, wie er aussah, der Typ hat extreme Minderwertigkeitskomplexe gehabt, weil er ist wirklich nicht ein schöner Mensch. Der hat ein bisschen Probleme, mit seinem Gewicht, aber natürlich auch mit seinem Gesicht. Das kann man schon mal so sagen. Der sieht schon ein bisschen, ja, er sieht nicht so glücklich aus. Trotz alledem hat er wohl auch Charme gehabt und hatte natürlich auch durch seine Aura und durch seinen Erfolg irgendwann natürlich auch Erfolg bei Frauen, ne? Und damit will ich gar nicht sagen, dass Frauen Golddigger sind, sondern damit will ich sagen, das kennt doch jeder Mensch, wenn jemand auf dich zukommt und der hat eine gewisse Aura, der hat was an sich, dann ist er noch erfolgreich. Das ist natürlich interessant, ne? Es ist gar keine Frage.
Andere Form besondere Attraktivität halt.
Absolut, ja. Du bist, der hat bestimmt gute Stories erzählt, der hat bestimmt was Cooles ausgestrahlt und so, keine Frage. Und so hatte der so mäßigen Erfolg bei den Frauen, hat sich aber immer natürlich mit den allerschönsten Frauen umgeben, denn die sind halt nun mal in Hollywood. Und irgendwann, dann erzählt so eine Mitarbeiterin von ihm quasi, yo, irgendwie, ich habe immer die Post aufgemacht und auf einmal hatten wir so einen Fall auf dem Tisch. Harvey Weinstein wird angeklagt, weil er wohl hier jemanden sexuell genötigt hat, wenn nicht sogar vergewaltigt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die erste Anklage war. Und dann hat der den halt einfach mundtot gemacht. Das geht in Amerika ja ganz gut. Ich glaube auch in Deutschland, man kann sich außergerichtlich immer einigen. Einfach quasi 250.000 oder so überwiesen und bitte halt für immer die Klappe, das musst du unterschreiben. Das hat die Person dann auch gemacht. Und irgendwann wurde das aber... kam die ganze Nummer, brodelte immer mehr ans Tageslicht, es ist immer mehr irgendwie zum Gerücht geworden, Harvey hat irgendwie einen Schuss und dann war es glaube ich so ein bisschen, ich weiß nicht, die Washington Post oder so und die New York Times haben glaube ich gleichzeitig an einem Artikel über ihn gearbeitet, wo sich verschiedene Leute gemeldet haben, wo die auch mit verschiedenen Leuten in Kontakt standen, die gesagt haben, ja, mich hat er auch entweder sexuell belästigt oder es zumindest versucht, mich genötigt oder auch eben vergewaltigt. Mhm. Der war ganz, ganz übel zu mir und dann hört man halt so wie so Berichte von Leuten, die gesagt haben, yo, also ich war eine aufstrebende Schauspielerin, ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es ja, dann bin ich Harvey Weinstein begegnet, dann ist das und das passiert. Das ist eigentlich immer eine ziemlich ähnliche Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Unterschiedlicher Ausgang, bei den einen wurde er brutaler, bei den anderen wurde er weniger brutal. Dann gibt's eine unfassbar ekelhafte Tonbandaufnahme. Die ist furchtbar, so,
wo er diese Frau so anbettelt, ne?
Ja, wo er die so anbettelt, das ist ganz, ganz schlimm. Dann gibt's noch die Situation, da erzählt ein anderer Typ, dass er einfach zusammengeschlagen wurde von Harvey Weinstein draußen auf der Straße, der ihm noch gesagt hat, du kannst mir gar nichts, ich bin hier der Sheriff in diesem in der Stadt. Da sieht man halt auch, wie machtbesessen der war. Ja, und ihn hat es natürlich auch angetörnt. Da sieht man auch, warum hat er das gemacht, all diese Frauen da so abused. Das hat er gemacht, weil das verleiht dem diese Geilheit. Ne? Also dem geht es nicht darum, Sex zu haben, der schön ist, sondern ihm geht es halt einfach darum, dass er jemanden erniedrigt. Und das galt ihn auf, dass er jemanden unter Kontrolle hat und deswegen lässt er sich auch so gerne als Sheriff benennen und schlägt Leute auf Straße zusammen und sagt, du hast hier gar nichts zu sagen, ich bin hier der Boss und holt Frauen aufs Hotelzimmer und sagt ihnen, was sie zu machen haben und so und das ist ganz, ganz furchtbar und der ist da viel, viel, viel zu lange damit durchgekommen, weil er eben diese Macht hatte, weil er Leute, die sich getraut haben, hat er mundtot gemacht mit sehr, sehr viel Geld oder in denen er ihnen gesagt hat, ich zerstöre deine komplette Karriere. Wenn du das machst, bist du niemand mehr. Was natürlich auch jemanden ins Wanken bringen kann, klar. Damit ist der jahrelang durchgekommen, was absurd ist, also was wirklich richtig krass ist. Und bis halt irgendwann, und dann hat er ja auch noch so wie so Mossad-Leute angeheuert, die sich darum kümmern, dass dann nichts an die Außen, dass er über ihn nichts ans Licht kommt und so, hat sich dann auch mit irgendwelchen Feministinnen getroffen, auch so mit...
das ist absurd, wie er da sitzt mit Meryl Streep
und so. Wie er mit Meryl Streep da sitzt und einen auf Feminist macht und so, also das ist wirklich alles total absurd. Und Gott sei Dank ist dieses Ding dann irgendwann endlich geplatzt und die New York Times und so weiter haben Artikel über den veröffentlicht, den da ist er ja natürlich, also New York Times, da ziehst du einfach einen kürzeren, da kannst du dann auch nichts mehr machen und dann ist die Bombe geplatzt und dann war Harvey Weinstein Gott sei Dank sehr, sehr schnell enttarnter Sexualstraftäter und ja, dann kamen ja immer mehr Leute, die sich dann auch im Nachhinein noch geäußert haben. Ich glaube, am Ende waren es über 100 oder so. Oder 80, also ich weiß es gar nicht. Und das musst du dir mal vorstellen. Also, das ist schon echt eine absolute Zahl. Und wie er das halt auch immer arrangiert hat, wie viel Methodik dahinter war. Also, das kommt ja einem Mörder gleich oder einem, also auf jeden Fall einen Wiederholungsstraftäter. Und das ist er auch. Und da wird so ein bisschen diese Geschichte erzählt. Die wird da ganz grob erzählt und angeschnitten. Harvey Weinstein ist wirklich einer der ekelhaftesten Typen. Also wenn man dem dabei zuschaut, man fragt sich immer, wie konnte ein Leonardo DiCaprio oder so mit dem so abhängen oder ein Quentin Tarantino, haben die das nicht erkannt, wussten die das nicht? Und das ist
sein Gesicht gemeißelt eigentlich.
Ey Max, und das ist so mein Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich glaube, du und ich, wir haben da ja eh so ein Radar für Arschlöcher. Ich glaube, wir hätten mit dem einen Abend verbracht und dann hätten wir gesagt, und nie wieder, mein Freund, das ist einfach nur ein Widerling. Aber die haben ja mit dem abgehangen und gibt es da irgendwelche öffentlichen Aussagen von Leonardo DiCaprio oder von Quentin Tarantino?
Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Das weiß ich nämlich nicht. Und das ist nämlich das große Ding an der Doku. Die Doku schneidet das Thema ganz nett an und die machen das auch gut und die ist auch emotional und auch die Frauen, die da sitzen und sowas, das ist schon alles sehr dramatisch natürlich, denen auch zuzugucken. Also die eine, wo du echt magst, die ist mit einem riesen Klaps da rausgegangen ist. Ne? Also sie hat einen riesen Dachschaden seitdem. Mhm. Das hat die richtig kaputt gemacht, die Arme. Aber es wird halt alles nur angeschnitten. Und diese Doku, ich meine halt, wenn man eine 7-teilige Doku über Joey Exotic macht, dann muss man halt einfach eine 10-teilige Doku über Harvey Weinstein machen. Weil, oder sowas wie American Crime Story noch zusätzlich, wo das Ganze halt noch in so einer Serie aufgearbeitet wird, in so einer geilen. Aber das Thema verdient viel mehr Aufmerksamkeit und auch viel mehr Zeit und auch viel mehr, um dem einfach wirklich sich im vollen Ausmaße klar zu sein, was das war, was das für eine Auswirkung auf Hollywood hatte und hat, wer da alles mit drin hing. Und ich, es ist schwer zu sagen, ich verlange eine Entschuldigung, weil es ist immer so ein dummer Satz, aber es wäre doch auf jeden Fall interessant und auch wichtig zu hören, das gibt's bestimmt auch irgendwo schon von vielen Schauspielern dazu, ich habe es einfach noch nicht mitbekommen, aber natürlich diese ganzen Sachen zu hören, was sagt denn eigentlich ein Quentin dazu, was sagt denn ein Leonardo DiCaprio dazu und so weiter und so fort, weil das natürlich auch wichtig ist für deren Verlauf oder haben die einfach geschwiegen aus Respekt und der langen Zusammenarbeit oder sowas. Das ist halt sehr, was mich auf jeden Fall sehr interessieren würde. So. Aber absolut. Das kann diese Doku halt nicht abhandeln, ne, weil sie zu kurz ist.
Ja, genau, weil sie einfach zu kurz ist und dann und deswegen hätten wir auch, glaube ich, alle gerne da noch mehr drüber gesehen. Natürlich ist es, ich finde es auch immer gut, dass es so kurze Dokumentationen gibt, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch manchmal will man sich ja nur wie informieren und die Sache mal für sich einordnen und so, dass man das mal irgendwie, ne? Das ist
richtig, ja.
Und das ist, finde ich, total wichtig. Also ich habe jetzt gegoogelt, Quentin Tarantino, Harvey Weinstein und da gibt's auf jeden Fall Tweets. Aber ich kann die jetzt gerade nicht öffnen. Ich habe hier gerade ein kleines Internetproblem. Uma Thurman breaks silence over Harvey Weinstein. Also da gibt's auf jeden Fall Artikel. Das ist doch schon mal... Das klingt doch schon... I didn't feel... sie hat ihn immer nur als exzentrischen Onkel wahrgenommen. Okay, das kann ich jetzt nur hier nur überfliegen, so ein Riesenartikel. Lest euch das am besten mal selber durch. Aber ist es interessant zu gucken? Ich glaube, da ist es ähnlich wie bei Bombshell. Interessant ist es auf jeden Fall, weil... du guckst das halt irgendwie eine Stunde oder ein bisschen länger und danach weißt du eigentlich über das Thema Bescheid, kannst mitreden, hast den Fall für dich einmal eingeordnet, einmal den auch so den Verlauf des Falles, wie kam es eigentlich dazu, wer hat den aufgedeckt, kriegst du einmal geschildert und finde ich übrigens am besten, finde ich die Frau, die einfach gesagt hat, als ich diesen Brief geöffnet habe von dieser, das war ja noch ganz am Anfang, von dieser Frau, die da sexuell missbraucht wurde, bin ich ins Büro, hab den Brief abgegeben und hab sofort gekündigt, hab gesagt, was ist sein Bruder eigentlich für ein ekelhaftes Schwein? Das finde ich absolut stark von der, muss ich wirklich sagen.
Ja, war auf jeden Fall mitreißend, aber wie gesagt, halt auch nur anreißend. Aber ich finde es, genau wie du sagst, es ist ein schön, um das Thema mal zumindest einzuordnen und die ist sehr respektvoll und gut gemacht, also die kann man sich schon, ich bin gespannt, was da noch kommt, das wird ja nicht das letzte gewesen sein, das Thema ist ja noch relativ frisch, gerade jetzt wurde er auch erst vor kurzem verklagt, hat er nicht jetzt auch Corona oder hatte Corona?
Ich glaube ja.
Auf jeden Fall, so hat er auch Corona im Knast gehabt, ach schade. Furchtbarer Typ, ganz furchtbare Ausstrahlung, irgendjemand sagt am Anfang der Doku ja auch so über ihn, ey, der Typ war halt so, sowas habe ich gar nicht gedacht, dass es solche Menschen wirklich gibt. So, das wirkt wie aus einem Cartoon, wenn man sagt, skizziere mal einen exzentrischen Hollywood-Studio-Boss, dann hätte man Harvey Weinstein gemalt, so einen dicken, lauten, in sich einmummelnden Typen, so, der so krass abgewichster geschäftsmäßig ist. Und diese Ausstrahlung hatte der, aber leider war dahinter auch noch was Dunkles. Ich finde das immer so krass, das ist ja auch bei der Roger-Geschichte so, bei Bombshell, dass du Leute hast, du hast immer drei Gruppen. Du hast die Opfer, du hast die, die es vermuten, also du hast Opfer und Mitwissende, du hast die, die es vermuten und du hast ganz, ganz viele, die sagen, das hätte ich nie im Leben gedacht. Das sagen ja ganz viele, über Roger ist das ja ganz krass so, die sagen immer so, ja, das war halt so ein exzentrischer Schrei, als er hat mal einen Spruch gedrückt oder sonst was, aber der wäre doch nie eine Frau angegangen. So, das ist doch dem Scheiße. Der hat, irgendeiner sagt doch in der Bombshell-Doku so über ihn so, ja, der hat so viel, der hat so geflirtet wie der Grizzly in The Revenant, so, sagt er doch an einer Stelle. Also, das keine Ahnung. Das ist halt immer ganz krass, dass es so ist, ne? Wie dieses ganze unwissende Ding. Und die Frage, die ich mir da noch gestellt habe, die ich auch vorhin schon mal erwähnt habe, war dann so, ob ich in der Tankstelle gearbeitet habe oder sowas, ne? So den ganzen kleinen Jobs, ist mir das eher seltener über den Weg gelaufen und ich habe auch wenige, ich kenne ja viele Frauen, die mir so Horrorgeschichten oder sowas erzählen von ihren Jobs, aber so tatsächlich habe ich das so in meinem näheren Umfeld so, egal ob das ein Job von meiner Mom war oder so, habe ich das jetzt seltener sowas mitbekommen. Habe dann aber gestern nochmal eine Freundin gefragt, die dann meinte, sie hätte zum Beispiel mal einen Probetag gehabt in der Videothek bei sich. Und da hat sie dann abends irgendwie, haben sie halt die Filme einsortiert, die Videothek war schon zu und sie war dann halt an der unteren Schublade und hat dann da irgendwie gekniet und hat dann irgendwie die Filme einsortiert. Und dann stand ihr auch schon irgendwie Mitte 50er, sehr unangenehmer, ungepflegter Chef so hinter ihr und sagte dann so, ja, also wie du da so kniest, das gefällt mir schon ganz gut. Wir reden hier von einem Probejob für die Videothek, nicht von, du moderierst Fox News, Dicker. Dann hat sie ihr gesagt so, also wenn du vielleicht noch ein bisschen länger kniest, dann hast du sehr, sehr gute Chancen auf den Job. Womit halt angedeutet hab, so wenn du mir jetzt den Schwanz lutschst, dann kannst du den Job auf jeden Fall haben. Und ist sie aufgestanden und gesagt so, auf gar keinen Fall und ist halt völlig verstört da raus und hat sich da nieder blicken lassen. Hat sie da noch nicht festgehalten oder sowas, aber er hat halt auch gesagt so, ja, also lutsch mir den Schwanz und du kriegst den Job halt in der Videothek. So, deinen Nebenjob in der Videothek kriegst du dann. Und das finde ich auch schon einfach nur Wahnsinn. Das ist halt auch, ne, es kann halt überall passieren. Du musst nicht erst bei Fox News der oberste Boss sein, sondern du kannst halt auch einfach irgendwie ein Videothekeninhaber sein oder sowas. Das finde ich schon echt krass. Und klar, schlimm zu hören.
Absolut. Absolut.
Kennst du so Geschichten von jemandem?
Oh, lass mal überlegen, ey. Also, für mich ist das immer schwer einzuschätzen. Ich komme aus dem Gastrogewerbe und also ich muss sagen, da läuft ja alles sowieso ein bisschen freizügiger ab, um es mal so zu sagen. Also ich also wenn du mich fragst, wurde dir schon mal zum Beispiel an den Arsch gelangt auf der Arbeit, mir jetzt, ne? Dann muss ich sagen, ja klar, täglich. Aber das läuft natürlich da irgendwie auf so einer witzigen Ebene ab, dass mir die Kollegen an Arsch fassen, so aus Gag, und man kennt sich und man findet das auch witzig, man weiß, die andere Person.
Aber es ist auch ein Unterschied, ob man die ganze Zeit in der Küche steht und es sind irgendwie fünf Männer, die so, man kennt es ja, so, und alle sind irgendwie auf einem Level, oder ob halt irgendwie die Kellnerin reinkommt, die gerade abgeräumt hat.
Genau.
Und so, weil dann ist es schon wieder eine ganz andere Geschichte, so.
Ja, genau, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe echt schon, Max, ich habe echt krasse Sachen schon, da waren echt schon viele Partys auch so, und also ich habe schon, du kennst ja ein paar Stories, und also ich habe da auf jeden Fall auch Sachen erlebt, wo ich sag, das war aber immer alles einvernehmlich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, von Geschichten, die ich da gehört habe, also irgendwelche Poolpartys, die da gefeiert wurden, und mit Champagner, und dann hat man da irgendwie quasi mal eben so eine Bar leer gesoffen, und dann sind alle nackt im Wellness Bereich gewesen auf einmal, und also das, ich habe da schon echt viele
Look Planwagenfahrt, meinst du? Oh.
Ja, Max, guck mal, das ist auch so eine Situation, da haben wir ja mal was Ähnliches erlebt.
Ja, aber das war ja was anderes, da wurde ja keiner angelangt, da hat ja keiner gebumst, das war ja alle
einfach. Ja, genau. Gut, ich war auch schon auf so Situationen, wo dann auch gebumst wurde, aber das war immer alles einvernehmlich, und das war einfach, ey, wir schießen uns halt alle ab und dann geht's in den Wellnessbereich, und dann. Ich war damals noch zu jung, ich war damals echt noch ein Kind, hab das dann alles miterlebt, fand es aber irgendwie witzig, und hab dann den dabei bei diesem bunten Treiben zugeguckt. Und ich habe auf jeden Fall schon so Sachen erlebt, die können natürlich auch, und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, als diese ganzen MeToo-Sachen aufkamen, ey, das gibt's aber auch in nicht geil und in nicht witzig. Und da muss man dann einfach unterscheiden, ne? Also es gibt halt die Situation, dass ich meinem Kollegen an den Arsch fasse oder der mir an den Arsch fasst, und wir lachen darüber, weil er mir im Weg steht. Und wir sind sehr, sehr innig miteinander. Wir kennen uns alle schon seit 8 Jahren. Also das ist eine ganz andere Situation. Aber habe ich schon Sachen erlebt? Da klar habe ich auch schon Kollegen gesehen, die es versucht haben bei anderen Leuten. Und klar weiß ich auch, wie ganz viele Männer sind. Ne? Also wenn dann eine neue in einem alten Laden, wo ich mal gearbeitet habe, schon lange her, wenn dann eine neue Frau im Service angefangen hat, so, da war Testosteron auf 10 gestellt und dann war jeder so, haben die einfach nur angefangen zu sabbern wie Neandertaler. Das ist halt einfach so. Habe ich ganz oft schon erlebt. Dann ist nur die Frage, wie verhalten die sich? Werden die auch übergriffig oder behalten die es für sich? Viele behalten es einfach für sich. Es gibt aber auch Leute, die werden wie aggressiv. Das ist vor allem das, was ich sehr, sehr häufig erlebt habe, ist, dass Männer versucht haben, Frauen anzusprechen und versucht haben, irgendwie mit denen, für mich zum Beispiel war sowas nie ein Problem. Also ich konnte immer easy mit Frauen ins Gespräch kommen, die ich attraktiv fand und dann konnte ich immer mein Glück versuchen und meistens hat es geklappt und mit denen war ich dann einfach in einer langen Beziehung. Aber es gibt auch diese Männer, die können das nicht so gut und die machen das auf eine weirde Art, Max. Auf so eine weirde Art, dass die wie gruselig schon wirken, wenn sie es versuchen und dann, wenn das nicht klappt, kann das bei denen so kippen und dann werden die so aggressiv und das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass sie dann auch so wie die Leute beschimpfen und so und sagen so, ja, für wen hältst du dich eigentlich und so, das ist glaube ich so ein Standardspruch und meine Freundin hat mir erzählt, die wurden irgendwie angemacht im Zug mal und dann hat die halt gemeint, ey, sorry, aber wir haben halt kein Interesse. Und dann kann man auch so, ey, für wen hältst du dich eigentlich, du dumme Schlampe? Und dann werden Männer natürlich so, gerade wenn die was gesoffen haben, ganz viele Leute verlieren da die Fassung und werden super wütend und rasten aus und dann werden die halt beleidigt und du bist eh nur so eine Hure und hältst für was Besseres und so. Einfach nur so nach Motto, sorry, Alter, dass ich dir jetzt halt kein blasen will, du Spast. Das ist schon... Und das ist ja tatsächlich Realität, ne? Das muss man einfach so sagen. Also das ist einfach Realität im Alltag von ganz vielen Frauen. Und ich habe diese Scheißerfahrung gehabt mit meiner Freundin, als wir in dieser Bar waren in Hamburg, wo diese zwei Typen so übergriffig wurden uns gegenüber. Und 3 Typen waren es ja. Und aber nur 2 von denen waren so richtig pushy. Dann habe ich mir gedacht, ey, wie krass ist das? Und habe ich das ja damals gepostet auf Instagram, diese ganze Story. Und da hat mir zum Beispiel eine Frau mal geschrieben, in unserem Kurs war es mal so, da ging es mal um die Frage, wer von euch wurde noch nie sexuell mal irgendwie wie einmal belästigt? Also, ihr wart im Club, euch hat jemand auf den Arsch gehauen und sonst so Geschichten einfach. Und da hat sich keiner gemeldet. Das bedeutet, dass es jedem schon mal passiert. Und wenn du in den Club gehst, glaube ich, und du ziehst dir ein bisschen was Süßes an und siehst ganz süß aus und dann gehst du abends feiern, dann kannst du meistens davon ausgehen, dass irgendein Typ super übergriffig wird oder die langt mal einfach jemand so einer an Arsch oder keine Ahnung was. Dann denke ich mir so, hey, was ist eigentlich los, Mann? Also das würde, glaube ich, jemanden wie, also für dich und mich ist das sowas halt, also ich würde mich sowas nie, also erstens würde ich mich nicht trauen und zweitens würde ich es auch gar nicht wollen, einfach jemanden so an den Arsch zu fassen, da habe ich ja nichts von. Also da habe ich ja zwar wo dran gelangt, aber das ist ja dann nicht irgendwie leidenschaftlich und die hat da irgendwie auch Bock drauf, sondern das ist ja dann einfach, du bist einfach nur ein weirder Perverser. Und es gibt aber voll viele, die das anscheinend so machen und denen das so egal ist und das ist halt einfach ein krasses Problem. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die uns hören, dass keiner von unseren Hörern sowas jemals machen würde. Ich glaube, das sind halt eher auch Leute, die ein bisschen einfacher und dümmer sind und die dann halt meinen, ja, ich finde, die das dann irgendwie geil finden. Die es auch geil finden, sich bis zur körperlichen Behinderung quasi zu besaufen. Und das sind alles Leute, die haben ganz viel Wut und ganz viel, das sind ganz arme Leute, ganz viel Minderwertigkeitskomplexe oft. Und die steigern sich dann in was rein und dann werden die wie aggressiv gegen Frauen, weil die das vielleicht auch nicht ertragen können, dass die so, wenn da jemand, guck mal, wenn die vielleicht selbst gar nicht gut aussehen und so Minderwertigkeitskomplexe haben und dann sehen die so eine schöne Frau, die vielleicht auch noch lieb ist oder so, dann können die das nicht ertragen. Und dann meinen die müssen da jetzt irgendwie, weil die sind denen ja körperlich überlegen meistens. Und dann meinen die, okay, dann mach es halt so. Und das ist richtig krass. Also es gibt diese Leute und ich glaube, es gibt nicht wenige davon und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, 100%, gerade wenn du auch in der Gastronomie kellnerst, ey, also es ist schon so, da holst du dir ganz viele Kommentare ab von irgendwelchen Gästen, wenn es, also außer es ist jetzt ein gutes Restaurant, aber auch in guten Restaurants zum Beispiel, da kommen dann andere Angebote, diskretere, aber wahrscheinlich noch genauere Angebote. Mhm. Wenn du dann in so einer Kneipe arbeitest, dann kommen dann halt nicht so diskrete Angebote, Worte und auch nicht so präzise, aber da fällt auf jeden Fall der ein oder andere Kommentar. Und was ich dann immer so erstaunlich finde, da reden wir jetzt nicht von einer hübschen 25-Jährigen, sondern wenn du so 16 bist und du hast deinen ersten Kellnerjob, so, oh, da geht's los. So bei der, da fangen die alten Schweine an zu grunzen. Das ist halt so.
Die alten Schweine fangen an zu grunzen. Das lieb ich. Ja. Ja, aber ja, das ist echt krass. Ich finde, glaube ich, auch, ich finde halt nichts unattraktiver, als wenn die Gegenseite nicht total Bock hat, ne? Also ich finde nichts schöner als Leidenschaft auf zwei Seiten. Und deswegen habe ich das Konzept dieses, wenn eine Frau keinen Bock hat oder auch ein Mann keinen Bock hat und die andere Seite aber die ganze Zeit weitermacht und vom Ziel, also du weichst ja dann so krass von deinem Ziel ab, dass man irgendwie was zusammen hat, weil einfach die andere Gegenseite so immer weiter sich entfernt und mit jedem Spruch, der noch kommt, sich weiter und weiter entfernt. Ja, keine Ahnung, also dass da halt Menschen was dran finden und so, das ist für mich ganz unvorstellbar, weil ich immer denke so, ja, ich finde das Geilste ist halt, wenn einfach man mit jemandem was hat oder mit jemandem zusammen ist und man einfach so richtig krass Bock aufeinander hat und alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen macht für mich auch Prostitution nicht so richtig Sinn.
Absolut, das verstehe ich auch nicht.
Immer so, ich habe keinen Bock, irgendwo hinzugehen, wo ich weiß so, wenn ich reinkomme, denkt die sich so, oh Gott. So. Also weißt du, das ist alles so, deswegen hatte ich kein Interesse daran, in den Puff zu gehen. Und genauso wäre es halt für mich Horror, wenn ich irgendwie merke, so, ich bagger jemanden an. Also das ist ja einem schon jemals im Leben passiert, dass man irgendjemand angebaggert hat und man merkt so, oh, die Gegenseite hat überhaupt keinen Bock. Und das begreift man vielleicht mit 15 noch nicht, so, weil man da ist man so, aber warum denn? Da kam noch so eine kindliche Naivität, aber mit 17, 18, 19 muss man es dann anfangen zu begreifen und spätestens mit Anfang 20 muss es auf jeden Fall ganz klar sein, dass wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock darauf, dass man das auch für sich dann einfach sagt, so, okay, krass, Entschuldigung, es tut mir sehr leid.
Also, also ich glaube, es gibt aber ganz viele, die ja nach diesem Push-and-Pull-Prinzip flirten, also dieses Ranziehen und Wegstoßen und das ist natürlich eine tricky Situation, das ist ganz ganz klar, also das ich habe auch mit ein paar Mädels geredet, die haben gesagt, so die machen das manchmal und sagen so, nein, drauf und, blablabla und wollen aber eigentlich, dass es weitergeht. Aber das Problem ist, dass das macht sau viel Spaß. Aber es gibt natürlich auch die Situation, da sagen die Nein und meinen Nein. Und dann ist es halt, also Bill Burr hat es mal auf der Bühne erzählt, hat gemeint so, neulich habe ich irgendwo gelesen, ein Nein ist ein Nein. Und hat er gemeint, das stimmt nicht ganz, weil ein Nein, hat er gesagt, ist kein Nein. Was ein Nein ist, ist ein Nein. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ja, verstehe ich. Ich glaube, man muss da als Mann ganz, ganz feinfühlig werden. Und man muss sich wirklich versuchen, in die Person immer reinzuversetzen und ganz empathisch zu überlegen, ist das jetzt ein spielerisches Nein oder ein nicht spielerisches Nein? Und im Zweifel wahrscheinlich einfach nachfragen. Ist natürlich ein bisschen ein Killer, ehrlich gesagt, dieses Nachfragen, Das verstehe ich schon, aber ich glaube, ein noch größerer Downer ist es, wenn man das nicht rafft und irgendwie so weiterbohrt oder so. Also ich hatte schon Situationen, da haben Frauen bei mir weitergebohrt, da wollte ich gar nicht mehr und es ging sogar mal einmal so weit, dass ich fast mit jemandem was gehabt hätte, nur weil die Person so penetrant war. Und diese Situation wurde dann nur durch meinen besten Freund, also die Situation war irgendwie so, wir waren irgendwie feiern und ich habe mit der schon mal rumgeknutscht und dann kam wieder an und hat, ich habe das damals schon als Fehler betrachtet, es war irgendwie auf so einem komischen, so einem Dorffest und dann kam die wieder an und hat sich halt so übelst an mich rangeklettert und die hat mir halt auch schon immer übelst aufgeschrieben, kann ich mal bei dir vorbeikommen? Ich war immer so, nee, passt mir nicht und so. Habe immer nach Ausreden gesucht, weil ich damals noch nicht das Selbstvertrauen hatte, zu sagen, ey, ganz ehrlich, sorry, aber ich glaube, das wird nichts mit uns. Ich war halt noch super jung und habe dann halt immer so gesagt, nee, du, morgen kann ich nicht. Irgendwie haben immer so Ausreden gesucht und wusste nicht, wie ich sagen soll. Und ich glaube, das haben ganz oft Leute, dass sie dann sagen, ey, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, weil ich will den auch nicht enttäuschen, die Person. Und will ihm auch kein schlechtes Gefühl geben und sagen, ey, ich stehe einfach nicht auf dich. Und dann geht man wie so ein paar Lügen ein und die andere Person denkt sich natürlich, schreibt die ja mit mir, also ist ja wohl an mir interessiert und so. Ich konnte das damals total verstehen und dann ging es irgendwie so weit, dass die halt so wirklich penetrant war und dann hat die halt so gesagt, ja, ich will dich und so. Also war wirklich so richtig pushend und habe ich so gesagt, du, aber es ist blöd, weil wir fahren jetzt zu meinem Kumpel, also es ist irgendwie gar keine Chance, dass du da mitgehst. Es stimmt übrigens nicht, wir sind zu einer anderen Freundin gefahren, da waren nochmal mehr Leute, hat sie gesagt, ey, da fahre ich jetzt einfach mit. Nicht so, oh, fuck, ey. Dann ist sie damit. Alles okay, Max? Bist du vom Schuh gefallen?
Nee, ich höre dir zu. Mir ist so die Schlappe vom Fuß gefallen.
Ach so. Und so eingepennt. Langsam vom Stuhl gerutscht. Und dann ist,
Ich bin gespannt zu, weil ich die Geschichte tatsächlich auch nicht kenne.
Ja, ich glaube, du kennst die Pointe, weil ich habe die Geschichte natürlich immer witzig erzählt und irgendwie aus heutiger Sicht ist sie auch ein bisschen lustig. Und dann sind wir aber halt zu diesem Kumpel gegangen, ganz am Ende des Abends. Sie ist dann wieder mitgegangen, hat ein ganz kleines Zimmer gehabt mit einem kleinen Bett und ein bisschen Platz vorm Bett. Und er sagte, okay, Chris, du pennst auf dem Boden, ich und Robert pennen oben im Bett, also direkt neben euch. Wir dann auf dem Boden gepennt und dann hat die halt so angefangen, mir rumzuspielen, so an mir rumzufummeln.
Ah, doch, die Geschichte.
Und dann war das so für mich so weird und ich dachte, ja, was soll ich jetzt machen, ey, ich will das eigentlich gar nicht und so. Und dann habe ich dann halt ihr zuliebe so, die so ein bisschen gestreichelt, keine Ahnung, ey, es war echt komisch, Mann, es war eine Situation, ich wollte das überhaupt nicht. Und ich dachte, wie komme ich aus dieser verfickten Situation raus, ne? Also ich kann ja dann auch nicht sowas sagen wie, ich wurde letzte Woche beschnitten, das geht halt nicht, ne? Also es ist irgendwie, ich habe keinen Plan gefunden, wie ich es irgendwie hinbekomme. Und auf einmal knipst mein Kumpel Robert das Licht an, lehnt sich über uns und sagt so autoritär, wie ich ihn nie wieder erlebt habe, und sagt so, eins sage ich euch, wenn ihr beiden denkt, dass hier neben mir heute Nacht gebumst wird, dann seid ihr falsch gewickelt. Hinlegen, beide in eine andere Richtung drehen. Ich will nichts mehr hören. Und ich war so, ich liebe dich. Dankeschön. Und dann ist es halt bei diesem komischen Moment geblieben. Und am nächsten Morgen war das total weird und man ist getrennter Wege gegangen. Und ich dachte mir so, ey, das war wirklich ein Moment. Krass, ich wollte das überhaupt nicht. Und ich habe mich aber so gepusht gefühlt, dass ich da recht weit gegangen bin. Und ich mache ihr überhaupt keinen Vorwurf. Ich denke mir so, ey, die hat vielleicht einfach, ich habe wirklich auch nicht genügend Signale gesendet und nicht wirklich klar Nein gesagt. Also auf gar keinen Fall habe ich das gemacht. Und dann denke ich mir so, ich mache ihr zwar keinen Vorwurf, aber das war eine sau unangenehme Situation. Und wenn ich mir die Situation jetzt andersrum vorstelle, dass ich ein kleines, zierliches Mädchen bin und da liegt so ein Typ neben mir, der hat wirklich viel Kraft und der pusht mich. Und der ist halt so, dann ist das, glaube ich, da fühlst du dich ganz schnell richtig scheiße. Und wenn du dann noch nicht das Selbstvertrauen hast und die Möglichkeiten zu sagen, nein, ich will jetzt nicht, lass mich mal in Ruhe, dann ist das, glaube ich, schon sau übel. Deswegen, ich glaube, man muss echt empathischer werden. Man muss zur Not auch nachfragen, auch wenn es für viele ein Killer ist und so. Und wir haben da alle viel zu lernen. Ich glaube, wir waren alle mal in irgendeiner Situation. Ich war zum Beispiel mal so sehr in der Situation, wo ich dachte immer so, okay, das war einfach nur so Push und Pull, das war so ein Spiel und so, bla bla bla. Und da hatten wir mal so eine Situation und dann habe ich wirklich irgendwann mal vor kurzem diese Dame nochmal gefragt, das ist schon irgendwie ein bisschen länger her, aber dann habe ich die halt noch gefragt und habe gemeint, ey, sag mal ganz kurz, nur für meine Sicherheit, ne? Das war doch damals ein Spiel und es war cool und es war genauso, wolltest du das? Und die war so, ja klar. Und ich war so, oh Gott im Himmel, ich habe schon gedacht, vielleicht habe ich dich gepusht und so zu irgendwas. Also das ist mir schon auch mal passiert. Und dann war ich dann irgendwie so, Gott sei Dank und oh, uff. Und mittlerweile bin ich halt auch so, dass ich zu jedem sage, immer, ich bin so krass für Leute, zu meinen Kumpels, die noch daten, denke ich mir so, ey, ihr seid eigentlich total, also passt auf und es ist ganz wichtig, dass ihr die Leute fragt und ich finde es super gut, dass da so ein Bewusstsein für entsteht, dass man sich irgendwie wie so ganz genau anguckt und sagt, okay, ich bin sau empathisch mit der Situation und ich versuche das einfach genau einzuschätzen, ob das für dich auch gerade cool ist, weil ey, das ist ja auch für dich scheiße. Wenn du das Gefühl hast, ey, ich habe jetzt gerade jemanden zu was gepusht, was er vielleicht gar nicht so sehr wollte, dann, also ich wäre damit nicht klargekommen, glaube ich, wenn die zu mir gesagt hat, yo, ich wollte es damals gar nicht, aber Gott sei Dank war das ja dann so. Ich bin Gott sei Dank
fallen. Ganz furchtbar die Vorstellung.
Ey, ich bin Gott sei Dank fallen raus. Ich muss nicht mehr daten. Ja, ich bin durch.
Ja, man kann ja eh nicht daten. Das ist ja nicht mehr.
Ja,
ich bin durch. Ja, es gibt schon genug. Ich kenne auch noch ein, zwei Leute, die sagen, ich gehe nur daten. Viel Spaß.
Ja, das ist natürlich gerade aktuell nicht so cool. Aber wichtig ist, glaube ich, nur, dass ihr versucht, irgendwie. Man muss dann nicht jedes Mal fragen, ey, manchmal ist es auch klar, ne? Manchmal ist es auch einfach klar, beide haben Lust aufeinander, eigentlich muss man überhaupt nicht fragen. Aber manchmal könnt ihr nochmal in die Situation bei euch im Leben kommen, dass ihr nicht sicher seid, ob das gerade ein Spiel ist oder ob die da gerade wirklich keinen Bock drauf haben, die anderen. Ob das jetzt Mann oder Frau ist, ganz gleich. Deswegen dann vielleicht einfach mal fragen, ey, oder sowas sagen wie du, wenn du keinen Bock hast, alles cool, wir lassen das hier. Ich will dich hier nicht pushen oder so, wenn du da gar keinen Bock drauf hast. Ich kenne halt voll viele, die sagen, ey, gerade dieses Push-and-Pull-Spiel, haben wir auch einen Kumpel, der gesagt hat, das ist für den voll wichtig, das macht dem richtig an. Ist halt immer so die Sache. Aber ich glaube, das kriegt jeder von uns halbwegs gescheiten Leuten hoffentlich raus und wie er da einen Weg findet und so. Wie ist es bei dir? Hast du warst du schon mal in so einer Situation, wo du nicht sicher warst, ob du gerade jemandem auf den Sack gehst, irgendwann in deinem Leben?
Ja, also wie gesagt, ich glaube so mit 15, 16 so, als ich so noch so ganz stark zum Beispiel so generell keinen Erfolg bei Mädels hatte und sowas. Aber das ist auch nochmal ein anderes Alter, ne? So, da bist du halt einfach, da sind ja alle noch sehr unerfahren, da ist so die Gegenseite. Und ich habe ja niemanden irgendwie belästigt oder habe mich jetzt irgendwie bei jemandem vor die Tür gestellt oder habe jetzt irgendjemanden versucht zu küssen, der das nicht wollte oder sonst irgendwas, sondern ich habe eher, ich war natürlich schüchtern und sonst irgendwas, aber es gab schon sowas, wo ich dann vielleicht nicht gleich gecheckt habe, so, oh ja, also so ist ja auch das Endeffekt, das legendäre Susi-Tape entstanden, weil ich gedacht habe, die Chancen, dass Susi und ich zusammenkommen, die sind halt da. Und dann habe ich ihr halt ein Video gemacht mit 16 mit dem Camcorder und habe ihr meine Liebe gestanden und habe so tolle Sätze gesagt, wir können noch Sex haben, wenn du willst. Und ja, das habe ich ihr dann damals in der Schule gegeben. Und das war dann halt, dann hat sie halt einfach nur gesagt so, ich möchte das nicht. Und dann war ich so, oh krass, okay, Situation komplett missverstanden. Was mache ich jetzt mit dem Tape? Ah, ich zertrümmer es im Wald mit dem Hammer. Und ich glaube, sowas, ja, das ist halt so kindlich. Was schon mal vorgekommen ist, dass ich mal vielleicht jemand angebaggert habe, die einen Freund hat, wo mir das auch super unangenehm war, dann wo ich dann dachte, okay, krass, sorry, das
würde
ich
ja, nicht. Ja, aber das ist ja nichts so. Schlimmes.
Ja, das ist auch nichts Schlimmes, da bin ich auch keinem auf den Sack gegangen oder sonst was, aber das hatte ich mal irgendwie, das ist so 2 Jahre her, dass mal so ein Mädchen, das ich wirklich irgendwie halt im Internet super witzig und interessant und lustig fand und auch natürlich hübsch, dass ich da ein paar Mal so ein bisschen was Flirty-mäßiges geschrieben habe und da kam er wenig zurück und dann habe ich festgestellt, ach fuck, die ist ja mit so einem krassen Sportler-Dude zusammen. Fuck, habe ich zersaut. Also das war, beziehungsweise es war mir dann super unangenehm. Ich wollte mich dann auch entschuldigen. Ich habe mich auch dann schon tatsächlich, wenn ich gemerkt habe, dass sowas war, mich entschuldigt, habe gesagt, ey, sorry, ich habe gar nicht gewusst, dass du einen Freund hast. Aber ich bin echt eher zurückhaltend, weil ich finde halt nichts unattraktiver und nerviger als nervige Männer. Also so Typen, die so Frauen so krass auf den Sack gehen, das habe ich schon immer gesagt. Ich verstehe halt nicht, deswegen, ich verstehe auch nicht den Gedanken des Stalkens, weil da sind wir wieder da, wo ich vorhin war. So, also für mich macht Sex und Zuneigung und alles überhaupt nur Sinn, wenn beide Seiten richtig krass Bock aufeinander haben. Das sind auch die Pornos, die ich am liebsten gucke, so, wo Leute halt einfach gern miteinander, wenn du merkst, die bumsen gerade einfach gern miteinander und das ist nicht irgendwie eine arme Frau, die irgendwie den Unterhalt für ihre Mutter bezahlen muss, mit den Dreharbeiten gerade. Das ist schon, das finde ich auch wichtig, so auch da ist es wichtig. Und ich glaube, da beginnt dann aber auch sowas und das überträgt sich dann halt auch natürlich aufs echte Leben und alles so. Ich finde irgendwie alles, wo man merkt, die Gegenseite hat keinen Bock, das finde ich nicht interessant so. Also ich finde, beide müssen einfach mega viel Lust haben und deswegen habe ich das noch nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie Männer dann immer noch weitermachen können, wie sie dann immer noch dastehen und wie Mädels voll labern, auch was es für ein krass ist. Also dadurch, dass ich halt auch viele Mädels irgendwie einfach auch kenne, natürlich, ne? wir kennen einfach insgesamt sau viele Leute und man kriegt natürlich auch dann Sachen mit. Man kriegt dann mit, was bei denen so auf Tinder los ist, was den Typen schreiben, was denen auf Instagram zugeschickt wird und sonst was. Und ich finde es schon echt krass, wie viel kleine und große Übergriffigkeiten es die ganze Zeit gibt, was Leuten so geschrieben wird, wie Männer sich so verhalten. Auch jetzt letztens da die Freundin, von der ich vorhin auch erzählt habe, die in dieser Videothek damals den Job wollte, die ist halt auch so, die hat auch eine gewisse Ausstrahlung. Und da ist es zum Beispiel so, dass nach der Trennung von ihrem letzten Freund, jetzt im Sommer von ihrem Freund getrennt, und da kriegt die von 2 Freunden, die aus dem seinem Freundeskreis sind, so Sexangebote und sagen so, ja, ey, willst du nicht mal und so? Und wir wissen ja hier von deinem, und du bist ja so eine sexuelle Person. Und dann sagt die so, nee, seid ihr bescheuert, Alter? Ihr seid Freunde von meinem Ex-Freund. Und dann sagt sie, ja, ist doch egal und so. Und dann kannst du doch mal so, dann sagt sie so, nee, weil sie halt auch super emanzipiertes Wesen hat. Und dann hören die aber nicht auf. Und da werde ich, dann schickt die mir die Nachrichten so weiter. Und da werde ich so wütend, dass ich wirklich diese fremden Männer am liebsten anschreiben will. Und ich wirklich sage so, ey, ich schlag mich zwar nicht und wahrscheinlich wird es auch gewinnen, aber ich würde dir so gerne die Fresse einschlagen, du hast keine Ahnung.
Ja, kannst ja mich mitnehmen.
Mal zusammen.
Ich habe ja immer so Lust.
Beide so aufeinander, wie so zwei aufeinander geworfene Schinken.
Ich habe ja immer so Lust, mich zu schlagen. Das wissen ja die wenigsten von mir. Ja,
du hast, der Chris hat wirklich so eine leichte kriminelle Energie, die sich was Prügelei angeht. aber nee, weißt du, ich finde das immer ganz, ganz krass so, dass da so eine, also ich glaube einfach, dass vor allem halt Männer einfach da ganz oft die Bremse nicht kennen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn dann natürlich das alles zusammenkommt, um ja die Kurve jetzt wieder zu Weinstein zu kriegen, du hast Komplexe. Weinstein hat hundertprozentig Komplexe. Guck ihn dir an, die haben Bilder aus seiner Jugend gezeigt. Das ist halt einfach nicht der typische Schönling, der auf dem College irgendwie großartig die Mädels hatte. So, das ist einfach, der musste anders punkten. Und dann kommt so jemand in so eine Machtposition und da sitzen die schönsten Frauen der Welt vor dir. Und du bist eh schon so ein herrischer Typ und hast so kein Maß und sowas. Und dann hast du das Gefühl, du musst dich rechnen und du hast diese, irgendwann denkst du auch, dass es dir zusteht. Und ich glaube, dass die Psychologie dahinter super krass umfassend ist und da kann man tagelang drüber reden und Aufsätze drüber schreiben, weil das so krass ist, was da alles mitkommt. Und klar, dass ich halt dann ein Charakter, der eh schon mit so Skrupellosigkeiten auch im Alltag dealt, im Beruf zu dealen hat und sonst was wie Weinstein, dass der sich dann das zunutze macht, das ist leider war fast klar. Also schon, glaube ich, sehr, sehr früh. Es gibt ja frühe Fälle, die da schon auftauchen. Diese eine Frau, die erzählt ja von ihm, der hat ja noch nicht mal Filme gemacht. Da hat er sich ja schon versucht, an ihr zu vergehen, so wo sich dieses Hotelzimmer geteilt haben und so. Und deswegen, ey, ich finde das ganz, ganz schlimm alles. Ich kann immer nur an alle Männer appellieren, aber natürlich auch an Frauen. Checkt das aus, wie die Gegenseite reagiert. Wenn man merkt, dass keine guten Vibes da sind, dann im schlimmsten Fall nochmal nachfragen. Aber wenn man dann noch ein Nein bekommt, dann sollte man auch einfach dabei bleiben und nie weiter pushen. Nichts ist unsexier und nichts schreckt Menschen mehr ab und nichts ist unangenehmer und mehr in die Menschenrechte eingreifend, als Leuten die ganze Zeit mit sowas auf den Sack zu gehen und Menschen zu was zu zwingen, was sie vielleicht nicht wollen oder was sie hundertprozentig nicht wollen. Das ist das Ekelhafteste, was man machen kann. Und das bezieht sich auf alle Situationen. Das bezieht sich auf, das fängt im Internet an, dass wenn ihr Frauen ungefragt eure Schwänze schickt, irgendwelchen Instagram-Leuten, oder das geht dann halt bis hin Club und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist einfach, dass man da ganz viel zu lernen hat und ich glaube, dass leider der Mann da immer sehr, sehr umtriebiger ist und von einem ganz anderen Impuls gepusht wird als Frauen, das ist das leider ausgeprägter da ist, was nicht heißt, dass Frauen das nicht auch machen. Ich habe das auch schon im eigenen Leib erfahren, wo Leute mir wirklich zu unangenehm waren, wo ich das auch angesprochen habe und gesagt so, ey, pass mal auf, wir sind hier gerade an einem Punkt, das will ich nicht mehr so. Das hatte ich jetzt auch schon 2-3 Mal in meinem Leben und das gehört dann auch dazu. Aber ich kenne halt umgedreht, wo irgendwelche Typen Frauen auf den Sack gingen, belästigt haben und so weiter und so fort. Dazu kann ich leider 2000 Geschichten mehr erzählen. Also nur, was ich an Tinder-Verläufen von Freundinnen schon gezeigt bekommen habe und von Instagram-Verläufen und der hat mir Dickpic geschickt und der. Und auch teilweise Leute, wo du echt denkst, die in der Öffentlichkeit stehen, wo du denkst, so, machst du dir eigentlich keine Sorge darum, dass das irgendwann mal rauskommt, Bruder? Naja, gut. Also
ja, auch Leute, die ähnlich wie wir in der Öffentlichkeit stehen.
Also da kann ich aus dem Stegreif 10 Namen nennen, wo man sagt so, wow.
Also ich kann auch aus dem Stegreif ein paar prominente Namen nennen, wo ich definitiv weiß, dass das richtige,
bisschen eklig manchmal.
Die sind ein bisschen eklig. Ich kann da wirklich nur die Frauen ermutigen. Also es gibt ja diesen Moment, wo man glaubt, dem könnte man vielleicht einfach mal, da könnt ihr vielleicht selbst als Frau dem nochmal so einen Klaps auf den Hinterkopf geben und sagen, jetzt hör mal zu, Kollege, was du hier machst, nicht okay. Manchmal hilft das, aber bei ein paar Leuten, wenn die schon anfangen, so Schwanzbilder zu verschicken, dann ist dann eine gewisse Grenze erreicht.
Das ist halt einfach Wahnsinn. Also dieses ganze Schwanzbild-Ding, das finde ich ja immer noch Wahnsinn. Verurteile ich das Schwanzbild, wenn man in einer Beziehung ist und man wohnt irgendwie jetzt weiter auseinander und man ist geil aufeinander, keine Ahnung, dann macht das ja wahrscheinlich alles Sinn, dann ist das wahrscheinlich alles legitim, aber was heißt wahrscheinlich, dann ist das kann ja jeder für sich selber zu entscheiden als Pärchen, aber so dieses Ungefragte, irgendwie seine Nudel rumschicken, das habe ich noch nie verstanden. Das ist einfach, also ich bin ja auch ein sexueller Mensch und ich liebe Pornografie und sonst irgendwas, aber das kapiere ich nicht. Also das erschließt sich mir einfach nicht. Ja okay, jetzt habe ich ja einen Schwanz an irgendeiner fremden Frau geschickt, was ist das? Wo kommt der Antrieb her? Ist das dann die Geilheit, dass man das verschickt hat? Soll das pushen? Ich will im Übrigen auch einfach keine. Ich habe auch mal ein Video geschickt bekommen, wo sich eine Frau ganz nah einfach mit einem Vibrator selbstbefriedigt hat. Das war das Unattraktivste. Das hat einfach so aus wie ein Sandwurm, Alter. Das hat mir überhaupt nichts gegeben. Aber ich da drauf gucke, war so. Das ist einfach nur. Das klingt auch eklig.
Hast du ungefragt also Moment, bekommen? Ungefragt.
Was?
Hast du das ungefragt bekommen das oder?
Einmal ungefragt bekommen.
Oder hast du es angefordert?
Nee, ich würde das nie anfordern, Alter. Schick mal.
Vibrator-Video.
Alter, schick mal Röhnchen, will jetzt hier schön reinrattern das unten, wa?
Vibrator-Video, bitte.
Vibrato-Video. Nee, habe ich auch schon. Fand ich auch. Also will nur sagen, gibt einem nicht so viel. Gibt vielleicht auch Leuten was. Gibt bestimmt Leute, denen geht da komplett einer ab. Ich bin da.
Ja, ich hatte es auch einmal. Da habe ich mir, über das Internet quasi was besorgt über mein Facebook und habe gemeint, ey, kann mir da einer helfen? Kann mir das einer schicken? Und dann hat mir das jemand geschickt. Und dann hat die mir aber auch noch 3-4 Bilder von sich einfach mitgeschickt.
Und, ausgedruckt, ne?
Ja, richtig entwickelte Fotos. Und dann lagen die halt die ganze Zeit bei mir rum. So, ich habe das halt angeguckt und war so, oh nein, das ist mir super unangenehm, jetzt kann ich ja nicht mehr sagen, danke, dass du mir es geschickt hast, weil dann erwartet die ja auch und hast du auch noch gesehen, was noch mit drin war? Und dann war ich so, ja, ich habe es halt gesehen. Also, was soll ich dazu sagen? So, ich wollte da nichts Positives und nichts Negatives drüber sagen. Ich habe mir einfach gedacht, ich habe es gesehen und danke, dass du mir das eigentliche, was ich haben wollte, geschickt hast. Und über das andere habe ich halt versucht, nicht zu reden. Und lagen die halt immer bei mir rum und dann irgendwann kam mein Opa zu Besuch. Das habe ich irgendwie vergessen, dass die da rumlagen. Und ich komme aus der Toilette und er hat diese Fotos in der Hand, guckt die sich an, diese schmutzigen Fotos und sagt, ist das deine Freundin? Und dann war ich so, Opa, nein, um Gottes Willen. Und selbst wenn, guckt die nicht so lange an.
Lieb ich.
Das war echt
dass
komisch.
Dein Opa da sitzt, dir den ausgedruckten Nacktbildern von irgendeiner fremden Eule sagt, ist das deine Freundin? Finde ich einfach nur geil.
Ja.
Ach, schön.
Also, ja, ich hatte auch schon weirde Momente. Ich glaube, viele Leute machen, also zum Beispiel sie, ich glaube, das war einfach eher so aus Unsicherheit raus, dass sie das dann gemacht hat, das habe ich da auch nicht krumm genommen. Deswegen, man muss immer sich überlegen, was ist das für ein Typ, aber ganz oft sind es halt einfach auch, also diese Schwanzbilder verschickenden Leute. Keine Ahnung, ey, vielleicht sind die auch alle saudumm, vielleicht denen mal sagen, dass man das nicht macht. Ja. Weiß ich nicht. Es gibt schon einfach viele Freaks.
Ja, also ich habe das ja schon mitbekommen, dass dann halt einfach auch Mädels gesagt haben, das will ich nicht. Und dann sowieso, schick doch mal was von dir und sowas. Ich will das aber gar nicht haben. So, es ist doch nur weil ich dir 100 Euro, weil du mir 100 Euro überweist, heißt es doch nicht, dass ich dir jetzt auch 100 Euro überweisen muss. Also bist du dumm? So, was ist denn das für ein komisches Abkommen, was du in deinem Kopf abgemacht hast? Hä, ich habe dir doch jetzt hier was Cooles geschickt. Nee, es ist nicht cool, deinen Schwanz zu verschicken und danach noch zu fragen, so, kannst du mir, wir haben uns noch, ich kenne dich, weiß nicht mal, wie du heißt. Kriegst du mir keine Tittenbilder jetzt? Abmarsch, Bett jetzt.
Ja, also.
Benehmt euch, Leute, einfach. Macht das nicht. Das ist einfach nur unsexy. Das ist ekelhaft. Und so wird's nie was.
Ja, außer natürlich, ihr habt, so wie ich, einen wunderschönen Penis. Der Quatsch, dann wird's nie was. Ich habe noch niemand
sehr schön schmückt mit einem kleinen
Zylinder. Ich habe noch nie meinen Schwanz fotografiert, außer ein einziges Mal. Und da war's aus Versehen.
Mhm.
Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß, du hast das schon öfter gemacht. Du hast auch schon deinen
Hoden. Was erzählst du, Alter?
Du hast deinen Hoden ins Internet gestellt, Max.
Ja, okay, mein Hoden, aber mein Hoden ist doch nicht mein Schwanz.
Das ist übrigens die witzigste Geschichte, die wir niemals erzählen dürfen. Eine der witzigsten Stories, die man. Es gibt ja so ein paar Stories, die man nicht erzählen kann. Und da ist das gehört das dazu. Nicht, weil der Max was Böses gemacht hat, sondern weil er was unfassbar Witziges gemacht hat. Das muss man einfach sagen.
Das war zu witzig, Leute. Und ihr würdet es nicht aushalten.
Es war wirklich sehr, sehr lustig. Das muss man einfach sagen. Ja. Nee, das stimmt. Deinen Schwanz hast du noch nie verschickt. Zumindest weiß ich ja von nichts. Aber hast du schon mal deinen Penis fotografiert?
Natürlich. Jeder hatte schon mal seinen Schwanz fotografiert und hat sich angeguckt, wie der so auf Fotos aussieht. Klar.
Ich habe das nur ein einziges Mal gemacht.
Und das hat dir dann nicht mehr gefallen? Hast danach keine mehr geschossen?
Vielleicht war es das, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich mir gedacht, nee, so krass ist es auch nicht. Und dann habe ich es gelassen.
Ja, es gibt ja immer so Frauen, die haben so einen Winkel, wo sie wissen, so, wenn sie sich so fotografieren, sehen sie extrem, das ist ihr Schokoladenseite. Hm. Ich habe so einen Winkel für meinen Schwanz gefunden, das ist einfach Schokoladenschwanz.
Ja, das kann man bestimmt mal fotografieren, dass das super aussieht, aber ich will diese, also ich habe eine Panik. Den will ich
aus dich nehmen.
Ich habe eine Panik und die ist, ich vergesse, dass ich das jemals fotografiert habe.
Und das ja,
klar,
dann bekomme ich mein Handy.
Da könnten schlimme Sachen passieren. Da könnten ganz schlimme Sachen passieren. Also das Schlimmste ist eigentlich einmal gewesen, ich hatte einen Direct-Upload in meine Dropbox und dann stell dir vor, jemand knackt deine Dropbox so und dann hast du den Salat, ne? Sagen wir mal ehrlich, wie es ist. Gab's immer dieses Max-Kruse-Video, dieser Fußballspieler von Werder Bremen, der dann auf dem Bett lag, sich einen runtergeholt hat. Gab's einfach so im Internet, konnte sich jeder angucken. Widerlich, einfach nur ekelhaft. Naja.
Ja, macht es nicht, Leute.
Bitte schickt mir niemals euren Schwanz. Das ist mein Statement.
Also wollte ich gerade ein Gewinnspiel aufmachen. Wenn ihr alle dem Chrissy euren Schwanz schickt, Leute, kriegt ihr eine DVD-Box von Twin Peaks. Nein, kriegt ihr nicht. Chris, bitte keine Schwanz mehr, um Gottes Willen.
Das wäre furchtbar. Ich will von niemandem von euch einen Penis sehen, wirklich.
Ich bin der Erste, der schickt. Ich will die Box selber.
Ich habe noch nie deinen Penis gesehen, Max, und es sollte auch so bleiben.
Dito, und das ist alles auch gut so. Ich habe dich schon, ich habe dich einmal nackt gesehen, das war in dem Video für dein Musikvideo. Da habe ich dich,
stimmt.
Das ist das einzige Mal. Live noch nie. Es gibt einfach Dinge, die müssen nicht sein. Das ist auch so unter Brüdern, auch unter den Brüdern, bloß nackt sein, gibt es Geheimnisse, die können einfach da so bleiben.
Jo.
Mein absolutes Horrorszenario ist, mit dir, Marek, ein Dreier zu haben. Vierer zu haben mit anderen Frauen. Das habe ich mir irgendwann mal vorgestellt, als ich fast, weil ich mal kurzzeitig dachte, ich müsste, will kotzen.
Ey, Max, stell dir mal vor, ey, wir drei, ey, nee, das
auf so einem jungen, kleinen...
Max, Gott. Ach, Gott.
Ich habe mir früher im Übrigen immer vorgestellt, wenn ich, also so vor 10, 12 Jahren, als ich noch beim Sex was empfunden habe, habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich Angst hatte, dass ich zu früh komme, Psycho Dino in einem Entenkostüm. Kein Witz. Ich mir immer vorgestellt, Psycho Dino in einem Entenkostüm. Und dann ging es auch 10 Minuten länger.
Ey, um Gottes Willen. Ey, um Gottes Willen, Mann. Ey, jetzt habe ich diesen ekelhaften Gedanken von uns dreien. Das ist wirklich so. Ei, Marek, also.
Ei. Und dann berühren wir uns auch gegenseitig die ganze Zeit mit unseren
Ey, aber diese Typen, ne, die so auch sowas abfahren, so viele Dreier und so, ne, das sind, glaubst du, das sind nicht einfach verkappte Schwule, also die einfach noch nicht, die deren Männlichkeitsgefühl das noch nicht
zulässt? Nee, ich glaube, dass die einfach richtig auf alles. Also ich stelle mir das auch immer vor, wenn ich so. Ich habe ja früher ganz gerne so, wenn man so anfängt, das Internet zu entdecken und so Pornos gucken und sowas, und dann guckt man so Bukake-Pornos oder sowas, wo dann so, oder so Gangbang-Pornos, wo so ganz viel Männer so den Schwanz anwichsend in so einer Reihe stehen, so meistens dann so auch so manchmal so normale Typen, muskulöse Typen, dann auch so dicke Typen mit so Bierbäuchen, manche von denen haben so eine mexikanische Wrestlermaske auf, manche so eine Eishockeymaske, also auch so ein Gruselkabinett einfach, und dann stehen die so da und dann, weißt du, also wie viel Pein und wie viel Zeit du in Kauf nehmen musst, um deinen Lolleck da 5 Minuten in diese dann schon vollgepumpte Alte reinzuhalten, also da, wie viel, das muss dir alles so gut gefallen, wenn du da, oder du musst es so sehr wollen, oder du musst auf alles so krass scheißen, oder du bist wirklich ein verkappter Schwuler, aber das, also das ist ja ein absoluter Albtraum, dass ich da stehe, meine Nudel so anwichsen
irgendwo
in so einer Reihe von so Typen.
Max, irgendwo in so einer Lagerhalle.
Ja, in so einer Lagerhalle,
so einer
bei der holländischen Grenze, Alter, ja, weißt du,
irgendwo da,
auf so Plastikmatten stehen.
Es hat so 7 Grad. Es hat so 7 Grad, die Hände, die Hände riechen so nach dieser Sandseife, und irgendwo in der Ecke hängt noch so ein, das ist übrigens auch immer das Geilste, wenn du in so eine Werkstatt reinkommst, da hängen so Tittenkalender, wo du so denkst, so, ey Leute, so,
ich bin das
schon,
liebe ich, ey.
Das ist so.
Kalender in der Werkstatt ist richtig Legende.
Ja. Naja, ey Max.
Ich glaube, die längste Folge Autokino ever geworden, aber. Warum eigentlich?
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wie lange schreiben wir denn jetzt eigentlich schon?
Fast 3 Stunden.
Na dann.
Ah ja. Haben ja Zeit, gell?
Die Leute haben Zeit. Super, also wie gesagt, schickt uns bitte keine Sachen. Schickt den Leuten nix. Hört damit auf. Oder zumindest kurz vorher fragen. Das wäre lieb. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr da draußen eine berühmte deutsche Persönlichkeit seid und euch jetzt beim Hören dieses Podcasts denkt, Moment mal, wissen die was über uns? Ja, ja. Wir wissen recht viel, ehrlich gesagt. Und vielleicht kommt
alle, ich weiß, die kleinen Schweine.
Und vielleicht kommt der Tag, da droppen wir die Bomb. Aber spätestens dann.
Ey, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, ne?
Nee, Leute,
der letzte Tag, wenn
Patreon
meine Häuser stehen.
Patreon Goal, Max. Ab 10.000 Euro gibt's Namen.
Wir müssen immer wieder ein bisschen was auf Patreon machen, dass die Leute höher pusht, Alter. Ab 15.000 Euro gibt's Namen.
Ab 10.000 Euro, Max. Komm, scheiß drauf. Ab 10.000 Euro im Monat gibt's den ersten Namen. Den nächsten bei 15.
Aber das wäre wirklich so, ich glaube, das wäre meine letzte Amtshandlung am Handy, wenn dann meine 4 Häuser stehen, ja? Genau,
absolut.
Und alles ist ein. Dann würde ich so an meinem Pool stehen, die Tore abgeschlossen, den Himmel abgeschirmt. Dann würde ich da stehen, wird einfach nur noch, du würdest mich eine halbe Stunde was tippen sehen, dann würde ich das wegschicken und dann würde ich das Handy in den Pool fallen lassen und würde sagen, so, jetzt viel Spaß, Welt. Und dann würde ich raus.
Ja, safe.
Einfach nur gucken.
Safe, so wie es auch mal.
Einfach alle noch mit in den Abgrund gezogen, aber richtig.
Absolut, absolut. Ey, ich habe schon immer gesagt, wenn ich falle, ich reiß mindestens 20 Leute mit. Aber auch wenn ich steige, also wenn ich ausgedient habe, so, dann auch safe, ey, da, zu 100%, weil dazu, ich weiß zu viel. Ich weiß einfach zu viel.
Ja. In dem Sinne,
ja.
Ja, Leute.
Genau.
Ich muss gerade auch so aufpassen, dass ich so zwei, drei so Grüße raussauen. Und einfach noch so Namen droppen, so, ja, ciao, schöne Grüße an den und den und so. ja, nee, alle sind super. Tolle Unterhaltungsindustrie, sind alle mega cool. Könnt ihr euch vorstellen, auch die sich ständig, alle geil. Mhm. Alle geil, liebt die.
Absolut.
Chrissy, es war eine schöne, tolle Folge.
Ja.
Saulang.
Absolut.
Ich bin durch für heute.
Samesy, ich bin auch durch. Dann macht's gut, macht euch einen schönen Abend und tschüss.
Tschüss, Leute, bis bald.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.